Ihr Anruf wird gehalten. Bitte warten Sie einen Moment. Please hold the line. Ihr Anruf wird gehalten. Bitte warten Sie einen Moment. Please hold the line.
Boah, Alter. Das gibt's doch nicht. Wo bleibt der Typ
wird
denn?
Gehalten.
Hey, fünf Monate bin ich jetzt schon in dieser scheiß Warteschleife. Das gibt's doch nicht. Oh, Mann.
Sebastian?
Hallo.
Oh, Alex, da bist du ja endlich.
Schön, dass du dich meldest, Sebastian. Hast du dich aber auch schon wieder ein bisschen auf dich warten lassen?
Wie bitte? Ich warte hier seit Ewigkeit in der Warteschleife. Was ist denn los?
Ach so, ich gucke hier auch gerade drauf. Letzte Mal August. Ja, das ist ein bisschen her.
Ja.
Ja, war aufregendes Jahr, Sebastian. Was soll ich dir erzählen? Viel zu arbeiten.
Ja, du halt Hollywood, hä?
Naja, Erfurt.
Das Hollywood Deutschlands.
Genau. Ich habe einen wunderschönen Film in vielen Teilen Deutschlands gedreht, der demnächst auch ins Kino kommen würde. Der heißt Die Schule der magischen Tiere, Teil 2. Der erste Teil gibt es schon, Teil 2. Das ist ein Film für 3 Generationen unter uns. Die fahren da total drauf ab. Wir kennen es leider bloß nicht. Also wir haben den ja gedreht in Erfurt und um Erfurt drumherum. Und das ist Goonies neu aufgelegt.
Also warst du wie Richard Donner, der dann immer am Drehabend nach Hause gegangen ist und sich überlegt hat, ob er die Kinder am nächsten Tag umbringen soll?
Ne, eher mich.
Achso, stimmt ja.
Nein, das Problem bei dem Film ist, für die, die etwas älter sind, dass da sehr oft gesungen wird in dem Film. Und das war schon teilweise, das mehrfach aufzunehmen, war schon sehr hart. Aber der Film ist nett, es ist süß, das funktioniert. Wie gesagt, die Kids fahren voll drauf ab. Wir haben echt coole Drehorte. Wir hatten auch so einen unterirdischen Drehort, den darf ich noch nicht so viel verraten. Und der ist wirklich cool. Da dachte ich immer so ein bisschen an Goonies, an so Schatzkammern und so. Es wird auch abenteuerlich. Also das hat mal richtig Spaß gemacht zu drehen. Und für den Sommer war es genau das Richtige. So schön auf Schlössern abhängen. Wernigerode, wenn ihr das was sagt. Das ist so im Harz da. Auch ein sehr cooles Schloss. Also hatte so alles ein bisschen Harry Potter, Goonies und so ein bisschen Zauberstimmung. Deswegen konnten wir leider nicht aufnehmen.
Ja, es lag ja nicht nur an dir. Ich selber war ja auch beruflich und privat etwas eingespannt in dem letzten Jahr. Deswegen wollen wir uns auch beide nochmal jetzt bei den Zuhörern entschuldigen, die wahrscheinlich schon eher mit einer Folge von uns gewartet haben. Und ja, ich hoffe, das Warten hat sich für euch gelohnt. Und bevor wir dann jetzt auch dann in Medias Res einsteigen wollen in den neuen Film, wollen wir doch erstmal schauen, du hast ja jetzt schon angefangen mit einem Film, wo du selber mitgearbeitet hast. Hast du denn in letzter Zeit irgendwas gesehen, wo du der Meinung bist, da solltest du die Zuhörer drauf stoßen, dass sie das unbedingt sehen sollen, beziehungsweise lieber davor warnen, dass sie sich das gar nicht erst angucken sollen?
Ja, wenn wir jetzt über das ganze Filmjahr reden, weil wir ist ja auch quasi die erste Folge dem neuen Jahr 2022. Ja, wir haben ja schon in den anderen Folgen schon ab und zu mal über einige Filme des Jahres gesprochen. Ich habe jetzt gar nicht so viele Filme gesehen. Ich war relativ wenig im Kino aus den bekannten Umständen. Ich habe Dune gesehen, der mir sehr gut gefallen hat. Und da warte ich natürlich jetzt auch heiß und innig auf den zweiten Teil. The Quiet Place 2 hat mich total überrascht. Aber überrascht nicht, der finde, der erste Teil hat schon total Spaß gemacht. Ich finde bloß, der Film ist überraschend, weil es ja eigentlich von John Krasinski ist, den man ja aus Office kennt und eher aus lustigen Rollen, dass der jetzt so Regie und Drehbuch geschrieben hat von so einem echt harten Horrorfilm, also sehr guten Horrorfilm, überrascht. Und er hat es auch super inszeniert, seine Frau auch tipptopp. Also, und jetzt der zweite Teil auch noch. Der lässt auf jeden Fall Schwierigkeiten beim Einschlafen zurück. Der hat mir sehr gut gefallen. Was war denn bei dir so? Also ich bin jetzt beim positiven Sachen. Mhm. Was war denn bei dir positiv?
Ja, positiv auf jeden Fall der neue Ghostbusters, auch wenn du ihn jetzt noch nicht gesehen hast und ich deswegen noch nicht viel dazu sagen werde.
Bleib doch einfach dabei, er ist gut, okay.
Also war ein Highlight in diesem Jahr, aber das ganz, ganz große Highlight für mich war ein Film, den ich auf dem Fantasy-Filmfest gesehen habe. Und zwar ist das eine japanische Independent-Produktion gewesen, heißt im Englischen Beyond the Infinite 2 Minutes, ist so eine Zeitschleife, Zeitreise-Geschichte, sehr lustig erzählt, eigentlich ein Kammerspiel, läuft eigentlich nur in 2 Zimmern ab, mit einem interessanten Cast, also alles unbekannte Leute, ja, die so ein bisschen mit Irrungen und Wirrungen zu kämpfen haben, wenn sie wissen, was so in der nächsten Zeit passiert, weil sie halt in die Zukunft blicken können. Also es ist ein sehr lustiger Film, großartig inszeniert, hat mich sehr überrascht. Ich glaube, dass der Drehbuchautor, also der das geschrieben hat, entweder ist er danach dem Wahnsinn verfallen, oder das ist so ein Asperger-Syndrom-Typ, weil das Drehbuch zu schreiben und da auf alles zu achten, dass das auch so funktioniert, wie das in diesem Film funktioniert, das ist für mich ein Geniestreich. Ich gehe auch davon aus, dass das Drehbuch wahrscheinlich von den Amerikanern aufgegriffen wird, um dann neu verfilmt zu werden, weil, wie gesagt, das ist halt eine japanische Independent-Produktion, das Ding ist mit Handy gedreht worden, das sieht man dem Film jetzt nicht an. Der sieht also wirklich sehr gut aus, also merkt man halt schon, was so die neue Handy-Generation an Bildern liefern kann, wenn man damit filmen will. Man sieht das halt dann im Abspann von Filmen, wie sie den Film gedreht haben. Und wenn man die Möglichkeit haben sollte, den irgendwo zu Gesicht zu bekommen, ich weiß jetzt nicht, ob der irgendwann mal einen Verleih kriegen wird oder nicht, auf jeden Fall ein Muss. Also einer der besten Filme, die ich in den letzten Jahren gesehen habe.
Cool. Wie heißt er nochmal?
Beyond the Infinite 2 Minutes.
Okay. Also absolut merken und dann in 5 Jahren reden wir doch mal darüber, wenn der dann groß nachgedreht worden ist in Amerika und du das schon vorausgesehen hast.
Ja, und dann auf einmal mit Arnold Schwarzenegger in der Hauptrolle, ob er überhaupt nicht passt oder sowas, also keine Ahnung.
Kann der überhaupt noch laufen? Aber der spielt jetzt bei Expendables wieder mit, habe ich gelesen. Ne? Ja, ist das derselbe Drehbuchautor, der auch Red Notice geschrieben hat?
Vielleicht, nachdem er sich das Hirn dann rausgeschossen hat. Nee. Du willst jetzt auf die schlechteste Seite des Jahres kommen.
Ja, wie kommst du denn darauf, Sebastian?
Alter, was ein Rotz.
Ja, war wirklich grauenhaft. Ich fand auch noch schlechter war das Pendant von Amazon Prime, dieses The Tomorrow War mit Chris Pratt, wo ich echt gedacht habe, es kann nicht wahr sein. Wie kann man denn so viel Geld in Szenenbild und in alles mögliche Effekte und visuell und hin und her investieren, aber nur schlappe $20 fürs Drehbuch ausgeben? Es ist ein Desaster gewesen, also hat da vorne und hinten nichts gestimmt und es ist auch elendig inszeniert, also eine absolute Krücke des Jahres und Red Notice, da kannst du dich jetzt über auskotzen.
Das ist halt nicht anders. Da frage ich mich immer, lesen eigentlich die Schauspieler heutzutage noch die Drehbücher, bevor sie den Vertrag unterschreiben? Oder wird da einfach nur der Check hingeschickt und sie sagen, okay, da mache ich mit? Weil besonders bei Red Notice, da spielen ja Dwayne Johnson, Ryan Reynolds, Gal Gadot mit, also sind echt so mit die drei größten Namen zurzeit.
Ja.
Und Ryan Reynolds und Dwayne Johnson, die sehe ich immer sehr gerne. Also auch bei Dwayne Johnson, der dreht halt auch mittelmäßige Filme, wie diesen Rampage zum Beispiel. Ja. Aber trotzdem war der noch unterhaltsam. Aber dieses Red Notice, das ist ja vom Drehbuch her so ein Schwachsinn. Also so viele Plotlöcher, mir kommt so vor, die haben ein Drehbuch gehabt, das haben sie dann hingelegt, haben sich gesagt, das lassen wir außen vor. Wir drehen jetzt einfach nur irgendwelche Szenen, von denen wir denken, dass die cool sind. Und dann machen wir das schon im Schnitt irgendwie. Ob das zusammenpasst oder nicht, ist uns Schnuppe.
Ja, das hat es natürlich auch schon immer gegeben, ne? Wenn man mal ganz ehrlich ist, es hat ja früher auch schon unfassbar schlechte Filme gegeben, von der Geschichte, die dann irgendwie durch Action und durch den Cast irgendwie dann...
Aber nicht in diesem High-End-Blockbuster,
ja.
Mit was weiß ich wie viel Millionen, mit den größten Schauspielern aus deiner Zeit.
Ist das nicht der aktuell teuerste Film, der Netflix je gemacht hat?
Ja, und das hattest du halt in den 80er, 90ern nicht, da wurde halt dann wenigstens immerhin noch die 150.000, $200.000 fürs Drehbuch bezahlt, damit das wenigstens irgendwie rund ist. Mir kommt so vor, da haben sie irgendeinen Typen, der bei mir vorm Penny steht und mit der Tasse nach Geld fragt, haben sie gesagt, hier schreib mal ein Drehbuch.
Kannst du schreiben?
Der hat sich dann den Sprennspiritus reingeschüttet und hat dann halt 20 Seiten abgegeben.
Ja.
Und das wurde verfilmt.
Ja, das ist tatsächlich, also ich war auch eher entsetzt, was da so über den Tisch gekommen ist. Also sagen wir mal so, die Streamer haben jetzt nicht nur die Welt gerettet, die Filmwelt, sondern die haben auch tatsächlich echt einiges an Crap hinterlassen.
Ja, aber den schaut sich ja auch jeder an.
Ja,
ich habe mir
ja
auch angeguckt,
weil
du siehst halt die Namen, siehst das Geld, siehst den, den guck ich mir mal an. Dann nach der Hälfte denkst du, das kann nicht so scheiße sein, da muss noch irgendwo ein guter Twist sein, weil du gibst nicht so viel Geld für so einen Schrott aus. Und dann am Schluss denkst du ja, warum habe ich mir den Scheiß jetzt angeguckt?
Tja, aber dann haben wir ja so eine kleine Überleitung zu dem Film, den wir heute besprechen, weil bei dem Film ist es ja komplett umgekehrt. Da war ja natürlich das, also wir haben ja jetzt hier, wenn wir über Red Notice oder Tomorrow War reden, haben wir ja eine riesen Marketingkampagne, die auch mit da läuft, ja. Und so weiter und so fort. Und die guckst du genau einmal die Filme und dann war's das. Und den Film, den wir heute besprechen, der hatte ja auch so ein bisschen ich will nicht so vorgreifen, aber ein bisschen fehlgeleitetes Marketing und ist ja später erst gereift. Wie ein guter Wein.
Oh, ja, oh, du bringst wieder hier Metaphern,
das ja. Ist ja... Einer nach dem anderen. Ich knall eine Lösung raus. Also, halten wir fest, das Filmjahr war dürftig. Waren große Sachen dabei, aber auch viel Müll. Wir hoffen auf Besserung im nächsten Jahr. Da kommt ja einiges auf uns zu. Auf was freust du dich in diesem Jahr besonders? Avatar kommt dieses Jahr.
Ja, das ist, da bin ich so ein bisschen, ich weiß es nicht. Also, da bin ich so ein bisschen zwiegespalten. Aber wo ich so ein bisschen drauf gespannt bin, muss ich ganz ehrlich sagen, auch wenn jetzt alle sagen, was ist mit dem los? ist halt irgendwie Top Gun 2.
Was ist mit dir los?
Ich weiß nicht.
Ich kann es verstehen, ja. Ich glaube auch, das könnte eine Überraschung werden. Tom Cruise hat jetzt auch schon in den letzten Jahren immer wieder überzeugt. Das muss man ihm auch mal lassen. Ja, ja. Ich bin tatsächlich auf Avatar gespannt, ob das nochmal so eine Revolution wird. Ich glaube es ja ehrlich gesagt nicht, aber James Cameron ist immer was zuzutrauen. Deswegen bin ich da ganz guter Hoffnung. Ansonsten lasse ich alles auf mich zukommen.
Aber was mir jetzt gerade noch einfällt, worauf ich mich natürlich freue, ist der neue Batman.
Ja, das stimmt.
Weil ich glaube, das könnte der erste Batman sein, der mir wirklich komplett gefällt.
Dann hast du den mit Adam West nicht geguckt, oder was?
Ja, das ist für mich ein Fernsehfilm, kein Kinofilm.
Shame on you, Sebastian. Dann würde ich sagen, wir haben uns ein bisschen Überleitung, haben wir ja schon gemacht. Reden wir über den Film, der uns die nächsten Minuten beschäftigen soll.
Komm, mal's nicht schön. Die Leute werden sich jetzt auch wieder auf 2-3 Stunden wahrscheinlich einstellen müssen.
Ja, es ist ja auch einiges zu erzählen über das Werk. Wie heißt denn unser heutiger Film, Sebastian?
Er hat den schönen Titel im Deutschen Die Braut des Prinzen oder im Englischen The Princess Bride.
Ist auch wieder ein guter deutscher Titel, ne? Also wir haben ja schon oft irgendwie schlechte deutsche Titel gehabt. Guter Titel.
Ja, also er ist halt
1:1 übersetzt.
Also das basiert ja auf einem Buch. Ich glaube, weiß nicht, ob du das schon am Anfang erwähnt hattest. Nee. Auf einem Roman. Und da hieß dann die deutsche Version Die Brautprinzessin.
Klingt auch wieder ein bisschen komisch.
Komischer Titel. The Princess Bride heißt es ja auch im Englischen. Keine Ahnung, warum das dann beim Buch die Brautprinzessin war. Ich finde da die Braut des Prinzen eigentlich die genauere Übersetzung, oder?
Bin ich genau bei dir. Finde ich genauso. Ja, es ist ein schöner Film aus dem Jahre 1987. Kannst du dich noch daran erinnern, wie du den das erste Mal gesehen hast? Wo hast du den das erste Mal gesehen?
Also im Kino habe ich ihn nicht gesehen. Ich weiß, ich habe ihn aber schon recht früh, glaube ich, dann beim Videorelease aus der Videothek hatten wir den ausgeliehen, weil ich weiß, den hatten wir dann auch eine Sicherungskopie dann zu Hause davon.
Ah, verstehe. Das ist nett von euch.
Ja, so waren wir.
Mal kurz die Polizei anrufen, parallel.
Ich glaube, es ist verjährt.
Okay. Du Schlingel. Nee, bei mir war es tatsächlich so, dass meine Mutter ein riesen Mark Knopfler-Fan war. Ist. Und sie ist dadurch über den Film gekommen, weil sie die CD gekauft hat. Und bei uns lief die Musik als erstes. Und dann war natürlich auch über das Cover und so weiter und so fort klar, dass das ein Film ist, der auch geguckt werden sollte. Und dann hat man den auch in der Videothek geholt und da waren wir alle recht begeistert. Und Mutter war glücklich wegen der Musik, ich war glücklich wegen Mantel und Degen, Vater war glücklich wegen der Prinzessin. Also es war ja für jeden was dabei. Ne? Und das ist natürlich auch so die Geschichte des Films, irgendwie, dass der so eine große Range abdeckt. Aber bevor wir zum Fazit kommen, sollte man erstmal die Leute besprechen, die diesen wunderschönen Film gemacht haben. Das machen wir ja immer so. Erst die Leute, dann der Cast, dann so ein bisschen was über die Dreharbeiten. Und es gibt ganz tolle Leute, die diesen Film gemacht haben. Und es ist natürlich auch wieder so, dass das Who der 80er Jahre oder sagen wir mal 80er, 90er Jahre. Ne?
Ja, da sind auf jeden Fall schon einen bekannten Namen dabei. Zwar jetzt bei den Darstellern jetzt nicht ganz die erste Riege, aber schon Gesichter, die man kennt eigentlich.
Also du meinst, sie waren damals nicht erste Riege oder heute sind nicht die erste Riege?
Sowohl als auch.
Ja, damals waren die teilweise unbekannt, ne? Bis auf Billy Crystal oder so, aber... Ja, dann steigen wir mal mit der Crew ein. Also, Regie hat geführt Rob Reiner, eine ganz große Persönlichkeit der Filmgeschichte, meiner Meinung nach, ist als Schauspieler zum Film gekommen und hat das amerikanische Pendant zu Ekel Alfred gedreht, also zu, wie heißt denn Ekel Alfred, die Serie? Ein Herz und eine Seele, ne? Ja, genau. Und die amerikanische Pendant dazu nennt sich All in the Family. Habe ich jetzt auch nicht gewusst, dass das abgekupfert ist von einer amerikanischen Serie. Da spielt er quasi die Rolle von Dieter Krebs, also dem linksparteiisch orientierten neuen Freund der Tochter im Familienhaushalt. Ne? Er ist auch heute noch Schauspieler, das ist auch ganz lustig. Er tritt immer mal wieder auf, er hat auch echt ein gutes Talent. Also ich finde, er hat auch echt ein komödiantisches Talent.
Da muss ich gleich mal einhaken, das ist natürlich auch familiär bedingt, weil er ist der Sohn von Carl Reiner. Und Carl Reiner ist halt echt eine bekannte Persönlichkeit gewesen in Hollywood als Comedian und auch als Produzent. Also am bekanntesten für die meisten unserer Zuhörer dürfte er wahrscheinlich noch an seiner Rolle gewesen sein in Ocean's 11, wo er diesen Saul gespielt hat, diesen Rentner. der bei dieser Gruppe dabei war. Der hatte dann auch zum Beispiel am Schluss noch bei Two and a Half Men hat er eine Zeit lang mitgespielt, aber der ist halt auch schon früher eine ziemlich große Nummer gewesen. Ist bei der Dick Van Dyke Show hat der mitgespielt und so. Also das ist eine ziemlich bekannte Persönlichkeit in Amerika gewesen als Comedian, der dann auch letztes Jahr mit 98 Jahren verstorben ist.
Okay, ist echt alt geworden, ja. Ja, aber Rob Reiner ist dann auch Regisseur geworden, hat dann, naja, also das ganze Werk von ihm müssen wir jetzt ja nicht aufzählen, aber sein erster großer Wurf war This is Spinal Tap 1984, ja. Ne, so 3 Jahre vor Princess Bride. Ja. Damit ist er ziemlich berühmt geworden. Eine Mockumentary, nennt man das so, über eine fiktive Band. Mhm. Very entertaining.
Ja, sehr lustig. Wir können aufdrehen bis zu 11.
Ja, ja, das ist sehr gut. Aber ich finde, danach kommt eigentlich sein bester Film, Stand By Me, ist für mich auch, also das ragt so raus aus seiner Filmografie.
Ja, oder Harry und Sally.
Die best Liebeskomödie, die jemals gedreht wurde, auf jeden Fall.
Ja, also mit Harry und Sally, das ist, wie hat der eine bei der einen Kritik geschrieben, habe ich da gelesen, das war sein Citizen Kane. Das Bemerkenswerte bei Rob Reiner, finde ich, Rob Reiner ist so ein Regisseur, der wird eigentlich nie so in dieser gleichen Riege wie die ganzen großen Regisseure genannt, so wie Spielberg, Ridley Scott oder James Cameron oder sowas. Regisseure, wo du auch immer, die irgendwie eine eigene Handschrift haben, wo man sagt, okay, ich schaue mir einen Film an und da erkenne ich sofort, das ist ein Film von dem und dem Regisseur. Rob Reiner ist ein Regisseur, der sehr weit gefächert seine Filme gemacht hat. Absolut, also wie du hattest ja jetzt schon Stand By Me, was halt so eine Coming-of-Age-Geschichte ist. This is Spinal Tap ist eine Mockumentary-Komödie. Harry und Sally ist eine Romantic-Comedy. Dann hat er A Few Good Men gemacht, diesen Anwaltsfilm beim Militär mit Tom Cruise und Jack Nicholson. Der Volltreffer, eine Komödie mit John Cusack aus den 80er Jahren.
Der ist auch richtig sehr gut. Den mochte ich auch super gerne. Und Misery auch nicht zu vergessen. Ne?
Misery,
was ein mega harter Film ist dann auch. Das kann ich mir nicht angucken. Ne? Den kann ich nicht nochmal gucken. Misery, wenn die den Fuß bricht. Also das ist einfach... I hate it so much.
Also Rob Reiner ist halt einer, der sehr weit gefächert dreht und jetzt nicht immer so seine Sicht, also so einen Stempel auf diesen Film draufdrückt, sondern einfach die Geschichte erzählen will und die Geschichte im Vordergrund hat. Das finde ich bei ihm sehr, sehr schön. Ich mag ihn eigentlich sehr gerne als Regisseur.
Ich mag alle seine Filme, also ich, das ist jetzt übertrieben gesagt wieder, ich mag sehr viele seiner Filme, sehr gerne auch wie du. Ich habe jetzt tatsächlich nicht alles von ihm gesehen. Ich habe jetzt auch bei der Recherche wieder gemerkt, dass da einige Sachen dabei sind, die ich mir dann nochmal angucken müsste. Eventuell auch den Film, mit dem er dann so ein bisschen abgestürzt ist. North, der ja relativ abgeschmiert wurde. Hast du ihn gesehen?
Ich glaube, ich habe ihn mal gesehen, aber ich habe da echt null Erinnerungen dran. Ja, aber zum Beispiel danach hat er dann auch noch Hello Mr. President gedreht. Ich weiß nicht, also den mag ich auch noch recht gerne.
Stimmt, ja, der war auch echt unterhaltsam, das stimmt.
Das ist so ein lieber, netter, kleiner, romantischer Film.
Also, wir können festhalten, dass Rob Reiner ein unterschätztes Genie seiner Zeit war, sowohl als Schauspieler, aber primär als Regisseur, Großes geleistet hat. Das können wir schon mal festhalten. Unter anderem auch unseren schönen Film, über den wir heute reden, Braut des Prinzen, der ja auch sehr heraussticht aus seiner Filmografie. Dann kommen wir zum Director of Photography, Adrian Biddle.
Ja, viel zu früh von der Welt gegangen, mit 53 Jahren schon an einer Herzattacke gestorben.
Ja.
Kameramann bei solchen großartigen Filmen wie Aliens, Thelma und Louise, Event Horizon, Wilde Kreaturen, auch sehr weit gefächert eigentlich vom Genre her.
Willow fand ich auch einfach ein super Film. The Mummy.
Ja, V wie Vendetta hat er auch gemacht.
Das war sein letzter Film, ne?
Das war sein letzter Film.
Ich habe jetzt über ihn auch noch so ein bisschen mehr gelesen. So, der war der Fokuspuller bei Alien, beim ersten Alien-Teil. Also war Director of Photography, war bei Aliens mit James Cameron. Aber über den Ridley Scott-Film, den wir ja auch schon in unserem Podcast bearbeitet haben, war er der Fokuspuller. Und das ist somit der beschissenste Job an so einem Filmset. Und dann, also, es ist total makaber. Ja, was du willst jetzt wieder erzählen, dass du auf dem Steiger wieder am meisten gelitten hast?
Nein. Nee, ich glaube, er hat nur vorher noch einen beschisseneren Job gehabt, bevor er Fokuspuller war. Vorher hat er nämlich bei einem James-Bond-Film, hat er bei den Unterwasseraufnahmen, hat er als Trainee gearbeitet und dort, wenn ich das richtig gelesen habe, dann dann die Kamerakassetten wechseln
müssen. Ja, das ist beschissen. Also der Loader, der war Klepperloader, ja genau. Das ist der Horror. Ja.
Und das auch noch unter Wasser.
Ja, das machst du ja nicht unter Wasser.
Ja, aber er war auch im Film bei der Tauchcrew mit dabei. Er musste halt dann mit den Kameraleuten tauchen.
Ja, gut, die Kameras werden dann aber aus dem Wasser rausgeholt, werden dann an Land wie die Magazine gewechselt. Die werden dann wahrscheinlich immer so 4-5 Kameras dabei gehabt haben, weil was das Schlimme bei Unterwasserkameras ist tatsächlich, also die Kamera muss in so ein wasserdichtes Gehäuse und das dauert 100 Jahre und dann wird das immer 18 Mal gecheckt, weil wenn da mal Wasser einbricht, dann war's das. Ne? Dann kannst du die Kamera einfach nehmen und sie zum Restmüll bringen. Irgendwie. Ganz furchtbar. Da habe ich auch schon Stunden und Stunden nebendran gesessen und gewartet und dann ist dann doch wieder irgendwas undicht, dann wird die Kamera runtergelassen, dann kommen dann Luftbläschen raus, dann ist die Panik wieder groß und so. Also Unterwassereinheiten oder Units, irgendwie Finger weg davon. Das ist echt schlimm. Aber was, also war ja früher, um das kurz zu erklären, es gab ja früher auf Filmmaterial, wurde gedreht. Das heißt, es sind ja richtig große Rollen und so eine 35 mm Rolle, boah, was hat die für ein Gewicht? Was würdest du sagen, Sebastian? Es sind schon 4 Kilo oder so, 4-5 Kilo.
Also man, oder was man sagen muss, so eine Filmrolle damals bei den Filmkameras, das war jetzt keine Filmrolle, wo man dann 90 Minuten Film drauf aufnehmen
kann. Minuten.
Eine Filmrolle, die hat gerade mal 3 Minuten oder sowas. Also wenn du mal längere Plansequenzen gedreht hast, dann musstest du dir dann noch extra Magazine dafür besorgen, die größer waren mit extra Filmrollen. Das ist halt dann nochmal ein Aufwand gewesen. Aber normalerweise hast du ja nur 3 Minuten drauf oder sowas.
Richtig.
Und da kann man sich ja dann überlegen, wie häufig man dann so schön Filmrollen wechseln darf. Und das muss immer schön im Dunkeln passieren, weil die Filme durften ja damals nicht belichtet werden. Da hatte man dann immer so kleine Zelte dabei.
Ja, die waren toll.
Wo man dann blind dann immer wechseln musste.
Genau, man hat das also nicht gesehen. Man hat seine beiden Hände wie in so einem Reaktor. Weißt du, es gibt doch bei Superman gibt es auch diese zwei Handschuhe, weißt du, wo die da in diesem...
Ich denke an die Simpsons.
Oder Simpsons, ja, genau, wo die Brennstäbe ausgewechselt werden. Man hat das bloß in einem Zelt drin, in dem man überhaupt nichts sieht. Man muss das alles mit Gefühl machen. Man muss also das eine Magazin öffnen, die Filmrolle rausholen. Dann muss man die in eine Dose tun und dann muss man die neue Filmrolle wieder in das Magazin einführen. Und einfädeln und so, da muss man schon fingerfertig sein, also ein Drecksjob.
Ja, besonders, du hattest ja dann an der Kassette außen, hattest du ja dann so Markierungen, damit du weißt, weil die Filmrolle, die ja draußen ist, die du einlegst, musst du ja die Schlaufe eine gewisse genaue Größe haben,
richtig.
Da kannst du das schön abmessen. Aber das waren die alten Zeiten, ihr heutzutage, ihr dreht ja nur noch digital.
Also wir stecken nur noch eine Karte hinten rein, ja, genau. Ja, und dann dauert das 13 Sekunden und alle immer so, warum dauert denn das so lange? Verdammt mal! So, ja, die Kamera muss nochmal neu hochfahren, immer wenn du eine neue Karte reinmachst, müssen sie jetzt hochfahren und das dauert echt 30 Sekunden, ja. Und alle gucken immer, weil das immer der Moment ist am Filmset, wo alle fertig sind und alle nichts mehr machen können. Und dann kommt, wie kurz vom Take kommt, ja, ich muss die Karte nochmal wechseln. Und das passiert halt so 3-4 Mal in der Woche. Und dann gucken alle immer auf diese Person, wie sie die Karte wechselt, weil alle warten eigentlich darauf, dass es weitergeht. Ein Drecksjob, also Materialassistent. Ein Salut gerade an alle Materialassistenten auf dieser Welt, ist echt ein Drecksjob.
Das wäre ja mein erster Job damals gewesen, wenn ich bei Ari, da hatte ich ja Angebote gehabt als Materialassistent.
Ja, ich hätte es dir auch gegönnt. Ich hätte es dir gegönnt. Ich habe noch eine tolle Geschichte zum Thema Materialassistent, weil die muss ich eigentlich ganz kurz erzählen. Die ist nämlich richtig gut, weil wir haben ja gerade erklärt, dass man das in einem Zelt gemacht hat, wo man nichts gesehen hat. Also man hatte die beiden Hände drin und wenn man die Hände da drin hatte, dann musste man durchziehen. Das heißt, man konnte nicht nochmal pausieren. Wenn die Klappe auf war und das Material da drin lag, musste man die wieder zumachen. Ja? Mhm. So. Ja. Und das ist halt ein Prozess, der dauert so 3-4 Minuten. Jetzt geschah es folgendermaßen, ein Kameramann, also der ist heute Kameramann, ich sage seinen Namen nicht, war damals auch als in seinen Anfängen Materialassistent und musste die Rollen wechseln. Das war so Drehschluss und dann fahren ja abends manchmal so die Fahrer noch in die Stadt und können jemanden mitnehmen und dann muss es irgendwie schnell gehen und der Materialassistent legt dann immer am Ende noch so die Rollen aus, nennt man das. Ne? Also er wechselt dann das volle Material, tut er in die Filmdosen, damit das dann beim Kopierwerk abgegeben werden kann. Das muss manchmal relativ schnell gehen. Und der Kollege hat sich halt ein bisschen zu schnell beeilt und dann ist dem diese ganze 3-Minuten-Rolle von der Spule runtergefallen. Ja. Das heißt, er musste in dem Zelt das komplett neu aufwickeln. Also richtige Kacke. Das dauert, wenn man es ordentlich macht, bestimmt 15, 20 Minuten. Jetzt war aber Folgendes. Bevor er da in dieses Zelt mit seinen Händen gegangen ist, weil er dachte, er macht das jetzt noch schnell und dann, weil alle gedrängelt haben, komm, der Fahrer fährt und so, musste er davor schon ziemlich dringend aufs Klo. Hast du schon gedacht, ne? Und es ist halt tatsächlich danach zugekommen, dass der arme Kollege sich dann in die Hose gepinkelt hat, weil er die Hände nicht rausnehmen darf. Ne? Stell dir vor, du ziehst die Hände raus, das Material ist belichtet und dann gehen halt von dem Drehtag 40.000 Euro im Arsch. Und es ist auch so, es kann halt nur einer gewesen sein, ja, wenn das Material belichtet ist und so. Oh Gott, der Junge hat wirklich sehr gekämpft und er ist dann auch nicht mit dem Fahrer nach Hause gefahren und er hat mir die Geschichte dann bei einem Bier abends mal erzählt, dass er sich da im Set in die Hose gepinkelt hat.
Und seitdem kriegst du jeden Job bei Filmarbeiten, wo er mitdreht, weil...
Ja, nee, das ist ein ganz toller Kollege, auch ein sehr, sehr, sehr guter Kameramann und ich glaube, das ist was, das ist schon mehreren Leuten passiert, das kann passieren. Es ist halt schiefgelaufen, so. Das als kleiner Ausflug irgendwie im Thema Filmmaterialassistent. Ja, wir waren bei Adrian Biddle, der Fokuspuller war. Also auch ein ziemlicher Drecksjob, weil der Fokuspuller bei einem Film, der stellt die Schärfe ein. Also der DOP, der kümmert sich ja eher um die Belichtung und um die Bewegung der Kamera. Währenddessen die Schärfe, also das bewegende Objekt, was sich vor der Kamera bewegt, auch immer im Fokus steht. Ja, sozusagen, muss das an der Kamera manuell eingestellt werden. So, da gibt es so ein Rädchen, an das man dreht, das ist wie so ein Regler und das muss man dann, wenn das Objekt sich wegbewegt, dann muss man das in die eine Richtung drehen, wenn das Objekt sich auf die Kamera zubewegt, wieder in die andere Richtung drehen und je nach Geschwindigkeit muss man das auch anpassen. Das ist so ein Beruf für Leute, die unheimlich gut Entfernungen abschätzen können und so ein Nervenkostüm so dick wie Stahlseile haben. Ja, das ist wirklich das Allerletzte. Und das kann, also je nach der Optik, die auf der Kamera drauf ist, ist das auch mal schwerer und mal nicht schwerer. Aber das kann mitunter echt scheiße sein. Und dann ist immer so eine Situation, wo dann die übelste Optik drauf ist. Also wenn so eine sehr, ich glaube, wenn die weitwinkligen, ne, sind denn das Problem.
Ja, da kommt es immer drauf an, wie viel Tiefenschärfe genau, du halt richtig. Hast. Es gibt Objektive, das ist egal, ob ich jetzt 1,20 Meter oder 1,30 Meter drin habe, eingestellt habe, das ist alles scharf. Und dann gibt es Objektive, die haben so eine geringe Tiefenschärfe, da muss ich wirklich fast auf den Millimeter genau richtig, dann genau. Die Entfernung haben, damit das Bild scharf bleibt.
Da kotzen die Kollegen halt auch wirklich reihenweise ab. Ne? Und es gibt da so Kameraleute, die nehmen natürlich nur die schwierigen Objektive und dann ist es auch noch eine Steadicam-Bewegung, weißt du, wo ein Mann durch den Raum rennt und so. Und dann kommt von hinten irgendwo, okay, es war unscharf, das müssen wir noch machen. Und dann gucken die ihn einmal alle so vorwurfsvoll an und denken, oh, es ist also wirklich, es ist sauschwer. Und deswegen ist es auch dem Kameramann abgenommen, weil das eine eigene Kunst für sich ist, die Schärfe zu ziehen, so nennen wir das. Also auch ein Salut an alle Kameraassistenten in dieses Mal irgendwie, sei die Kameraabteilung gegrüßt von Filmen.
Da hat auch damals unser Chef bei Ari sich auch immer dann Spaß gemacht und uns dann immer Tests aufgestellt, hat dann immer ein Objekt irgendwo hingestellt, hat gesagt, so jetzt sagt ihr mir, wie viel Zentimeter ist das entfernt.
Genau, das Spiel gibt es bei uns auch. Früher wurde das noch mit den Maßbändern gemacht, also wurde immer abgemessen.
Heutzutage hat man so Laser, oder?
Genau, Laserpointer oder es gibt so Wahnsinnige, die das wirklich können. Also es gibt so wirklich Leute, unter anderem auch, die Legende erzählt von ihm immer wieder bei uns in der Filmbranche, von einem russischen Ex-Scharfschützen. Und der soll wohl wirklich überhaupt gar keine Messgeräte haben. Es erzählen immer alle von ihm. Ich habe ihn persönlich noch nicht kennengelernt. Vielleicht habe ich ja mal die Ehre, mit dem zu arbeiten. Aber ich habe jetzt auch vor kurzem mit einem aus der James-Bond-Abteilung gedreht in Prag. Und der konnte auch auf Auge ziehen. Also so nennen wir das, ne? So auf Auge Schärfe ziehen. Mhm. Das war unfassbar. So ein alter Mann, ne? Und der hatte wirklich ein Talent dafür, damit umzugehen. Das ist so wie wenn man ein gutes Bild malen kann. So, jetzt haben wir einen kleinen Exkurs gehabt zum Thema Kamera. Ja, Adrian Biddle ist tatsächlich zu früh von uns gegangen. Die nächste Person, die ich mir aufgeschrieben habe, ist der Autor.
William Goldman.
Ja, hat er noch ein Pseudonym.
Bin ich etwas überfragt?
Ja, S. Morgenstern.
Ach so, ja. Also William Goldman, der auch den Roman geschrieben hat, also nicht nur das Drehbuch, sondern er hat auch den Roman selber dazu geschrieben und ist auch in Amerika eigentlich eine Legende bei Drehbüchern. Absolut, also der hatte, bevor dann Die Braut des Prinzen 1987 rausgekommen ist, hatte er schon 2 Oscars für Drehbücher gehabt und das ist einmal für, ich finde, den deutschen Titel heißt er halt 2 Banditen, aber es ist halt Butch Cassidy and the Sundance Kid, ein grandioser Western.
Absolut. Also. Aber es ist wieder so ein Beispiel dafür, wer kommt denn dann auf? Also, ich, sorry.
Ja, mach 2 weiter. Banditen, ja. Ja, es sind halt 2 Banditen, aber das ist halt so, könnte alles sein. Ja,
2 Vollpfosten.
Und dann natürlich auch noch den Oscar für Die Unbestechlichen. Also 2 Robert Redford-Filme.
Ja, und auch absolute Drehbuchkracher.
Ja.
Ganz groß, ganz großes Kino. Hat aber auch weitere tolle Filme geschrieben und dann auch an vielen mitgewirkt. Die Jagd auf einen Unsichtbaren habe ich mir rausgeschrieben.
Ja, Misery hatte das Drehbuch dazu geschrieben.
Richtig. Ich habe mir noch Maverick und Last Action Hero rausgeschrieben. Last Action Hero finde ich halt auch einfach von der Idee her eine tolle Filmidee. Und gut umgesetzt. Also ein sehr, sehr, sehr begabter Drehbuchautor.
Ja, und wo ich dann noch überrascht war, was, dass er uncredited ist, aber er hat wohl auch einige Sachen zu Wilde Kreaturen noch dazu beigetragen.
Richtig, habe ich auch gelesen. Wie viel, also ich glaube, da war er beratend oder so, ne?
Genau, habe ich das auch nicht rausfinden können, aber auf jeden Fall war er da auch irgendwie, der Typ, der ist halt eine Drehbuchikone.
Definitiv. Mit wem möchtest du weitermachen?
Also produziert wurde das Ganze, also da gibt es natürlich mehrere Namen, die da genannt werden. Rob Reiner ist zum Beispiel auch noch als Produzent selber dabei, aber wen ich halt nennen würde dort als Hauptproduzenten ist halt Norman Lear, ein Mann, der schon 1922 geboren worden ist und immer noch arbeitet. Und im letzten Jahr sogar noch mal was produziert.
Also mit 99.
Ja, das ist Wahnsinn. Der war halt auch der Produzent von All in the Family, also die Serie, die du erwähnt hattest.
Richtig.
Aber dann auch Produzent bei Grüne Tomaten, aber hauptsächlich so Serien in den 60er, 70ern. Mord hat er zum Beispiel gemacht, die Jefferson hat er produziert, 253 Episoden.
Die Zeichentrickserie oder was?
Nee, das sind die Jetsons.
Ach so.
Die Jeffersons ist die Serie, die über die afroamerikanische Familie.
Ja, verstehe. Jetzt kenne ich, Entschuldigung bitte, mein Unwissen. Die Jetsons, natürlich.
Nee, kein Problem. Die Jeffersons liefen, glaube ich, auch wirklich nie im deutschen Fernsehen.
Ja, ich nenne sie ganz kurz mal, weil die ist, glaube ich, genauso alt wie der Produzent ist. Phyllis Dalton hat das Kostüm gemacht oder das Kostüm-Supervising. Auch zweifache Oscar-Preisträgerin für Dr. Zhivago und Henry V. Eine Koryphäe, die sich sehr auf Historiendramen und Shakespeare und sowas spezialisiert hat. Also sie hat immer die ganz großen, dicken Dinger gemacht und nicht umsonst auch zwei Oscars bekommen. Die war zu dem Zeitpunkt des Films Die Braut des Prinzen auch schon ein bisschen älter. Aber die hat ja auch echt also ikonische Kostüme entworfen, die man ja heute auf Comic-Cons und diesen ganzen Fanfests und so weiter immer wieder sieht, ne? Und auch sofort erkennbar sind. Da weiß jeder, um wen es sich da handelt, wenn die Leute dann verkleidet auftauchen. Dann finde ich noch kurz, kann man die Maske noch mal kurz erwähnen? Das ist Louis Burville, hat die Supervising Make-up gemacht. Da fallen natürlich nur mehrere Leute drunter. Die einen machen die Haare, die anderen haben diese Gesichtsmaske gemacht. Es gab ja auch einen Special FX-Maske, wo jemand älter gemacht wurde. Das war aber der Kollege von Saturday Night Live, ne?
Ja.
Aber Louis Burville, die Supervising Make-up-Artist, hat so Sachen gemacht wie Braveheart, Saving Private Ryan oder das fünfte Element. Und da ist schon, die hat auch schon einiges auf dem Kerbholz. Hat hier auch, also das ist ja kein maskenlastiger Film, aber so ein bisschen Perücken und so, das ist ja schon in einem historischen Film oder Fantasy-Film ist es ja schon mitunter ein anspruchsvoller Film. Posten, nicht Film.
Dann Set-Decorator war Maggie Gray. Die hat zum Beispiel auch bei Filmen wie Das fünfte Element, das du erwähnt hast, bei Brazil war sie im Art Department oder auch die Piratenbraut, der ja leider sehr gefloppt war, hat bei mehreren Episoden von Die Abenteuer des jungen Indiana Jones mitgearbeitet. Also nicht viele Projekte, aber wenn, dann doch schon Sachen, die eigentlich ja schon beeindruckend sind. Und für das Art Department, da waren dann Richard Holland und Keith Payne zuständig. Richard Holland hat zum Beispiel auch Art Director bei Der letzte Mohikaner oder Kongo gemacht. Und Keith Payne zum Beispiel jetzt beim Zack Snyder Justice League erst demnächst. Oder dann auch Filme wie Gladiator oder Black Hawk Down.
Und den allen übergestellt ist der Szenenbildner, ne? Also der Production Designer Norman Garwood. So, das ist der Chef von den allen und der hat so Filme gemacht. Auch wieder Brazil. Ich meine, es ist immer oft eine Crew, ne? Der Szenenbildner holt sich eigentlich immer so seine Spezies zusammen und die guten Leute zusammen. Daher tauchen die Filme immer wieder auf. Er war auch bei Misery mit dabei.
Hook.
Genau, Hook. Und dann jetzt den neuen Pirates, den fand ich ganz gut, den fand ich auch süß, weil es ist dieser Knetfilm von Aardman Animation, weißt du, die auch Wallace & Gromit gemacht haben und Shaun the Sharp.
Ja, ja.
Aber er hat da noch eine Sache gemacht, auf die ich gestoßen bin, wo ich mir gedacht habe, wow, krass, was für ein Genie. Die Benny Hill Show. Selbst an seinen frühen Zeiten war er bei der Benny Hill Show dabei. Komm, gehen wir weiter in der Crew. Dann habe ich mir den Spezialeffektler noch rausgeschrieben. Das ist ja in unserem Podcast auch immer eine beliebte Position. Nick Alden. Und Nick Alden hat Alien gemacht, das fünfte Element und Legende. Also da hat auch schon einige große Filme auf seiner Liste stehen. Und da habe ich mir überlegt, kann das irgendwie gewesen sein, Alien und Legende von Ridley Scott, irgendwie, ob er vielleicht eines dieser Reste-Themen war, weil Ridley Scott war ja auch mal auf dem Projekt drauf, auf der Braut des Prinzen. dass der den wahrscheinlich mitgebracht hat und ist dann Ridley Scott gegangen und dann hat der Nick Allen gesagt, ja komm, ich bleib.
Könnte sein.
Könnte sein, aber weil es ist ja lustig, was ich also bei der ganzen Recherche immer wieder von all unseren Podcast-Folgen immer denke, so, die Leute arbeiten natürlich immer zusammen, das kenne ich ja auch aus der Branche, aber dass so die Grüppchen, also es gibt ja immer so 3-4 Regisseure, die arbeiten immer mit denselben Leuten zusammen und die schustern sich auch die Leute immer so hin und her und irgendwie tauchen da auch immer dieselben Namen auf und so ein Ridley Scott oder der taucht ja tatsächlich sehr oft in unserem Podcast auf, finde ich.
Ja, aber dieser Nick Adler, der ist ja wirklich rumgewandert. Also der hat zum Beispiel auch Chinese Ghost Story 2 war als Special Effects zuständig und das ist ein chinesischer Film.
Der Typ Hacker kann halt auch was, ne? Also das nicht umsonst.
Ja, wenn ich dann auch so andere Sachen sehe, wie Conan der Barbar war er dabei, das Imperium schlägt zurück, war er Mechanical Effects Supervisor.
Ich habe Musik noch kurz rausgesucht, die natürlich, habe ich ja schon erzählt, ja. Mark Knopfler, der Sänger und Gitarrist und Liedschreiber der Dire Straits, hat diese Filmmusik komponiert, auch, ich finde, sehr gut. Und Willie DeVille hat es performt, mit ihm zusammen, den einen Song, der auch dann Oscar nominiert wurde und nicht gewonnen hat.
Gewonnen hat, das Lied kennst du auch, den Film kennst du auch, I've Had the Time of My Life, Dirty Dancing. Das ist harte Konkurrenz,
oder? Harte Konkurrenz kann ich verstehen. Ja, dann kommen wir zu dem Cast vor der Kamera. Das sind einige. Ich habe schon das Blatt voll. Wie sieht's bei dir aus? Du hast auch einige rausgeschrieben, ne?
Ja, aber ich glaube, hier sollten wir es dann auch so machen wie bei der Crew, dass wir jetzt wirklich jetzt hier die wichtigsten besprechen. Und wir werden dann, wenn wir bei dem Film dann an gewisse Stellen kommen, werden wir auch noch ein paar Crewmitglieder noch erwähnen, die wir jetzt noch nicht erwähnt hatten, die jetzt aber dann nicht für den gesamten Film irgendwie wichtig sind, sondern nur für einzelne Sequenzen oder einzelne Szenen. Und genauso würde ich dann glaube ich, auch hier bei den Schauspielern machen, dass wir jetzt halt im Großen über wirklich die Hauptdarsteller sprechen, die halt diesen ganzen Film tragen. Und dann, wenn dann Nebenrollen auftauchen, da können wir dann nochmal was zu den Schauspielern sagen, die halt diese Nebenrollen dann...
Pass auf, wir streiten uns jetzt gleich, was ist eine Haupt- und was ist eine Nebenrolle. Das dauert so lange. Egal. Fangen wir an.
Ja, mit wem fangen
Ladies
wir an?
First.
Wir, Ladies First.
Der Film heißt ja auch Die Braut des Prinzen. Und nicht der Prinz der Braut.
Das wäre eine andere Art von Film. Ja, die Hauptdarstellerin Robin Wright oder zu dem Zeitpunkt noch Robin Wright, ich glaube noch nicht Robin Wright Penn, das war glaube ich erst ein paar Jahre später, als er dann mit Sean Penn verheiratet war. Muss ich ganz ehrlich sagen, als ich den Film dann damals gesehen hatte, ich kannte sie schon.
Du hast es gesehen, Santa Barbara oder was?
Bei uns hieß das ja im deutschen California Clan.
Das war California Clan,
weil das war eine der Serien, die ich dann immer mit meiner Mutter, wenn ich von der Schule nach Hause gekommen bin und dann mein Mittagessen gegessen habe, war das eine der Serien, die meine Mutter gesehen hat und da hatte Robin Wright Penn schon vorher bei dieser Serie mitgespielt. Und daher kannte ich sie.
Ja, das ist tatsächlich California Clan. Wusste jetzt auch nicht, dass das war. Das lief bei uns auch. Also das hat meine Mutter auch gerne geguckt. Der Buttercup spielt sie. Ich bin dann aber dann irgendwann nicht mehr ein großer Fan von ihr gewesen, weil ich mit der Figur der Jenny aus Forrest Gump schwere Kämpfe. Finde, das ist auch ein absolutes Masterpiece, aber sie hat nicht nur Forrest Gump das Herz gebrochen, sondern mir auch. Aber das trägt nichts, also die Schauspielerin ist trotzdem großartig. Sie hat ja natürlich jetzt auch wieder so ein bisschen ein kleines, also sie war ja ein bisschen verschwunden von der Bildfläche. Hat jetzt aber mit House of Cards und Wonder Woman nochmal zwei große Hits auch und das läuft ja auch wie geschnitten Brot. Ne? Gut, jetzt House of Cards nicht mehr und nach wie vor liefert sie echt ab. Also ist eine tolle Schauspielerin, kann man gar nicht anders sagen.
Ja, hatte auch eine Nebenrolle bei dem neuen Blade Runner.
Stimmt, da ist ja die Polizeichefin, ne?
Genau, ja. Ja,
super. Nee, die ist eine absolute Charakterdarstellerin und ist halt nicht nur so ein blondes Püppchen. Ist sie ja bei Braut des Prinzen auch nicht so richtig. Sie ist ja auch schon ein bisschen so eine, klar, die Prinzessin.
Ja, da ist halt die Frage, also das könnte man halt versuchen, mal ein bisschen herauszustellen. Also sie ist schon in den meisten Szenen, ist sie halt diese typische Damsel in Distress. Also die Prinzessin, die in der Gefahr ist und die gerettet werden muss. Aber sie ist, sagen wir es mal so, nicht auf den Mund gefallen.
Aber sie ist ein bisschen scheel, weil auch sie erkennt ihre große Liebe nicht nur, weil er sie die Augen verdeckt. Und da sind wir wieder beim alten Superman-Problem. Die Frau ist scheel. Das kann nicht anders erklärbar sein.
Ja, aber sie sagt schon das, was sie denkt, aber da kommen wir dann auch bei dem Film, glaube ich, dann dazu. Ja, also Robin Wright Penn ist für diese Rolle gecastet worden und zwar als allerletzte. Alle anderen Rollen waren schon besetzt und sie wurde auch erst, wenn ich das richtig gelesen habe, erst eine Woche bevor es mit den Dreharbeiten losging, gecastet. Vorher sind Massen an Darstellerinnen gecastet. Also ich habe hier eine Liste von Namen. Zum Beispiel hat sich Uma McDermott hatte vorgesprochen. Goldman, der Autor, war der Meinung, dass eigentlich Carrie Fisher die ideale Besetzung gewesen wäre. McRyan hat vorgesprochen. Courtney Cox, es hat sogar Whoopi Goldberg.
Wollte ich gerade nennen, ja. Whoopi Goldberg finde ich auch irgendwie. Aber die war auch echt sehr attraktiv zu dem Zeitpunkt.
Aber ich glaube, da wäre der Film, glaube ich, mehr in die Comedy, noch ja, weiter in die Comedy, weit rüber gerutscht. Das wär schon eine andere Art von Film geworden. Auf jeden Fall ist es so, dass sie halt viel gecastet haben und es waren ihrer Meinung nach nicht die Richtige dabei. Und dann gibt es halt so die Geschichte, dass dann Rob Reiner irgendwie wohl im Büro saß oder irgendwo und dann wurde ihm halt Robin Wright dann sozusagen vorgestellt, ihm und dem Produzenten, und sie soll dann in der Tür gestanden haben, das Licht von hinten hat gestrahlt und so wie so eine Corona dann über ihr Haupt hat das Licht dann auf sie gestrahlt und da war ihnen dann klar, das ist die richtige Person.
Die Geschichte hat man doch jetzt schon wirklich in unserem Podcast auch schon viermal, oder? Das ist ja
Ridley Scott, immer die gleiche.
Und so jedes Mal sitzen die irgendwo, dann drehen die sich um im Licht, also was heißt das für angehende Schauspielerinnen, immer eine Lampe mit dabei haben.
Immer eine Lampe hinterm Kopf halten.
Wahnsinn. Ja, aber ich finde, die hat ja auch, also die ist ja richtig, es ist ein Top-Cast. So. Der ganze Film wäre ja auch nicht so erfolgreich, wenn der Film nicht mit tollen Schauspielern aufbreiten würde. Ne? Also das stimmt ja vorne und hinten.
Ja, ich glaube, was das ganz Besondere daran ist, ist die Chemie zwischen den Schauspielern. Dass es halt während der Dreharbeiten auch eine super Stimmung war und die sich auch alle verstanden haben. Und da können wir dann auch, glaube ich, zu dem nächsten Schauspieler dann übergehen. Weil es halt auch zwischen Robin Wright und Carrie Elves, glaube ich, wird da ausgesprochen.
Elvis. Nee, Elves. Ich würde den jetzt auch so.
Elves. Ja. Der Hauptdarsteller, der den Wesley spielt, und zwischen den beiden hat es ja auch ein bisschen geknistert.
Also sie passen sehr gut zusammen. Das finde ich auch. Das fängt ja schon von Szene 1 aus. Funktioniert das? Da braucht man nur einmal kurz hingucken und dann knistert schon. Ja, Carrie Elves war mit einer seiner ersten großen Rollen.
Ich verstehe nicht, warum der nicht zum ganz großen Star geworden ist. Meiner Meinung nach hat er das Potenzial und auch die Ausstrahlung, um eigentlich in der ersten Riege zu spielen.
Ich glaube, Hotshots ist dran schuld. Na, ich glaube, das meine ich jetzt ganz ernst, weil, also, das ist so, der hat ja dann so Blödelfilme gemacht und dann ist er, glaube ich, nicht richtig ernst genommen worden. Und der hat echt ein absolutes komödiantisches Talent und der kann sich gut bewegen, der kann sich gut artikulieren. Wenn man Interviews mit ihm hört, merkt man auch, dass der eine ganz tolle Stimme hat. Der kann auch super Leute nachmachen. Der hat ja wirklich ein totales Sprachtalent, aber er ist auch unfassbar komisch und charming. Aber ich glaube, dadurch ist er in diese Blödelrollen. Er hat ja auch bei Robin Hood Männer in Strumpfhosen mitgespielt.
Ja,
oder
super Film.
Auf jeden Fall ein super Film, aber Mel Brooks und danach Hotshots mit den Abraham-Brüdern. Mhm. Da bist du natürlich auch in so einer Sparte drin. Also nicht, dass das, also nicht falsch verstehen, ne? Das kann ja auch positiv sein. Aber ich glaube, dass er natürlich auch das Zeug gehabt hätte, irgendwie mehr ernstere Sachen zu spielen. Das hat er ja auch bewiesen. Er hat ja auch in Saw mitgespielt, einer seiner eher aktuelleren Filme. Tage des Donners fand ich ihn eher blass. Das fand ich jetzt nicht so einen seiner besten Filme. Aber der ist durchaus auch breit gefächert, glaube ich. Aber er ist da so ein bisschen abgerutscht in diese Nummer. Also, so könnte ich es mir jetzt erklären, aber vielleicht hast du eine andere.
Nee, also er hat zwar dann viel so Nebenrollen auch gespielt, zum Beispiel beim Bram Stoker's Dracula, da war er einer von dieser Jagdgesellschaft. Er hat dann später in der 9. Staffel von Akte X, also die, wo dann David Duchovny nicht mehr dabei war, hat er eine wiederkehrende Rolle gehabt. Wo ich ihn noch ganz gerne gesehen habe in der Nebenrolle, war dann auch in der Serie Psych.
Ja, doch, die fand ich auch gut, ja.
Für mich, also, okay, das ist wahrscheinlich auch ein bisschen eingetrübt durch Braut des Prinzen, weil halt Braut des Prinzen, ja, würde ich mal sagen, seit 25 Jahren zu meinen Lieblingsfilmen zählt und er hat deswegen halt auch somit auch diese.
Hast du mit 30 erst gesehen? Entschuldigung, den konnte ich nicht liegen lassen, ey.
Nee, er wurde mir gezeigt, als ich geboren worden bin, weil ich bin ja noch so jung. Nee, also er gehört halt auch echt zu meinen Lieblingen. Ich sehe ihn immer gerne wieder. Also er hat ja auch in diesem Film Denn zum Küssen sind sie da, auch ein sehr guter absolut. Krimi mit Morgan Freeman. Also alles, was er spielt, spielt er richtig gut. Also ich habe keinen Film gesehen, wo man so sagen würde, ja, da passt er nicht auf die Rolle. Also der kann sich schon gut in alles einleben. Und wie gesagt, du hast gesagt, ein komödiantisches Talent ist sowas von da. Also er wurde für die Rolle gecastet, das hatte Rob Reiner dann gesagt. Er hatte vorher einen Film mit ihm gesehen, The Lady oder sowas.
Nein, ja.
Auf jeden Fall, ist ihm da halt aufgefallen, dass Carrie so eine Ähnlichkeit mit Errol Flynn und Douglas Fairbanks halt hat. Von der Charismatik, von der Ausstrahlung.
Vom Aussehen, ja, ja, auf jeden Fall.
Und deswegen haben sie ihn dann gecastet. Also bevor er gecastet worden ist, da wurden ja schon Produktionen vorher versucht. Und bei einem habe ich gelesen, dass da sogar dann Christopher Reeve für diese Rolle vorgesehen war.
Genau, habe ich auch gelesen. Also der lag insgesamt, glaube ich, 13 Jahre auf dem Tisch. Ne?
Also da waren einige Namen wohl im Spiel, aber Christopher Reeve, ich glaube, das hätte auch den Film wieder eine komplett andere Richtung gegeben, wenn du dann Superman auf einmal in dieser Rolle gehabt hättest.
Ja, das stimmt.
Obwohl das mit der Maske und nicht erkennen erklärt.
Ja, natürlich. Ja, aber dem ist ja noch schlimmer. Da zieht er die Brille nur ab. Ja. Der hat ja wenigstens eine Maske, weißt du? Aber allein am Kinn, ich meine, wenn das der Mensch ist, den du so liebst, ja, dass deine einzige Großliebe ist und hat einfach nur einen schwarzen Lappen im Gesicht in mir und du erkennst ihn nicht, come on. Aber es ist ein Fantasy-Film. Also, ja, machen wir mit Inigo Montoya weiter, oder? Mit Mandy Patinkin.
Mein Name ist Inigo Montoya.
Das ist natürlich, glaube ich, der meistzitierteste Mensch der Welt. Also von mir auf jeden Fall. Ich bringe ihm seine Sachen sehr oft. Da kommen wir auch noch dazu. Mandy Patinkin kennt man natürlich von Homeland, sehr bekannt. Criminal Minds, ne, ist auch dabei. Picket Fences ist eigentlich so ein guter Seriencharakter. Der hat ja schon sehr viele Serien gemacht. Ich habe hier noch Dick Tracy aufgeschrieben, aber was war der denn in Dick Tracy? Das war ja so ein Maskenfilm.
Dick Tracy ist aber schon, boah, das ist schon ewig her, dass ich den gesehen habe. Da könnte ich dir bis auf den Hauptdarsteller hier, von dem mir der Name jetzt auch nicht mehr einfällt.
Warren Beatty,
genau.
Vergessen wir Dick Tracy. Okay. Mandy Patinkin, was kannst du zu dem noch sagen?
Ja, er hat halt noch, das ist jetzt nicht unsere Art von Film vielleicht, aber bevor er die Braut des Prinzen gespielt hat, hat er in Yentl mitgespielt.
Was willst du denn damit sagen? So genau mein Film.
Okay, wenn du meinst.
Großer Barbara Streisand-Fan.
Ich mag Barbara Streisand auch, aber muss nicht alle ihre Filme sehen.
Yentl war tatsächlich auch nicht mein Film, gebe ich dir ganz offen zu.
Ja, er ist auf jeden Fall halt auch ein Broadway- und Theaterschauspieler, hat auch einmal schon den Tony gewonnen. Ich muss sagen, ihn sehe ich auch echt gerne, weil ich finde, der wirkt nicht so wie dieser typische Hollywood-Schauspieler.
Das steht auf jeden Fall für sich, das finde ich auch.
Gelernt hat er an der Juilliard School of Drama in New York, das ist wohl mit die bekannteste Schauspielschule, oder?
Kann gut sein, ich bin kein Schauspieler.
Bevor er seinen Abschluss gemacht hat, ist er rausgegangen, um arbeiten zu gehen.
Ja, zu Recht auch. Ich meine, er hat jetzt ja auch eine lange Vita. Ne? Da ist ja einiges zusammengekommen. Ja. Was bei unserem nächsten Kandidaten, Chris Sarandon, der Prinz Humperdinck, der hat jetzt keine so große Vita.
Ja, aber er hat einen großartigen Auftritt noch.
Ja, ich hoffe, ich habe mir den auch aufgeschrieben. Ich sag mir deinen.
Bei dem Fright Night, bei dem ersten alten Fright Night ist er der Vampir. Also sagen wir es mal so, der hat in über 100 Sachen mitgespielt. Das ist halt viel Fernsehfilme, viele kleine Rollen, Sachen, die man halt jetzt nicht wirklich kennt. Also wo er noch mitgespielt hat, ist in Chucky, die Mörderpuppe, spielt er mit. Und dann wird's schon dünn mit den Sachen, die ich kenne.
Er war die Stimme von dem Skeleton aus Nightmare Before Christmas, Jack Skeleton. Mhm. So, das war's dann. Also ja, mehr habe ich mir zu ihm auch nicht aufgeschrieben. Unser Antagonist der Geschichte, Prinz Humperdinck, wo ich den Namen auch ganz großartig finde, Humperdinck.
Ja, die Namen damit, also sowieso Lady Buttercup.
Ist wirklich groß geschrieben, sehr, sehr intelligent. Mhm. Die beiden Verbrecher, sollte man noch nennen, Vizzini und Fetzig. Also Vizzini, gespielt von Wallace Shawn, der Zwillingsbruder von Danny DeVito.
Oh, das ist jetzt aber gemein.
Ja, ich weiß, weil es ihn auch wirklich fertig gemacht hat. Also sind auch so vom Typ her so dieselben aufbrausenden Charaktere. Und spielt einen Zwerg. Ja, oder? Ist das ein Zwerg, oder? Ist der Zwerg und der Riese und der Spanier.
Ja, er ist halt klein. Er spielt einen Sizilianer. Also da ist vielleicht auch so ein bisschen dieses stereotypische Italienerbild, was man hat, also eher kleinwüchsig.
Ja, wobei er nicht wirklich italienisch aussieht, aber gut.
Aber er sagt in dem Film selber, dass er aus Sizilien kommt.
Genau, das stimmt.
Also sein Charakter. Und Wallace Shawn, also der hat in so vielen Sachen mitgespielt. Der hat in der Bill Cosby Show, in Murphy Brown hat er Gastrollen, wo ich ihn herkenne, glaube ich, so das erste Mal wirklich wahrgenommen habe, war in Clueless, wo er einen Lehrer spielt.
Stimmt, in Clueless, guck mal, das ist ja voll an mir vorbeigegangen in der Recherche. Ja. Ich habe keinen aus Manhattan von Woody Allen, da fand ich ihn auch ganz cool drin irgendwie. Das Gesicht kennt man hundertprozentig.
Ja, also in Young Sheldon hat er als letztes mitgespielt. Da dürften die meisten ihn wahrscheinlich kennen.
Aber ganz kurz mal, wer guckt denn Young Sheldon? Guckst du das?
Nö, aber es werden vielleicht Leute kennen. Also.
Boah, das fand ich ja auch so schlecht. Sorry, aber gut.
Ah, wenn nichts anderes läuft, habe ich schon geguckt, ein paar Folgen. Da spielt er halt den Freund der Großmutter, also diesen Wissenschaftler.
Aber siehst du, Wahnsinn. Du kennst ja schon, dafür, dass du ein paar Folgen geguckt hast, egal.
Ja, und in The Incredibles zum Beispiel spricht er eine Rolle.
Ja, bei Toy Story, ja, seine Stimme ist natürlich Gold. Ja. Die ist ja wirklich ganz außergewöhnlich. Deswegen ist er natürlich auch beim Vertonen ganz weit da vorne mit dabei. Kommen wir zum seinem Kollegen am Anfang noch. Fetzig, gespielt von Andre the Giant, auch ein Künstlername. Das ist auch einer der Gründe, warum ich den Film damals auch so cool fand, weil ich auch ein großer Andre the Giant-Fan beim Wrestling war. Also ja. Das war ja auch so die Zeit, wo wir so WWF-Karten gesammelt haben und die großen Matches gegen Hulk Hogan gab. Daran kann ich mich tatsächlich noch erinnern, an WrestleMania.
Also wer ihn nicht kennt, Andre the Giant, das ist einer der ganz großen Wrestler. Also der war schon beim ersten WrestleMania dabei. Also auch viel zu früh verstorben, ist schon 1993 auch mit einem Herzfehler gestorben. Der war 2,24 Meter groß, ja. Hat über 250 Kilogramm gewogen. Er hat halt an einer Krankheit gelitten, Akromegalie und Riesenwuchs. Das ist eine Krankheit, bei der deine Hormone, die für den Wachstum zuständig sind, nicht aufhören. Also die produzieren immer weiter, dass du immer weiter wächst. Das ist eine schlimme Krankheit, weil halt nicht nur dein Körper, so viel ich weiß, wächst, sondern auch dann deine Organe. Und das wird halt irgendwann mal dann zu, ja, wie bei ihm dann halt zu Herzversagen oder zu Organversagen führen. Und er hatte ja auch dann, als er den Film gedreht hat, schon Riesenprobleme gehabt mit seinem Kreuz. Das kam halt einmal durch seine Krankheit und durch das Wrestling. Also ich hatte ja gesagt, er war ja über 2,24 Meter groß. Das war er nicht mehr bei diesem Film, weil er schon eine Rücken-OP hinter sich hatte, durch die er 10 Zentimeter verloren hat.
Ach nee, krass. Ja, das wusste ich auch nicht, irgendwie, dass die den verkürzt haben sogar. Also es war ja klar, steht ja überall, dass der Rückenprobleme hatte, schwere bei dem Film. Deswegen sie ja eine Apparatur bauen mussten, damit er da überhaupt drehen konnte. Ja. Das ist auch nicht zu unterschätzen, wenn Menschen da nicht mehr mobil sind, gerade im Filmbusiness, wenn man die Leute transportieren muss. Ja, aber er ist ja von allen heiß geliebt am Set gewesen. Ja. Es muss ja wohl das Herz der Produktion gewesen sein, weil alle nur in den wärmsten und höchsten Tönen von ihm reden und er sich selbst ja wohl so wohl gefühlt hat am Filmset, weil man ihn das erste Mal nicht als Freak betrachtet hat und ich habe den auch nie als Freak betrachtet, so als Wrestler, weißt du, ich fand das einfach nur cool, dass der so groß war und
ja, ich glaube, das ist aber nochmal was anderes, wenn du das im Fernsehen siehst oder ob du das real vor dir hast.
Ja, wie das ja vor, ja klar, also wenn das natürlich auch dementsprechend immer dargestellt wird, ist es schon nicht ohne. Ist irgendwie auch eine tragische Figur, weil der hat wohl auch die Zeit seines Lebens gehabt da am Filmset, also sagt er ja selbst auch und ja, ist wie gesagt, wie du es schon gesagt hast, viel zu früh von uns gegangen.
Ja, also der muss da seinen Riesenspaß gehabt haben. Da gibt es Anekdoten davon. Wegen seiner Größe und seinem Gewicht hat er einiges auch vertragen und er war wohl ein Liebhaber von Rotwein. Und da gab es eine Geschichte, die hat Billy Crystal dann erzählt. Die Geschichte sollte man sich schon anhören, wenn Billy Crystal sie erzählt, weil die ist dann um einiges witziger, als wenn ich sie nacherzähle.
He passed out in the lobby of the Dorchester Hotel.
Right.
So he's just out.
Housekeeping game.
Rob gets a call. There's a, you know, Gulliver basically right. Washed up there, you know, and he's fast asleep, and it's, you know, people are going to be coming in at 8 o'clock in the morning for breakfast, and there's a 7'7" giant. They called a cab. They called it, it's so true, and a Pakistani cab driver in a Renault pulled up, and someone said, I cannot get him into my car. I cannot get that into my car. How do I get that into my car?
Ganz kurz zu der Rolle von Fetzig, der ja hier den Riesen spielt. Diese Rolle wurde von Goldman, als er es geschrieben hat, eigentlich auch schon mit dem Gedanken entwickelt, dass die von Andre the Giant dann übernommen werden soll. Bloß als dann, das Buch war ja schon in den 70ern und als es dann zu den ersten Produktionen gekommen ist, war er halt noch mitten im Wrestling und hatte keine Zeit dafür. Und da war dann Arnold Schwarzenegger im Gespräch für diese Rolle.
Richtig.
Der war dann noch unbekannt. Es ist ja nicht dazu gekommen, dass der Film produziert worden ist. Sonst hätte man ihn vielleicht genommen. Aber dann, als es dann später, als Rob Reiner es dann halt produziert worden.
Also 87, ja.
Genau. War dann aber Arnold Schwarzenegger durch Terminator schon so ein großer Name, dass man ihn sich nicht mehr leisten konnte. Weswegen man dann wieder zu Andrew the Giant gegangen ist.
Ich habe das folgendermaßen gelesen, dass man als Anfang wollte man Andrew the Giant haben. Und dann haben die gesagt, ja, der kann aber leider nicht, weil der in Tokio einen Schaukampf hat. Das kostet 5 Millionen Dollar. Dann haben wir gesagt, gut, die haben wir nicht, die 5 Millionen Dollar, um ihn da rauszukaufen. Und dann waren sie wieder bei Schwarzenegger. Schwarzenegger wollte noch mehr Geld. Dann haben sie gesagt, ja super, was machen wir jetzt? Und dann haben sie wohl glücklicherweise, also kurz vor Produktion, Produktionsbeginn haben sie wohl angerufen und gesagt, gut, der Tokio-Kampf ist ausgefallen, gecancelt worden.
Ja, stimmt.
Wegen auch seinem Rücken, glaube ich auch. Mhm. Und dann haben sie gesagt, ja, dann kann er halt spielen, weil er war ja bei der WWF, also der World Wrestling Federation unter Vertrag oder so, ne, sind die ja alle da,
ja, ja,
die das dann managen. Naja, auf jeden Fall hat er die Rolle bekommen und er hat sie super ausgefüllt und ist dadurch, glaube ich, auch, wird auch ewig irgendwie an allen im Gedächtnis bleiben. Und
ja, ich würde gerne noch zwei Namen da erwähnen, die auch für diese Rolle vorgesprochen hatten oder die vorgesehen waren.
Oh ja, ich weiß, einen kenne ich.
Eine war Kareem Abdul-Jabbar,
ja,
der Basketballspieler, der war aber halt auch an die NBA gebunden, der hätte von der Größe her gepasst, aber nicht von der Masse. Und dann hatte, das hat bei einer Talkshow, bei der Graham Norton Show hat er das erzählt.
Richtig, habe ich auch gesehen.
Ich weiß halt nicht, ob das wirklich wahr ist.
Habe ich aber auch jetzt mehrfach gelesen, ja, ja.
Dass Liam Neeson für diese Rolle vorgelesen hat.
Ja, und dann einfach zu klein war, ja.
Ja, aber Liam Neeson halt, also ja, ich finde Liam Neeson toll, aber also als Riese?
Ja, ja, passt überhaupt gar nicht. Das war auch wahrscheinlich irgendwie nur so ein...
Wahrscheinlich braucht er einen Job.
Eine fixe Idee. Naja, ja, er ist ja einfach, glaube ich, die gehen ja dann zu den welchen Castings, aber ich glaube, dass sie ja dann überlegt haben, dass sie das über perspektivischen Dreh dann machen und so. Da gibt es ja auch Möglichkeiten, Kameras so hinzustellen, dass Menschen groß und klein aussehen.
Nope.
Ja, irgendwie fand ich auch ganz lustig. Irgendwie bei Andre the Giant hat natürlich keine große Filmografie, aber ich habe nur eine Sache rausgeschrieben, bei der er mitgespielt hat. Und jetzt kommt doch eine Frage an dich, irgendwie, ob du es gesehen hast. Er hat bei 6 Millionen Dollar Mann den Bigfoot gespielt. Und meine Frage an dich ist jetzt, kennst du diese Folge? Hast du das gesehen? Und ist er da also behaart? Oder ist das einfach nur der Name von seinem, weil er so groß ist?
Die kenne ich natürlich, die Serie, aber nicht alle Folgen. Und ich kann mich jetzt an diese Folge auch nicht mehr erinnern.
Okay.
Aber da kann ich doch ganz schnell einfach mal gucken. Ja, er war behaart. Ich sehe Bilder, er war behaart. Er war sehr behaart.
Jetzt gucke ich auch schnell. Warte mal, das will ich jetzt auch sehen. Ach du Scheiße. Okay.
Gibt es sogar als Actionfigur.
Hör auf, wo?
Doch.
Ah ja, ich seh's. Gut, ich weiß jetzt mein neues Weihnachtsgeschenk. Ist das geil. Sieht ja super aus. Naja, auf jeden Fall, die Folge muss ich mir mal angucken. Dann werde ich mir die Box doch kaufen. Ja, das Foto können wir ja mal in unsere Shownotes oder wie das heißt, irgendwie verlinken.
Mhm,
ja. Also, dann kommen wir zu dem zweiten Teil dieses Films, der ja in der nicht in der Fantasiewelt spielt, sondern in der Wirklichkeit, wenn man das so nennen kann. Es geht um den Enkel und den Großvater. Und der Enkel wird gespielt von Fred Savage, den man kennt und liebt aus Wunderbaren Jahre. Da kenne ich den. Also, das war damals auch eine meiner absoluten Lieblingsserien. Viel größeres schauspielerisches Talent hat er aber bewiesen bei Austin Powers Goldständer.
Manchmal ziehst du unser Podcast in so ein Niveau herunter, das ist...
Weil du einfach keine Ahnung von Filmen hast. Irgendwie. Das ist doch Wahnsinn, was er da abliefert. Und wenn Austin Powers ihm mit der Warz...
Ich glaube, Goldständer ist echt der Film, den ich nicht mal zu Ende geguckt habe von Austin Powers.
Okay, wir haben ja, was das angeht, auch teilweise einen unterschiedlichen Humor.
Ja.
Das ist ja auch okay. Das darf man ja auch mal haben. Aber ich fand, also da hat er für mitgespielt, daher kennen ihn vielleicht auch viele. Er ist der mit der Warze.
Mhm.
Oh Gott, das geht ja richtig schwer runter gerade, gell?
Es ist etwas körperlicher Schmerz dabei, ja?
Oh, wie süß. Warze. Warze.
Solange du nicht von den Hautchips redest, ist alles okay.
Wir machen ja noch eine eigene Folge zur Goldständer wahrscheinlich. Mhm. Gut, der Fred Savage zeichnet sich dadurch aber auch aus, dass er immer wieder hängen geblieben ist in der Rolle, dass er das so mehrfach gespielt hat, auch als Erwachsener. Und ich finde auch seinen Humor da wirklich sehr gut. Bei Deadpool gibt es ja auch ein bisschen eine Reminiszenz zu dem Film.
Also zu Die Braut des Prinzen, ja.
Zu Die Braut des Prinzen, wo er auch wieder den Großenkel spielt, aber mit 40 oder wie alt er jetzt mittlerweile ist, ne? Also sehr, sehr humoristisch. Und es gab jetzt auch vor kurzem noch mal eine Sache. Und das ist mir auch erst in der Recherche aufgefallen. Ein Projekt, was in der Pandemie entstanden ist, in den letzten 2 Jahren, wo sehr viele Künstler, auch sehr bekannte Künstler dabei, den Film nochmal neu gedreht haben, mit dem Handy.
Genau, zu Hause. Home Movie, The Princess Bride.
Ein absolutes Meisterwerk. Ich habe echt die ersten 10 Minuten jetzt nur geguckt und muss wirklich sagen, großartig, was da für Namen dabei sind. Also auch irgendwie Adam Sandler, Hugh Jackman, viel vom Office-Cast ist dabei. Mal wirklich Jason Segel. Aber Rob Reiner spielt auch mit.
Ja, das ist ja das finde ich ja die herzzerreißendste Szene überhaupt, ist ja das Ende, wo Rob Reiner mit seinem Vater zusammen halt dann die letzte Szene spielt. Da spielt Carl Reiner den Großvater und er spielt den Jungen im Bett und er verabschiedet sich sagt ja dieses, wie ihr wünscht.
Ja, ja.
Und kurze Zeit danach später ist halt Carl Reiner dann auch gestorben.
Okay. Aber ganz toll, ey. Ich habe so gelacht schon am Anfang. Das haben sie echt gut gemacht. Es ist wirklich sehr gut. Kann man sich nur, also es heißt A Home Movie, The Princess Bridge.
Bridge. Du bist mir auch so eine Brücke.
Ja. Bright.
Okay, dann werde ich den dann auch mal in den Shownotes verlinken.
Ja, absolut sehenswert. Ja, wir waren bei Fred Savage und dem Opa Peter Falk, den haben wir noch gar nicht genannt, ne? Den kennt man nur aus Columbo. Hat der eigentlich was anderes gespielt?
Ja, also bitte Himmel über Berlin.
Ja, die Leiche zum Dessert. Eine Leiche zum Dessert.
Ah ja, also der hat Peter Falk, also das ist schon... Wer mehr über Peter Falk wissen will, der kann sich gerne die Columbo-Folge von den TV-Serienstars anhören.
Ja.
Ein bisschen Schleichwerbung gemacht.
Die ist aber auch gut, die mag ich, die habe ich auch gehört.
Ja, also Peter Falk ist ein großartiger Schauspieler gewesen, also auch sympathisch bis zum dort hinaus.
Er hat ja auch nicht so viel Screentime, die beiden in dem Film, ne? Aber es ist schon ordentlich und es führt uns durch die Geschichte.
Er ist großvatiger als alles, was ein Großvater sein könnte.
Das ist schön gesagt, großvatiger, finde ich toll. Dann haben wir den Cast grob durch und könnten, wenn wir wollen, mit dem Film beginnen.
Na, Entstehungsgeschichte haben wir doch noch gar nicht.
Ich vergaß. Dann hole ich den Zettel Entstehungsgeschichte. Das sind auch noch 4 Seiten.
Nee, so schlimm ist es jetzt bei mir nicht.
Nee, bei mir auch nicht. Ich hab gemogelt. Also, er ist 1986 gedreht worden. Primär in England und Irland. Aber davor muss ja noch einiges passieren. Ne? Davor muss ja erstmal geregelt werden, wer schreibt das Buch, wer hat die Rechte, wer verfilmt es und so weiter und so fort. Das ganze Vorgeplänkel, bevor es ans Filmset geht. Wir haben ja schon gesagt vorhin mal ganz kurz, dass es 13 Jahre gedauert hat, bis der Film, also vom Entwurf bis zum Dreharbeiten, lag der irgendwo auf dem Tisch. Und als erstes, wenn ich es richtig gelesen habe, bei Paramount Pictures, ne? Also er hat es geschrieben für Paramount Pictures und da lag es dann auf dem Tisch.
Ja, also zuerst hat er erstmal den Roman geschrieben.
Richtig, ja.
Das war ja als Roman gedacht und mit Drehbuch für Film, das kam dann erst kurz, also nachdem er es dann veröffentlicht hat, dann die Idee erst. Und zwar hat er das geschrieben, also Goldman, wie wir ja gesagt haben, bekannt für seine Drehbücher für eher andere Stoffe wie Butch Cassidy and the Sundance Kid und sowas. Hätte man jetzt auch nicht im Märchen dann verhaftet. Aber er hatte 2 Töchter und die haben sich von ihm gewünscht, dass er ein Märchen für sie schreibt. Und die eine Tochter hat gesagt, es soll um eine Prinzessin gehen und die andere hat gesagt, es soll um eine Braut gehen. Und damit hatte er dann schon mal den Titel, also The Princess Bride. Und dann hat er sich halt dran gemacht und diese Geschichte geschrieben. Das Buch wurde dann veröffentlicht, ist dann auch schon so, ja, sehr beliebt bei jüngeren Lesern gewesen und war auch ein recht guter Erfolg, weswegen er dann auch wollte, dass das eigentlich verfilmt wird. Dann hat er die Rechte für das Buch, ich glaube, wie du gesagt hast, zuerst an Paramount verkauft. Und dann ging es halt los mit der Odyssee, wer denn da das verfilmen würde. Also da kommen dann auch einige Namen, habe ich da gelesen.
Robert Redford steht auf dem Namen, Ridley Scott, den haben wir ja auch schon mal genannt.
Genau, ja.
Da sind schon einige große Namen mit dabei.
François Truffaut war noch im Gespräch, was dem Film wahrscheinlich auch so eine etwas andere Art von Erzählweise gegeben hätte. Als allererstes war wohl ein gewisser Norman Jewison im Gespräch, das zu verfilmen. Der hat zum Beispiel Filme gemacht wie Jesus Christ Superstar oder Mondsüchtig.
Oh, der war gut. Mit Cher ist das, ne?
Genau, ja.
Ja, der war gut, der hat mir gefallen. Aber wir sind ja dann irgendwann nach 13 Jahren bei unserem lieben Rob Reiner gelandet.
Also es hat nicht geklappt mit der Verfilmung. Und dann war es so, dass sich Goldman die Rechte von seinem Buch sogar wieder zurückgekauft hat.
Richtig.
Weil ja, er es nicht gesehen hat, dass es da
vorwärts ging,
zum Erfolg kommen sollte. Und er ist dann an Carl Reiner gegangen, also den Vater von Rob Reiner. Und hatte ihm das Buch halt vorgelegt. Und der hatte aber zu dem Zeitpunkt keine Zeit und hat dann Goldman halt an seinen Sohn Rob verwiesen. Damit konnte Goldman aber nichts anfangen. Den kannte er nur als Schauspieler, aber wusste halt nicht, wie das so regietechnisch aussehen würde und war auch ein bisschen enttäuscht, dass da der Regisseur, den er treten will, dann irgendwie hier seinen Sohn ihm dann da irgendwie vor die Nase setzt. Hat sich dann aber Spinal Tap angeschaut und dann hat sich seine Meinung halt komplett geändert.
Und dann sind sie zu einem Paar geworden und sind bis heute noch gut befreundet, so wie ich weiß.
Mhm. Ja. Weißt du, wie viel sie in dem Film gedreht haben?
Für wie viel Millionen, ja. Ich habe mir eines darauf geschrieben. 16 Millionen US-Dollar. Das kostet heute bei den Avengers, kostet das Catering 16 Millionen US-Dollar.
das Catering würde ich gern sehen.
Nee, das ist ja absurd. Ja. Also klar, wir haben ja schon jetzt oft mal über die Preise gesprochen. So, ich meine, in den 80er Jahren ist das jetzt nicht super wenig Geld, es ist aber auch nicht super viel Geld. Und man muss dazu sagen, dass der Film, also Fantasy, auch im Ausland gedreht wurde. Also es ist ja eine amerikanische Produktion und man hat die Leute alle nach England rüber gekarrt. Ne? Das ist ja komplett in England gedreht worden. So knappe 4 Monate, das kostet. Und da ist, glaube ich, sehr viel Geld darauf gegangen für die Sachen. Man hat jetzt natürlich jetzt nicht die super bekannten Schauspieler gehabt, die so teuer gewesen sind, aber auch die werden ihr Geld bekommen haben. Ich glaube, einer von denen war teuer, aber das ist nicht viel Geld.
Dann nehmen wir jetzt nochmal ein anderes Beispiel aus der Zeit. Krull, das magische Schwert. Kennst du ja wahrscheinlich auch den Film.
Selbstverständlich.
Budget 47 Millionen Dollar.
Ja, es ist also 16 Millionen US-Dollar ist nicht viel. Das stimmt, da gebe ich dir vollkommen recht. Das ist das Budget hat ja selten was mit der Qualität des Films zu tun. Das haben wir ja auch schon gemerkt irgendwie. Ich habe ja schon gesagt, dass er in England gedreht wurde. Da gibt es diverse Drehorte in Irland, in London, in der Nähe von Manchester und Sheffield wurde viel gedreht. Es gab auch also diverse große Filmdrehorte, die auch bei James-Bond-Filmen schon benutzt worden sind oder bei anderen Historienfilmen, weil es gibt natürlich auch eine Menge Burgen. Die hatten wir ja auch schon bei Die Ritter der Kokosnuss, haben wir ja auch schon über 2, 3 Burgen in England geredet. Aber Haddon Hall kann man jetzt hier mal so ein bisschen herausheben. Das ist also die Burg von dem Königreich, dem fiktiven Königreich Florin. Das kann man auch heute noch gut besichtigen. Ist ein Reiseort, ist wie gesagt in der Nähe von Manchester. Aber da wurden schon sehr viele Filme gedreht und Elisabeth und wie sie alle heißen. Und ist eine sehr coole Burg. Das sieht auch wirklich auch auf den Fotos, die ich jetzt gesehen habe, sehr gut aus.
Jetzt ein bisschen Nitpicking, aber ich glaube, Haddon Hall zählt gar nicht wirklich als Burg, sondern eher so als Landhaus-Landsitz.
Da kennst du dich natürlich besser mit aus als Großgrundbesitzer.
Ja.
Naja, also ich kann es nicht sagen. Ich glaube, es sieht sehr nach einer Burg und nach einem Schloss aus. Du machst deinem Namen als Korinthenkacker auf jeden Fall wieder volle Ehre.
Irgendwelche Historiker, die uns vielleicht zuhören, die können dann wahrscheinlich ein bisschen mehr was dazu sagen, wenn sie das dann tun wollen.
Sehr gerne. Schreibt uns in die Kommentare. Wenn man da mal hinfahren möchte, es gibt echt ein paar coole Artikel auch im Netz zu finden über die Drehorte, wie man da hinkommt und wo die sind. Wir können sagen, dass sie auf den britischen Inseln gedreht wurde. Und natürlich auch in den Pinewood Studios, den allseits berühmten in London und den Shepperton Studios wurde auch gedreht. Also das sind ja sehr bekannte Namen. Mhm. Genau, die Zeit haben wir schon gesagt, knappe 4 Monate. Ich habe mir in diesem Jahr 87 nochmal aufgeschrieben, was da für großartige Filme rauskommen. Ich meine, was die Konkurrenz war von Princess Bridge. Ich habe Full Metal Jacket, Good Morning Vietnam, Dirty Dancing, Predator, The Running Man, Spaceballs, Robocop, Die Reise ins Ich und American Ninja 2, der American Fighter 2 heißt in Deutschland. Das war jetzt nur so ein kleiner Gag, aber das ist ja schon ein krasses Jahr gewesen. Und wir beide haben ja wahrscheinlich dasselbe Interview gehört mit Cary Elwes, was man sich auch auf YouTube gut angucken kann, wo er auch erzählt von dem direkten Konkurrenten, der am selben Wochenende gestartet ist.
Fatal Attraction.
Ja, absolut. Da habe ich auch mal geguckt. Wir sind jetzt ja noch nicht beim Fazit. Also der Film war an den Kinokassen nicht gut. So, ne, das kann man schon sagen. Der war okay, von einem richtigen Flop spricht man nicht. Er hat aber gerade mal 30,9 Millionen wieder eingespielt bei einem Budget von 16 Millionen. Da hat schon mal der ein oder andere Geld verdient. So ist es ja nicht, ne? Aber Fatal Attraction am selben Wochenende gestartet hat 320 Millionen eingespielt. Das natürlich. Und der hat wahrscheinlich nur 4 Millionen gekostet, wobei 3 Millionen wahrscheinlich Michael Douglas gekostet hat. Oder Glenn Close war auch teuer wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt schon, gell?
Er weiß, ja.
Ja. Naja, auf jeden Fall ein ganz anderer Film, ganz andere Konkurrenz, aber ein großes Jahr der Filmgeschichte, finde ich. Man kann nicht so viel über die Dreharbeiten sagen. Also wir haben ja schon mal angemerkt, dass die sehr harmonisch gewesen sein sollen, dass die Chemie zwischen den Schauspielern sehr gut gestimmt hat. Ich kann noch dazu sagen, dass sich Rob Reiner wohl in der Nähe von London ein großes Haus gemietet hat. Der hat auch abends dann aber immer eingeladen. Und da saß man wohl auch oft zusammen, feuchtfröhlich auch. Und das hat auch die Gruppe zusammengeschweißt. Und das passiert oft, wenn man so Auslandsdrehs hat, dass es nochmal so eine ganz andere Dynamik gibt. Ich weiß selbst mal so 2 Monate in Südafrika mit Herrn Schweighöfer, da als wir Der geilste Tag gedreht haben. Und das ist aber auch so, die ganze Crew ist so jeden Tag, 24/7 sind wir da zusammen, weil du hast halt niemand anderen. Und das bringt aber auch echt eine gute Dynamik und auch so eine gute Atmosphäre. Und jeder macht alles für den anderen. Und so muss das dann da auch gewesen sein. Das waren ja auch irgendwie 50, 60 Amerikaner auf dem britischen Festland. Muss wohl sehr schön gewesen sein. Mhm. Und dann könnten wir jetzt eigentlich mit dem Film beginnen, ne?
Tja, ich glaube, wir haben alle wichtigen Dinge angesprochen und können uns dann jetzt dem Werk widmen.
Ich freue mich drauf. Wie beginnt er denn?
Ja, im Kinderzimmer. Nicht wie man bei so einem Märchen-Fantasy-was-weiß-ich-Film denken würde. Nee, wir fangen wirklich in dem Kinderzimmer an. Der Junge sitzt krank auf dem Bett, spielt C64. Und zwar ein Baseballspiel namens Hardball, das es damals zu der Zeit gab. Das Zimmer ist vollgepackt. Ja, also mein Kinderzimmer sah nicht viel anders aus.
Meins auch nicht.
Vielleicht hatte ich jetzt nicht so viele Devotionalien von den Chicago Bears bei mir. Man merkt auf jeden Fall, er ist ein Chicago-Fan.
Was ist denn deine Mannschaft? Die Cubs oder was?
Ja, also Cubs ist Baseball, Chicago Bears ist Football.
Oh, hoppla.
Kein Problem. Also er spielt Baseball, aber er hat ein Trikot der Chicago Bears an und zwar ein Trikot von Walter Payton, wohl einer der besten Running Back, die es hier gegeben hat.
Okay.
Hier auch schon ein kleiner Fehler.
Jetzt bin ich gespannt.
Du hattest auch einen C64?
Negativ. Mein Cousin hatte einen. Ich hatte irgendwann mal ein Atari ST.
Okay, weil ich konnte von meinem C64 nicht so weit entfernt sitzen, um zu spielen.
Ja, der ist doch sowieso nicht wegen, du meinst jetzt wegen dem...
Der Joystick.
Der Joystick, ja klar, ey.
Der ist nicht im Computer, also so lange Kabel gab es damals nicht. Also wenn du damals Computer gespielt hast, hast du direkt vorm Computer gesessen.
Ja, aber zwangsweise, das stimmt, da kann ich dir zustimmen auf jeden Fall.
Aber das ist ja jetzt eigentlich auch nicht wichtig dann für die Geschichte. Es ist wieder nur Nitpicking von meiner Seite aus, damit du wieder Futter nachher hast.
Ja, auf jeden Fall.
Sitzt halt da, er spielt dieses Spiel Hardball und die Mutter kommt dann rein, um ihm zu berichten, dass der Großvater vorbeigekommen ist. Ganz kurz noch. Das ist ein Weihnachtsfilm, oder jetzt?
Wie kommst du da drauf?
Wenn du dir das mal anschaust, was da so alles im Zimmer rumsteht. Also sie macht ja dann die Jalousien hoch. Draußen liegt Schnee. Er hat an seinem Kleiderschrank hängt ein Weihnachtsmann. Draußen, wenn sie die Tür aufgemacht hat, steht so ein kleines Bäumchen, an dem Weihnachtskugeln hängen.
Naja, aber das ist wahrscheinlich nur deswegen hängt das da, weil jeder damals gesagt hat, ey, lass uns bitte irgendwas mit Weihnachten, dass wir den an Weihnachten spielen können. Weil wir wissen ja auch beide, Weihnachtsfilm ist ja auch noch ein eigenes Genre mittlerweile. Ob da geschossen wird oder geknutscht wird, ist ja vollkommen egal. Weihnachtsfilm ist ein eigenes Genre. Die Filme, die da geguckt werden, deswegen glaube ich, ist das nur so ein kleiner Kniff. Aber ich glaube nicht, dass das von Anfang an beabsichtigt wird, dass es ein Weihnachtsfilm ist, meinst du?
Ja, nee, also das ist halt einfach im Setting, weil ja auch der Großvater ja, der Junge ist krank und kommt halt vorbei, um ihm die Geschichte dann vorzulesen. Und das ist halt, passt halt perfekt mit Weihnachten, weil er mir auch das Buch dann schenkt.
Ah, stimmt, genau, es ist ein Geschenk, richtig. Ja.
Auf jeden Fall, die Mutter berichtet ihm halt, dass der Großvater zu Besuch kommt und der kleine Enkel, von dem man weiß man eigentlich gar nicht den Namen, wie er heißt, oder?
Nee, da ist nur der Enkel.
Ist halt nicht sehr begeistert, weil, was alle Kinder in diesem Alter kennen.
Der kneift mir wieder in die Wange, das hasse ich.
Auf jeden Fall, der Großvater, gespielt von Peter Falk, kommt da natürlich rein und was macht er? Er kneift ihm natürlich in die Backe.
Und erzählt von der großen Tradition.
Ja, er hat ihm ein Geschenk mitgebracht.
Ein Buch?
Ganz richtig. Als ich so alt war wie du, hatte man statt Fernsehen noch Bücher. Das hier ist ein besonderes Buch. Aus diesem Buch hat mir mein Vater vorgelesen, wenn ich krank war. Und ich hab's deinem Vater vorgelesen. Und heute werde ich's dir vorlesen.
Was kann man in den 80er Jahren für ein besseres Geschenk machen als ein Buch?
Hier sei mein Cousin gegrüßt, der zu Ostern auch ein Buch bekommen hat. Und die Reaktion heute noch in der Familie schwer diskutiert wird. Der sich wirklich, also mehr Enttäuschung hat man noch nie in einem Gesicht gesehen.
Selbst die Socken wurden besser aufgenommen, oder was?
Nee, absolut. Der Junge war am Boden zerstört, als er das Buch zu Ostern bekommen hat. Während alle anderen irgendwelche normalen Geschenke bekommen. Normal, ja. Ich meine, war irgendwie so ein Abenteuerbuch, ey. Also in der Familiengeschichte immer noch sehr, sehr lustig diskutiert jedes Jahr. Ja. Na gut, also, es ist aber die typische Situation, ne? Man will eigentlich eine Ruhe haben, man will ein bisschen Fernsehen gucken oder ein bisschen spielen. Es kommt der Opa vorbei und will ein Buch vorlesen und ist dann auch noch so neunmal klug. Und so, wir haben es früher ja auch anders gemacht. Und so das typische Opa-Enkel-Setting.
Ja, und jetzt mal ernsthaft, den Huster, den der Junge da vorlässt, der mokiert doch bloß. Der will nur nicht in die Schule.
Ja, selbstverständlich. Das ist ein Betrüger.
Ja, also sorry, der ist nicht wirklich krank. Also ich sehe dann kein Dahinsiechen oder irgendwas.
Ja, der ist ja auch später Feuer und Flamme, ne? Ja. Also der ist ja auch voll dabei. Ich glaube auch, dass es sich hier um einen großen Betrug handelt. Aber der Opa, der ist ein richtiger Großvater. Der setzt sich jetzt hin und leistet seinem kranken, in Anführungszeichen, Enkel Gesellschaft und liest ihm eine Geschichte vor. Und jetzt beginnt die eigentliche Geschichte dieses Films.
Ja, besonders, er sagt uns ja auch sogar, was uns alles erwartet. erwartet.
Richtig.
Weil der Junge ist ja auch nicht sehr begeistert davon, dass ihm ein Buchclub vorgelesen wird, wo er eigentlich lieber hier gerade sein Baseballspiel spielen würde.
Steht da viel über Sport drin?
Och, soll das ein Witz sein? Fechten, Boxen, Folter, Rache, Riesen, Monster, Verfolgungen, Fluchten, wahre Liebe, Wunder.
Das geschriebene Überraschungsei. Alles drin.
Alles auf einmal.
Wunderbar. Und so klappt er das Buch auf und es ist von einem S. Morgenstern.
Ja.
Das ist also der fiktive Name von William Goldman.
Ja.
So, das Märchen beginnt und es beginnt mit der Prinzessin Buttercup, die einen Stallburschen hat und reitet auf einem Pferd erstmal. Ein schöner Establisher von dieser schönen Landschaft, also wie man sich England in seinen schönsten Ecken auch vorstellen kann. Wir sind aber in dem fiktiven Königreich Florin. Und dort reitet die Prinzessin auf Pferden rumher und kommt zum Stall.
Ja, sie ist ja noch keine Prinzessin. Sie ist ja da eigentlich nur eine normale bürgerliche.
Aber sie ist die Chefin vom Stall.
Genau, sie ist die, also man weiß nicht, ob es da noch irgendwelche Eltern oder sowas gibt. Die kommen halt nicht vor, aber sie ist halt die Besitzerin oder die Herrin dieses Hauses.
Genau, und sie kommandiert ihn ordentlich rum, den Stallburschen.
Der wird getriezt.
Und er antwortet immer nur,
wie ihr wünscht.
Und man merkt jetzt so ein bisschen, ne, der Erzähler, also der Opa erzählt, wie so die Zeit vergeht und die beiden sich da immer so ein bisschen kabbeln oder beziehungsweise sie ärgert ihn immer die ganze Zeit und er sagt immer nur, wie ihr wünscht. Und so langsam scheint in ihr auch ein Licht anzugehen. Und sie verliebt sich bis über beide Ohren in ihn.
Was sagt das aber über ihn als Charakter? Er wird nur rumgescheucht von ihr.
Ja, der weiß ja, warum sie es macht. Wahrscheinlich hat er sie durchschaut. Also, das ist ihr ein bisschen plumpe Art und Weise, ihre Liebe zu zeigen. Aber sie hat halt noch nicht gelernt, wie man das richtig macht. Und er ist halt ein bisschen, ja, alles klar, wie ihr wünscht. Wie du es möchtest. Wir machen das so. Also, eher entspannt. Aber was man ja sagen kann ist, jetzt kommt es zu dieser viel oft zitierten Szene. Sie bittet ihm, einen Krug runterzuholen, also einen Pitcher. Das fand ich immer ganz lustig in Englisch. Ne?
Ja.
Und der wirklich auf Augenhöhe hängt. und er holt ihn runter und sagt natürlich, wie er wünscht. Und dann gucken sich beide in die Augen. Das gibt es auch bei YouTube teilweise mit anderer Musik unterlegt, diese Szene. Das ist schon sehr lustig. Also da funktioniert echt immer diese funkische Liebesmusik oder diese groovy Musik funktioniert da auch sehr gut. Aber es ist auch untermalt mit dem Soundtrack von Mark Knopfler, also das Gitarrenspiel. Das ist ja so ein Gitarrenvirtuose, Mark Knopfler. Das ist schon sehr gut. Also da weiß man direkt, wo man ist. Die beiden sind ein Paar und lieben sich, wie noch nie sie jemand anders geliebt hat.
Moment mal. Was soll das? Versuchst du mich auszutricksen? Wann kommt denn der Sport? Ist das ein Knutschbuch?
Und das finde ich eigentlich auch immer charmant, dass das diese Geschichte immer nochmal mit der Realität kurz unterbrochen wird. Ne? Und so auch, wir sehen das ja jetzt auch aus der Sicht des Enkelsohns. Wir sind ja jetzt quasi, wir übernehmen die Position des Enkelsohns. Uns wird die Geschichte jetzt ja vorgestellt. Ne?
Deswegen finde ich das auch ganz gut mit dieser Unterbrechung. Das ist halt so, am Anfang ist der Junge...
Bisschen auf die Bremse drücken, ja.
Genau, ist der Junge halt so der Skeptiker. Das sind wir als Zuschauer auch noch. Und je weiter der Film geht, wird der Junge, da werden wir auch noch zu sprechen kommen, ja immer mehr Feuer und Flamme für die Geschichte, genauso wie wir dann als Zuschauer auch.
Ja, und jetzt komme ich zu meinem ersten Punkt, warum der Film auch irgendwie anders ist. Ich finde, dass der Soundtrack, und ich habe ihn ja gerade schon erwähnt, ne, von Mark Knopfler, dieses Gitarrenspiel, das ist schon irgendwie was anderes. Weißt du, so, das ist nicht so der klassische Soundtrack, den man von irgendwo kennt. Und das, finde ich, hat der Film an vielen Stellen, ist er irgendwie anders, als man das jetzt so kennt und man das so nimmt und so. Das ist ja auch ein Mischmasch von Genren und so.
Ja, aber auch mit der Musik ganz kurz. Das ist halt auch so ein Mischmasch. Wir haben halt hier jetzt ein Märchen, in dem wir sind, die Musik aber ja doch eher modern ist.
Genau, richtig.
Und das sind halt so Welten, die aufeinandertreffen, aber das ist halt der ganze Film eigentlich. Auf jeden Fall, Wesley muss dann in die weite Welt ferne ziehen. Er muss halt sich seine Sporen verdienen und macht sich dann auf die Reise. Und dann gibt es nur die Voice-Over vom Opa.
Wesley hat sein Ziel nie erreicht. Sein Schiff wurde vom grausamen Piraten Roberts überfallen, der niemals seine Gefangenen am Leben ließ. Als Buttercup die Nachricht von Wesleys Ermordung erhielt...
Ermordet von Piraten? Toll!
Ja. Das haben wir langsam glücklich gemacht.
Ja,
Wesleys Tod macht natürlich Buttercup unfassbar traurig und sie sitzt in so einem Stuhl und sagt, sie wird nie wieder lieben können. Und das war's dann quasi auch schon aus der Liebesgeschichte. Und wir haben einen krassen Zeitsprung von 5 Jahren, denn 5 Jahre später sind wir auf dem Markt von Florin, auf diesem wunderschönen, ich sag Burg. Haddon's Hall.
Haddon Hall, genau.
Und der herrschende Prinz Humperdinck mit diesem großartigen Namen wählt sich eine Braut. Und er wählt sie aus dem gewöhnlichen Volk. Da hast du wieder recht, ne? Dass das also aus sie aus dem gewöhnlichen Volk kommt. Und dann schwenkt die Kamera so rüber aus seiner Sicht und dann kommt aus so einem Torbogen Prinzessin Buttercup heraus. Sie ist jetzt eine Prinzessin und er hatte so ein Krönchen auf und so ein schönes Kostüm und dann kommt ihr raus, aber ihr Gesicht spricht Bände. She's not amused.
Nee.
So richtig Lust hat sie nicht. Empfindungslos habe ich mir aufgeschrieben.
Innerlich tot,
genau.
Oh. Die einzige Liebe, die sie noch hat, ist ihr Ausritt, den täglichen, den sie dann auch vollzieht an diesem Tag.
Ja, durch die Wälder. Und das ist natürlich auch alles so. Es sieht ja auch alles so aus wie bei dem Ritter der Kokosnuss, ne?
Ja, ist halt England.
Ja, genau. Ich wollte sagen, man hat es auf demselben Landstrich gedreht. Ne?
Ja.
So. Ist schon lustig, dass Länder immer so aussehen, wie sie dann auch so, wie man es erwartet.
Mhm.
Alle sehen anders aus. Na gut. Jetzt auf diesem Ausritt passiert Folgendes, denn sie wird entführt. Und zwar von drei Gaunern. Vizini, dem Kopf der Bande, der einen Krieg anzetteln möchte. Fetzig, dem Riesen. Und Inigo Montoya, dem spanischen Fechtmeister mit Feuer im Herzen.
Aber ich muss auch sagen, dass diese Entführung auch leicht dilettantisch eigentlich ist.
Absolut dilettantisch.
Sie stehen da, sie sitzt ja noch auf dem Pferd und sie erzählen ihr, dass sie sie entführen werden. Und naja, also eigentlich hätte sie Zeit gehabt, um wegzureiten.
Alles hätte geklappt. Sie hätte sich noch einen Schnitzel braten können in der Zeit. Also ich finde auch, da hat sie sich bequatschen lassen.
Ja.
Sie ist auf jeden Fall jetzt entführt. Jetzt ist sie leider nicht mehr frei. Und Ausritt ist jetzt erstmal nicht. Sie wird also von den dreien gefangen genommen und auf ein Boot geschleppt.
Auf ein Segelboot, genau.
Auf ein Segelboot. Und sie ziehen von dann und lassen das Pferd zurück. Und die drei, also der Fetzig, nicht der Fetzig, ich sage Fetzig und Vizini, die vermische ich immer.
Ja, die Namen sind auch zu ähnlich, ja.
Die Vizini erklärt ihr den Plan, wie das in so Filmen da immer gerne gehört ist.
Ja.
Was heftest du denn da an?
Das ist der Stoff einer Offiziersuniform von Gilda.
Wer ist Gilda?
Das Land auf der anderen Seite der See, der Erzfeind von Florin. Lauf! Wenn das Pferd das Schloss erreicht, wird der Prinz anhand des Stoffes glauben, dass die Gilderianer seine Geliebte entführt haben.
Wenn er ihren toten Körper an der Grenze zu Gilda findet, wird sein Verdacht völlig bestätigt.
Dass jemand umgebracht werden soll, hast du nie gesagt.
Ich habe dich angeheuert, mit mir einen Krieg anzuzetteln. Das ist ein anerkannter Beruf mit einer langen und glorreichen Tradition.
Florin und Gilda, das sind zwei alte holländische Münzarten. Der Gulden und der Florin, auf denen das dann basiert.
Auf jeden Fall wollen diese Gauner, die sind doch auch engagiert.
Die sind engagiert, das wissen wir aber zu dem Zeitpunkt noch nicht. Spoiler.
Ja, aber sagt er das nicht? Sagt Vizini nicht das auch irgendwie?
Er sagt, dass sie engagiert worden sind, aber nicht von wem.
Ah, okay, dass sie engagiert worden sind, um einen Krieg anzuzetteln. Sie sollen die Prinzessin entführen und so aussieht, als ob die Gilda-Leute daran schuld wären.
Und er sagt ja auch schon, dass sie Buttercup töten werden.
Genau.
Da sind Fetzig und Inigo nicht so erfreut davon. Fetzig protestiert da auch, aber dann sagt ihm halt Vizini, er ist nicht bezahlt zum Denken. Soll die Klappe halten, weil sonst schickt er ihn wieder zurück arbeitslos nach Grönland.
Ja, ich finde auch, man merkt aber auch direkt, dass das die zwei so die gute Seele sind.
Ja.
Das sind so die zwei Netten und der Vizini ist so ein bisschen das böse Genie. So wie bei Pinky und Brain.
Ja, das sind halt die Verbrecher, aber mit Moral so ein bisschen.
Ja, Pinky und Brain.
Das ist, Nerv.
Ja.
Auf jeden Fall, sie fahren halt weiter. Und Inigo steuert das Schiff und schaut auch immer wieder nach hinten und Vizini fragt halt:
Warum tust du das?
Um sicher zu gehen, dass uns keiner verfolgt.
Das wäre unvorstellbar.
Aber das Unvorstellbare passiert natürlich und sie werden natürlich verfolgt.
Eine schöne Nachtaufnahme.
Also da müsste man mal mit dem Set-Decorator sprechen. Die sind auf einem Segelschiff nachts unterwegs und haben dann an Bord 5 Kerzen leuchten. Wo ist da der Fehler?
Kerzen und Schiffe.
Ja, nicht nur das. Wenn sie mit Wind fahren, dürfte zu viel Wind für Kerzen sein.
Ja, vielleicht waren es ja Sturmkerzen.
Ja, ja. Sturmkerzen aller Goonies, die dann am Schluss einen ganz großen Bang machen.
Ja, genau diese, genau. Naja, aber es passiert jetzt auch noch Folgendes in dieser Nacht, dass die Prinzessin die kurze Abgelenktheit ihrer Entführer nutzt und stiften gehen will und ins Wasser springt. Da kommt dann der erste, sagen wir mal, richtige Beweis, dass wir jetzt um einen Fantasy-Film handelt. Denn jetzt kommen die schreienden Aale. Mhm. Und sie wird und attackiert von, also ganz sehen wir die Aale ja nie, ne? Sie sind ja nur so, die Rücken tauchen immer auf, ne?
Genau, und das Maul sieht man dann.
Ja, also man hätte auch Haie nehmen können, aber...
Lustig, dass du gerade Haie sagst.
Ja, weil in der Urversion steht Haie, ne?
Ja, also da, dass da Haie sind und deswegen schüttet ja dann, also ich habe das Buch nie gelesen. Ich habe das jetzt nur dann recherchiert, hatte dann Fizit hat dann Blut ins Wasser geworfen, um die Haie anzulocken.
Genau, so habe ich es auch gelesen, aber wir sind bei den schreienden Aalen. Also genau. Man hat sich beim Film für die schreienden Aale entschieden. Und sie wird auch attackiert und jetzt unterbricht der Opa nochmal kurz, denn jetzt wird es ja sehr gruselig.
Ja.
Der Junge ist auch ein bisschen kurz davor zu kollabieren. Aber die Neugier ist größer, er will doch wissen, wie es weitergeht. Und der Opa bietet ihm ja auch immer an, so, wir können jetzt aufhören, irgendwie, so, wenn das zu hart ist, so, nee.
Ja, er meint ja auch, also, ich bin nur besorgt, meint der Junge dann.
Ja, ja, genau. Das ist echt süß, irgendwie. Naja, auf jeden Fall sind jetzt Aale direkt vor ihr. Wir sind wieder in der Geschichte.
Mhm.
Unser lieber Riese rettet jetzt die Prinzessin. Er greift mit seiner großen Pranke ins Wasser und zieht sie heraus, kurz bevor die Aale dann ihr Ziel erreichen.
Mhm.
Jetzt sieht man aber auch, dass das Verfolgerboot immer näher kommt und die Sonne geht auf.
Mhm.
Und sie kommen zu den Klippen des Wahnsinns.
Ja, gefilmt bei den Cliffs of Moher in Irland, die wirklich sehr beeindruckend sind.
Auf jeden Fall, aber man hat sich dann dazu entschieden, die Anlegestelle selbst nachzubauen.
Yep.
Und ich finde, da sieht man auch zum ersten Mal, dass das Plastik ist.
Ja, ja.
Also das gehört schon mit zu den schlechtesten Sets, finde ich, irgendwie aus dem Film. Das fand ich echt so, boah, das sieht man sofort, dass das alles aus Plastik ist. Und dass die Steine sich auch so komisch bewegen, das hat es ein bisschen kaputt gemacht.
Ja, aber das musste man ja machen, weil das Problem war ja, dass Andrew the Giant in dieser Szene ja alle hochträgt. Die nimmt er in so ein Gestell mit rein und zieht sich dann diese Klippen nach oben. Und da er ja dieses Problem mit dem Rücken hatte, war das halt nicht möglich, dass er sich wirklich an einem Seil irgendwie abgestützt hochzieht. Und deswegen hat man da dann auf der Rückseite irgendwie mit Gegengewichten ihn dann hochgezogen sozusagen. Also die hatten alle dann Fahrradsessel unterm Hintern. Und das hättest du halt bei den Klippen selber nicht drehen können. Und deswegen musstest du das halt dann...
Ist vollkommen korrekt. Also das ist klar, das kannst du an der Originallocation nicht drehen.
Ja.
Aber ich finde, man hätte sich hier ein bisschen mehr Mühe geben können im Setbau. Ich muss auch sagen, was wirklich süß ist, dass da schon direkt ein Seil hängt. Finde ich auch klasse. Man kommt da an, man muss da hoch, denke ich, ach kacke, die Klippen so hoch. Ach, guck mal, da hängt ein Seil.
Ja, das ist doch vorgeplant gewesen vom Fizzini.
Ja, du machst es auch so einfach, wie du es möchtest immer. Naja, der Riese zieht, hast du ja schon gesagt, der zieht jetzt alle hoch und der Verfolger kommt auch an, während sie so auf halber Strecke sind. Und man sieht jetzt unten jemanden mit dem Boot ankommen und auch er klettert das Seil hoch und kommt immer näher. Man sieht jetzt immer schon so, es wird richtig schöne Top-Shots und das haben sie wiederum technisch auch ganz gut gemacht, dass man da mit den Perspektiven schon sehr gut das Gefühl bekommt, dass es jetzt hier wirklich um hohe Klippen handelt.
Ja.
Ne? Das haben sie schon gut gemacht.
Und man sieht ja jetzt das erste Mal auch den Verfolger, wer das ist, dass da Zorro kommt.
Genau, Zorro-Verschnitt, schwarz gekleidet mit Maske. Es kann sich hier nur um den grausamen Pirat Roberts handeln.
Ja, aber gesagt wird es noch nicht. Wir wissen es noch nicht, wer das ist.
Das stimmt. Also unsere drei Gangster mit unserer Prinzessin sind oben angekommen. Und es handelt sich hier um eine kleine Ruine, die so ein bisschen, so eine Burgruine, die so ein bisschen zerfallen ist, wo schon echt viel Sand und Moos und Wiese drin ist.
Fizzini rennt hin, um das Seil zu kappen.
Genau, und man sieht aber nicht, ob der Verfolger noch dranhängt. Und man sieht so eine Einstellung, wo er das Seil so abkattet runter. Man hört aber auch keinen Schrei.
Jupp.
Die gucken runter und dann hängt er da.
Genau, der hängt sich dann an den Klippen. Er hat das Seil losgelassen und hängt jetzt an den Klippen. Und Fizzini ist immer noch der Meinung, das sei unvorstellbar, dass das klappt und gibt dann Inigo den Befehl.
Wir laufen zur Grenze von Gilda. Komm nach, wenn er tot ist. Wenn er abstürzt, fein. Wenn nicht, das Schwert.
Und da kommt es dann zu diesem Dialog.
Ich nehme an, ihr könnt nicht ein bisschen schneller machen.
Wenn ihr es so eilig habt, könntet ihr ein Seil runterreichen oder einen Ast oder sonst irgendwas Nützliches tun.
Das könnte ich. In der Tat habe ich etwas Seil hier oben. Aber ich glaube nicht, dass ihr meine Hilfe akzeptieren werdet, da ich hier nur darauf warte, euch zu töten.
Das wirft einen Schatten auf unsere Beziehung.
Aber ich verspreche, ich werde euch nicht töten, bevor ihr hier oben angekommen seid.
Das ist wirklich tröstlich. Aber ich fürchte, ihr werdet warten müssen.
Ich hasse warten. Ich könnte euch mein Ehrenwort als Spanier geben.
Hat keinen Zweck. Ich habe zu viele Spanier gekannt.
Gibt es gar keine Möglichkeit, mir zu vertrauen?
Auf Anhieb fällt mir nichts ein.
Ich schwöre bei der Seele meines Vaters Domingo Montoya. Ihr werdet hier oben lebend ankommen.
Werft mir das Seil herab.
Inigo hat den Gegner hochgelassen und lässt ihm dann sogar auch noch Zeit, dass er sich erstmal erholen kann. nimmt halt erstmal dann der maskierte Mann erstmal Platz, entleert erstmal die Steine aus seinem Schuh und Inigo fragt ihn:
Ich will nicht indiskret sein, aber ihr habt nicht ganz zufällig 6 Finger an eurer rechten Hand?
Beginnt ihr eure Gespräche immer so?
Das ist halt eine sehr komische Frage. Darauf berichtet halt Inigo die Geschichte von seinem Vater, dass sein Vater ein Waffenschmied war und für einen Mann, der 6 Finger an der rechten Hand hatte, ein Schwert, nämlich das Schwert, das er selber jetzt in den Händen hält, geschmiedet hat. Und als dann dieser Mann mit den 6 Fingern zurückgekommen ist, wollte er nur den Zehntel des vereinbarten Preises bezahlen. Das hat der Vater nicht eingesehen und daraufhin hat der 6-Fingermann dann seinen Vater getötet. Und seine ganze Lebensaufgabe besteht jetzt nun darin, eigentlich diesen 6-Fingermann zu finden, um Rache wegen seinem Vater zu verüben.
Richtig.
Und da fällt dann auch, glaube ich, der Satz, der wohl am häufigsten zitiert worden ist.
Hallo, mein Name ist Inigo Montoya. Du hast meinen Vater getötet. Jetzt bist du des Todes.
Ich habe früher immer gesagt, mein Name ist Alex Rutkowski. Du hast mein Brötchen gegessen. Jetzt werde ich dein Brötchen essen.
Ah, so schön.
Also das Ding kennt auch irgendwie jeder, das Zitat, oder? Das kennt er wirklich.
Ich glaube schon, ja.
Auf jeden Fall kommt es jetzt aber auch zwischen den beiden zu einem Fechtduell. Und man merkt ja schon, die zwei haben es drauf, ne? Und sie duellieren sich mit der rechten Hand.
Mit der linken. Wenn wir schon über diese Fechtszene reden, dann sollten wir vielleicht auch zu der Entstehung darüber sprechen, weil beide, also beim Darsteller von Wesley, da weiß ich es, beim Patentkin weiß ich es nicht genau, aber Cary, der konnte vorher 0 Fechtkampf. Er hat gemeint, er hat vorher mal in der Schauspielschule so die Standarddinger, die sie mal da geübt haben, aber das war auch Jahre her. Die hatten halt 0 Ahnung. Das heißt, man musste halt ihnen das alles komplett nochmal beibringen oder erstmal beibringen. Und dafür waren dann halt 2 Trainer am Set.
Die 2 besten, die man sich vorstellen kann.
Und das waren wer?
Bob Anderson und Peter Diamond.
Genau.
Also Bob Anderson, den Namen kennt man wahrscheinlich ein bisschen mehr, ne? Also der ist ja öfters schon mal gefallen. Aber beide bei Star Wars die Lichtschwertkämpfe choreografiert und,
ja.
Und auch geübt mit den Schauspielern und also quasi die sogenannten Swordmaster. Das sind dann so, die dann sagen, wie man richtig kämpft und haben das also choreografiert und auch beigebracht.
Sie haben ja nicht nur Star Wars gemacht, also sie waren bei Jäger des verlorenen Schatzes, bei Bond-Filmen Herr der Ringe.
Highlander.
Sie waren zum Beispiel auch Coaches von Burt Lancaster und Bob Anderson war auch ein olympischer Fechter.
Genau, der wusste, was er tut.
Genau.
Lebt auch nicht mehr leider, ne? Ist auch von uns gegangen. Aber der ist auch sehr, der tritt sehr cool auf in der Herr der Ringe, in den Anhängen. Wenn man das sich mal angucken möchte, da kommt Bob Anderson oft vor, ist da mit Viggo Mortensen relativ eng zusammen. Das ist sehr, sehr coole Dokumentation.
Auf jeden Fall war es halt dann so, dass, weil sie echt wenig Ahnung vom Schwertkampf hatten, hat man dann diese Szene auch so mit als allerletztes, also die hat man ganz ans Ende des Drehplans gelegt, weil bevor es losging, nur ein bisschen trainieren konnten und dann während der Dreharbeiten dann eigentlich so jede freie Minute, die sie hatten, dann auf diesen Schwertkampf hinaus trainiert haben. Es war dann so, sie hatten dann vorher in den Übungen, da machst du das ja immer so alles nur bei halber Geschwindigkeit oder so.
Genau.
Also da machst du ja nicht in voller Geschwindigkeit. Und da hatten sie dann eigentlich so einen Schwertkampf, der dann ungefähr 3 Minuten gedauert hat. Und dann kam es aber so zur finalen Probe oder ich weiß nicht, ob sie auch schon aufgenommen haben. Und da haben sie dann halt in voller Geschwindigkeit gekämpft und dann hat das gerade mal 1 Minute gedauert und beide waren halt am Boden fertig, haben halt gejapst nach Luft geatmet und Rob Rayner hat dann gemeint, ja wie? Das war's? Gerade mal 1 Minute? Leute, nee, ich brauche 3 Minuten. Und dann haben die sich halt nochmal hingesetzt und haben dann nochmal Bänder studiert von anderen Filmen, haben dann nochmal Sachen dazu choreografiert. Dann zum Beispiel das, wo sie da diese Treppe hochgehen, aber zu diesem
Ausguck da, ja.
Zu diesem Ausguck, das ist dann alles noch dazugekommen. Und dann haben sie ja noch extra Stuntmans dann engagiert. Also diesen ganzen Schwertkampf, den machen die beiden alleine. Es gibt nur eine Szene, wo sie gedoubelt werden und das ist das, wo zuerst der Patentkin diesen
den Salto macht,
den Salto macht und dann der Cary dann am Barren da dieses sich überschwingen und dann auch den Salto schlägt. Das sind dann Stuntmen. Aber der Rest ist alles von denen selber gemacht.
Ja, das ist auch ziemlich respektabel auf jeden Fall. Ist schon gut. Und ich habe mir aufgeschrieben, dass Rob Reiner gesagt hat, hey, ich habe hier ein Set für so viel Geld bauen lassen, so ein schönes Set, irgendwie, da mache ich jetzt nicht einen Schwertkampf nur 1 Minute, das muss schon 3-4 Minuten gehen und wir wohl beide erstmal entsetzt irgendwie zusammengebrochen, so wie was, wie sollen wir das tun?
Ja.
Ist irgendwie eine schöne Anekdote auf jeden Fall.
Ja, diese Dialoge, die sie ja dann auch halten.
Ja, zwischendrin, großartig, ja.
Ihr benutzt Bonettis Verteidigung gegen mich, hä? Bei dem steinigen Gelände hier hielt ich sie für angebracht. Ja.
Natürlich erwartet ihr, dass ich nach Capo Ferro angreife.
Natürlich, aber ich finde, dass Thibaut Capo Ferro neutralisiert. Ihr nicht?
Es sei denn, der Feind hat seinen Agrippa studiert. Und das habe ich.
Das sind sogar wirklich existierende Schwerttechniken aus früheren Jahrhunderten.
Richtig. Wie zwei Schachspieler, die sich die ganze Zeit sagen, wie gut sie sind. Und sie wechseln auf einmal auch die Hand.
Genau, von links auf rechts. Also es ist ja so, dass er auch Inigo schon vorher zu Fizzini gesagt hat, dass er nur mit links gegen ihn kämpfen wird, weil sonst zu langweilig ist und zu schnell fertig ist. Und dann auch noch wieder so ganz kleine Details, weil wenn du hinguckst, eigentlich müsste es sogar der Mann mit der Maske wissen, dass er kein Linkshänder ist, weil die Schwertscheide auf seiner linken Seite ist, also dass er das Schwert mit rechts ziehen muss und er das Schwert ja nach links rüber nimmt, dann der Inigo.
Ja.
Während der Maskierte also es schon von vornherein mit links zieht.
Das ist richtig.
Ja.
Und der betrügt ihn aber auch, ne? Es ist ja auch nur ein Trick.
Ich muss euch unbedingt etwas sagen.
Sagt.
Ich bin auch kein Linkshänder.
Ja, es ist großartig. Diese Kleinigkeiten machen diesen Film ja auch so besonders.
Du musst dir ja nur mal vorstellen, das heißt, die müssen mit beiden Händen den Schwertkampf geübt haben.
Richtig. Es muss ein Horror gewesen sein, das zu trainieren.
Ja, also ich kann mit links nix.
Ich habe jetzt auch in diesen 2-3 Interviews war tatsächlich schon so ein bisschen, haben sie auch darauf angesprochen, dass sie wirklich in jeder freien Minute das geübt haben und dass es auch besonders hart war, das mit beidhändig zu trainieren. Und dass sie natürlich auch, und das war dann auch die Bedingung von Bob Anderson, der gesagt hat, ihr müsst schon auch den Kampf des anderen auswendig wissen. Ne? Also das musst, ihr müsst die Choreografien nicht nur für euch, sondern auch für den anderen wissen, um halt auch Unfällen vorzubeugen. Und das ist auch nicht ohne. So ein Schwert, nicht richtig geführt an so einem Filmset, kann schon den ein oder anderen blutenden Kollegen hinterlassen, um es mal ganz nett zu sagen. Da haben wir auch schon 2-3 Sachen erlebt, irgendwie bei 1,5 Ritter, die Entführung der hinreißenden Herzlinde.
Oder ich sag nur Spaceballs, der Kameramann, der vom Laserschwert getroffen wird.
Ey, das war so knapp. Ja, klar. Da hat man es live gefilmt.
Ja.
Auf jeden Fall gewinnt der Verfolger jetzt dieses großartige Duell der beiden. Und haut den K.O., den Inigo Montoya.
Ja, weil er kann ihn ja nicht töten. Das wäre, als wenn er ein Kunstwerk zerstören würde.
Natürlich nicht. Und deswegen gibt es nur ein K.O., ein ordentliches aber. Und er nimmt jetzt die Verfolgung von seiner Prinzessin auf.
Ganz kurz, weil später nochmal relevant wird. Weil hier siehst du, wenn du es dir in Slow-Mo anguckst, also er trifft ihn halt nicht, sondern er schlägt hinten dran vorbei. Und dann reagiert halt Potemkin.
Ja, richtig. Wenn man genau hinguckt, so wie
ja, du. Also es musst du in Zeitlupe halt machen, damit du siehst. Also es ist gut gefilmt, man merkt es halt in voller Geschwindigkeit nicht.
Richtig.
Ja.
Ja, und jetzt trifft unser Verfolger auf den Riesen. Vizzini ordert den Riesen jetzt an, also fetzig an, so sich jetzt um den Verfolger zu kümmern, wenn Vizzini und die Prinzessin hauen weiter ab.
Bring ihn um auf deine Art.
Oh gut, auf meine Art. Danke, Vizzini. Welche Art ist meine Art?
Nimm dir ein paar von diesen Steinen. Versteck dich hinter dem Felsen und in wenigen Minuten wird der Mann in Schwarz um die Ecke gerannt kommen. Sobald sein Kopf sichtbar wird, schlag zu mit dem Stein!
Meine Art ist ja nicht besonders sportlich.
Jetzt läuft der, unser Verfolger, in so einem Stein, wie sagt man denn, so ein Steinmeer, ne? Läuft er so da durch und es sind große Felsen und auf einmal klatscht neben ihm so ein großer Stein auf und zerbricht und so weiter. Und dann kommt dieser Riese, sagt so, das habe ich aus Absicht getan und jetzt geht's ihm ans Leder. Es kommt zu einem Faustkampf.
Ja, zivilisierte Art und Weise, wie okay, wenn das die zivilisierte Art und Weise ist, sich gegenseitig umzubringen, okay.
Auf jeden Fall. Ne, unser Verfolger ist ein bisschen schlauer und schneller und ein bisschen beweglicher und trickst ihn aus, springt ihm auf den Rücken und drückt ihn und wirkt ihn zu Boden. Ne, mir ist nur aufgefallen, dass hier auf den Steinen, in denen sie das gedreht haben, ziemlich viele Buchstaben stehen. Das fand ich jetzt schon so, also da hätte man vielleicht auch mal um die Ecke gehen können, wo nicht so viele Buchstaben draufstehen, wo Leute irgendwo, die schon mal da waren, da draufgeschrieben oder ihren Namen reingeritzt haben.
Och, das gibt's auch in der Fantasy-Welt.
Natürlich, natürlich.
Auf jeden Fall war es so, dass auch hier wegen dem Problem von Andrew the Giants Rücken, ist es so, wenn dann Cary Elwes ihm auf den Rücken springt, die Szenen, die in Nahaufnahme sind, da hat man dann hinter Andrew eine Rampe gebaut, auf der er dann steht. Weil er konnte ihn einfach nicht mehr tragen. Das ging einfach mit seinem Rücken nicht. Und die Szenen, die dann so ein bisschen totaler sind, also wo man auch dann den ganzen Körper sieht, das ist dann mit Stuntman gedreht, der dann auch eine Maske trägt. Und da ist dann auch so diese Relation von der Körpergröße vom Fetzig gegenüber dem maskierten Mann halt nicht mehr so ganz so dramatisch, weil die haben halt natürlich keinen Stuntman mit 2,20 Meter gefunden, der diese Masse hatte. Wenn man dann halt auch da so mal Pause an der Stelle drückt, da sieht man halt, der trägt halt auch eine ganz schäbige Maske dann, der Stuntman.
Ja, also aber, aber gut, wir wissen ja auch, dass das Budget klein war.
Aber es, wie gesagt, in der vollen Geschwindigkeit siehst du das nicht.
Ich finde auch, dass man am Anfang es auch ein bisschen übertrieben hat mit der Kameraperspektive auch. Ne? Man hat also sehr gespielt wegen dem Dialog zwischen den beiden, dass man immer sehr untersichtig beziehungsweise übersichtig war, so dass man halt auch da ein bisschen mit der Perspektive gelogen hat, wie großfetzig jetzt ist. Das kann man ja ganz gut machen. Und ich finde dann aber auch bei dem Kampf, wenn man das so zwei, dreimal gesehen hat, sieht man schon, dass die fast gleich groß sind. Ne? Also, aber es ist okay, wie gesagt, es verzeiht ja auch irgendwie. Und außerdem, wenn man jetzt weiß, dass der so schwere Rückenprobleme hat, dann verzeiht man das ja noch mal. Ja. So, jetzt kommt aber der eigentliche, das Wunder ist geschehen. Der springt zurück an diese Ruine und Prinz Humperdinck ist jetzt da. Wir wissen jetzt auch, dass Prinz Humperdinck die Verfolgung aufgenommen hat, weil er seine Prinzessin ja wieder haben will. Er ist jetzt auf dieser Klippe angekommen mit seinen Leuten und Pferden und analysiert das Ganze, dass es hier einen Fechtkampf gegeben hat von zwei wirklichen Fechtvirtuosen. Und das zeigt natürlich auch, dass er eigentlich Ahnung hat vom Fechten.
Ja, ist halt auch der beste Fährtenleser, wird ja auch gesagt.
Na, auf jeden Fall. Und der eben noch K.O. geschlagene Montoya ist aber nirgendwo zu sehen. Das Wunder, was hier passiert ist, und das zeigt uns, dass wir zu wirklich in einem Fantasy-Film sind, ist, wie sind diese Menschen mit den Pferden die Klippe hochgekommen? An dem Seil? Tell me.
Es wird ja vorher gesagt, als sie unterwegs sind mit dem Schiff, sagt ja Fezzini, als sie bei den Klippen des Wahnsinns sind, dass ein Hafen in der Nähe ist und dass er den wahrscheinlich Stunden braucht, um dann da hinzukommen. Vielleicht ist dann der Prinz erst zum Hafen gefahren und dann von dort aus dort hoch.
Das würde es erklären, aber es ist in der Ablauffolge dieses Films verwirrend. Für mich ist ein großes Wunder passiert. Sie sind mit dem Fahrstuhl gefahren.
Sie haben halt fliegende Pferde, Pegasi.
Ja, natürlich. Was denn sonst? Ja. Jetzt ist der Verfolger einen Schritt weiter. Er hat natürlich auch den Riesen erledigt.
Der jetzt der Riese von großen Frauen träumen soll.
Richtig.
Auch wieder etwas, wie soll ich sagen, prätentiös. Vielleicht steht ja der große Mann auf kleine Frauen.
Das ist richtig. Das weiß man ja nicht.
Nee.
Aber jetzt sind wir bei Vizzini.
Genau.
Der Wettkampf des Geistes.
Vizzini hat sich jetzt mit Prinzessin Buttercup einen Platz mit Stein gesetzt und wartet auf den Verfolger, weil er, ich weiß nicht, ob er es mitgekriegt hat oder er hat gesehen, dass halt sie immer noch verfolgt werden und der hat seinen Spanier besiegt und seinen Riesen. Und jetzt stellt er sich halt dem Verfolger, dem maskierten Mann, und zwar mit einem Kampf des Geistes. Wenn du genau hinschaust, dann siehst du, dass Wallace Shawn, also dem Darsteller von Vizzini, da wirklich der Schweiß im Gesicht runterläuft an der Seite.
Richtig.
Das ist jetzt nicht, weil es beim Dreh so heiß war oder weil er das von der Rolle her so haben sollte, sondern er hatte wohl kurz vorher von seiner Agentin erfahren, das war wohl eine der ersten Szenen, die er überhaupt gedreht hat.
Das war die erste, die er gedreht hat, genau.
Dass Danny DeVito eigentlich für diese Rolle vorgesehen war. Und Danny DeVito war dann natürlich in den 80er Jahren ein ganz großer Name. Und da hat er sich wohl gedacht, oh scheiße, bin hier fehl am Platze. Wenn ich hier einen Mist baue, fliege ich hier und dann stellen die Danny DeVito ein. Und deswegen war der so nervös und so, dass ihm halt echt der Schweiß da an die Stirn runterläuft.
Es herrschte allgemein eine große Angst vor dem Regisseur, dass sie rausfliegen, gell? Das habe ich
jetzt ja, auch schon. Das bei mehreren Interviews, ja.
Da wird immer gesagt, was für eine große Harmonie am Set herrscht und dass alle so nett miteinander waren. Aber sie hatten alle Todesangst vor diesem Regisseur, dass er sie rausschmeißt.
Ja, immer am Anfang, aber glaube ich, das war ja so an den Anfang der Dreharbeiten. Ich kann mir gut vorstellen, dass deswegen er sie vielleicht dann auch zum Essen zu sich eingeladen hat, damit das dann einfach so ein bisschen dann auch das harmonischer
kann, das
wird.
Das kann gut sein.
Auf jeden Fall, es geht hier um den Kampf des Geistes. Und zwar hat der Verfolger aus, ich weiß nicht warum, aber hat er anscheinend immer dabei, Yukan-Pulver dabei, ein australisches Gift, das geruchsneutral ist. Und das schüttet er heimlich, wie er sagt, in einen der beiden Becher. Und dann soll Fezzini entscheiden, aus welchem Becher er trinken wird.
Richtig.
Dann, ich glaube, da spiele ich am besten eher ein, seine Gedankengänge, weil die nachzuverfolgen sind etwas wirr.
Ich muss nur die Antwort von dem ableiten, was ich über euch weiß. Gehört ihr zu dem Typ Mann, der das Gift in seinen eigenen Kelch schüttet oder in den seines Feindes? Nun, ein cleverer Mann würde das Gift in seinen eigenen Kelch tun, in der Annahme, dass nur ein großer Narr das nimmt, was man ihm hinreicht. Ich bin kein großer Narr, also kann ich natürlich nicht den Wein nehmen, der vor euch steht. Aber ihr müsstet wissen, dass ich kein großer Narr bin. Damit habt ihr gerechnet. Also kann ich natürlich nicht den Wein nehmen, der vor mir steht.
Also habt ihr euch entschieden?
Nicht im Entferntesten.
Und dann kommt es halt dieses typische, ich weiß es nicht, war das in den 80er Jahren auch schon allseits bekannt, dieses, was ist das denn?
Das ist doch seit Geburt, das hat man schon in der Steinzeit, die Neandertaler haben das schon gemacht.
Oh, look, ein Dinosaurier. Ja, dann haben sie irgendwas ausgetauscht, ja, wahrscheinlich schon. Dann kommt es halt auch zu diesem Ausspruch von Ficini.
Ihr seid reingefallen und habt einen klassischen Fehler begangen. Der berühmteste ist, lass dich niemals auf einen Landkrieg in Asien ein. Aber beinahe genauso bekannt ist dieser Fehler. Lass dich nie auf einen Kampf mit einem Sizilianer ein, wenn es um Leben und Tod geht.
Und diese Regeln, das ist von einer wirklichen Rede von einem gewissen Feldmarschall Bernard Montgomery, die er im House of Lords am 30. Mai 1962 gehalten hat.
Was du alles rausfindest.
Das, was er gesagt hatte, Regel 1 auf Seite 1 im Buch des Krieges ist, marschiere nicht nach Moskau, und Regel 2 ist, kämpfe nicht mit deinen Landarmeen in China. Und das ist halt dann etwas abgewandelt in diesem Film.
Gut, also, und der gute Vicini analysiert natürlich hin und her, welchen Becher er jetzt trinken soll, und er trinkt aus einem Becher, und was passiert? Er fällt tot um. Er hat den Becher mit dem Gift getrunken. Und jetzt kommt das Rätselslösung. Ja, weil auch unser Verfolger von dem Kelch getrunken, sie haben beide getrunken. Jetzt kommt das Rätselslösung, das Gift ist in beiden Bechern. Und er hat es in beide getan, bloß er hat sich seit Jahren an das Gift gewöhnt, unser lieber Verfolger. Er war weitsichtig.
Ja, er hat sich dagegen immunisiert. Also ich würde den Leuten raten, es nicht zu versuchen. Ja. Ich glaube nicht, dass das funktioniert.
Das glaube ich auch nicht. Auf jeden Fall, er hat es geschafft, weil er ist ja auch ein ziemlich krasser Typ. Und jetzt hat er die Prinzessin gerettet. Jetzt springen wir nochmal kurz zurück zum Humperdinck. Der ist jetzt kurz dabei, den Schauplatz zu finden, an dem der Riese niedergeschlagen wurde. Der ist aber auch weg, ne?
Der ist auch abgehauen, genau. Dann springt man wieder zurück zu dem maskierten Mann mit der Buttercup, die jetzt zu Fuß unterwegs sind. Buttercup versucht ihn zu bereden, dass er sie doch freilassen soll. Er würde auch eine Belohnung bekommen.
Ihr glaubt, euer Geliebter wird euch retten?
Ich habe nie gesagt, dass er mein Geliebter ist. Und doch, er wird mich retten. So viel weiß ich.
Ihr gebt also zu, dass ihr euren Verlobten nicht liebt?
Er weiß, dass ich ihn nicht liebe.
Ihr seid nicht fähig zu lieben, das wolltet ihr sagen.
Ich habe inniger geliebt als ein Killer, wie ihr es sich jemals erträumen könnte.
Dann springt es halt wieder zurück zum Humperdinck, der kommt immer näher. Jetzt ist er bei der Stelle mit Vicini.
Ja, untersucht das Gift, ne? So,
genau, und er erkennt sofort am Geruch, dass es Yukan-Pulver ist, das ja geruchsneutral ist, wie wir vorher erfahren haben.
Ja. Krasse Nase. Jetzt weiß er Bescheid und er findet auch Fußspuren der Prinzessin, und jetzt muss er Verfolgung aufnehmen. Und jetzt sind wir wieder bei der Prinzessin. Wir springen zurück.
Sie erkennt ihn als den grausamen Pirat Roberts.
Und der ist der Mörder ihres geliebten Wesleys.
Wesleys, ja.
Und sie sagt ihm auch, dass Wesley der Stallbursche war, die wahre große Liebe. Sie erkennt ihn nicht.
Wer war dieser Geliebte von euch? Noch so ein Prinz wie dieser? Hässlich, reich und pickelig?
Nein. Ein armer Stalljunge war er. Arm und vollkommen. Augen hatte er wie die See nach einem Sturm.
Naja, und jetzt erzählt Roberts, also der unser verkleideter Verfolger, wie er den Stallburschen getötet hat und will die Prinzessin so ein bisschen ärgern.
Er ist tapfer gestorben. Das sollte euch trösten. Keine Bestechungsversuche, kein Gewimmere. Er sagte einfach bitte. Bitte, ich muss leben. Es war dieses Bitte, das meine Erinnerung weckte. Ich fragte ihn, was denn so wichtig für ihn wäre. Wahre Liebe, antwortete er.
Und jetzt kommen wir zu dem kurzen Exkurs irgendwie so. Wenn man diese Szene genau guckt, sieht man, dass unser grausamer Pirat Roberts ein wenig humpelt und nicht gut zu Fuß ist. Ja. Und kurz bevor er da die Klippen runtergeschmissen wird. Man kann das aber auch ab und zu mal sehen, wenn man genau den Gang dieses Verfolgers, Schrägstrich Wesley, Schrägstrich grausamer Pirat Robert, sieht. Er hat sich nämlich den Zeh gebrochen, unser guter Wesley.
Ja, man sieht ihn ja nicht nur humpeln, sondern es ist auch so, dass bei dieser Szene, wo er mit Buttercup darüber redet, da lehnt er sich ja dann auch, da so halb sitzend sitzt er dann auf so einem Stein, damit er nicht stehen musste, um das, den Fuß zu belasten. Und wenn er da aufsteht, muss man dann auch mal ganz genau hinschauen. Da steht er halt auch auf, ohne dass er den rechten Fuß belastet. Also den hat er dann so halb in der Luft. Ja, und warum das so war, das willst du ja jetzt erzählen.
Der Beginn der Geschichte ist, dass man Andre the Giant immer an diese Drehorte bringen musste. Und da das mit diesen normalen Fahrzeugen nicht möglich war aufgrund der Größe, hat man ihm einen sogenannten ATV besorgt, so ein Quad. Aber ja, nur mit drei Rädern. So, damit konnte der immer rumfahren.
Das Bild ist großartig.
Das Bild ist super. Ja, ja, es ist wirklich, sieht aus wie ein Dreirad.
Ja, ja, als wenn er so ein Kind auf dem Dreirad
ist. Das ist wirklich absurd. Irgendwie, auf jeden Fall konnte er damit fahren, und er hat halt dann Carrie Elves immer gesagt so, ja, hier, willst du auch mal fahren? Und dann hat Carrie Elves gesagt, nee, mach ich nicht, alles gut, lass mal. Und er ist halt jeden Tag wiedergekommen und gesagt, na, willst du es nicht auch mal fahren? Und dann hat er sich auch da drauf gesetzt, und natürlich, was passiert? In dem ersten Moment, wo er sich da drauf setzt, baut er so einen kleinen Unfall, er bleibt halt mit dem Fuß hängen zwischen dem Pedal und dem Boden und bricht sich dabei seinen Zeh. Hat sich das aber auch nicht anmerken lassen und war so ein bisschen peinlich berührt und warum muss ihm das jetzt passieren? Weil er hatte natürlich diese Szene mit dem Laufen da und mit dem Berg runterfallen ja auch vor sich und wusste auch so, oh Gott, hoffentlich gibt es keinen Ärger mit Rob Reiner. Da ist wieder diese Angst vor dem Regisseur, diese vollkommen sinnlose Angst vor diesem Regisseur, ne, die überall immer so durchschwang. Man kann sich das aber auch mal selbst von Cary Elwes anhören. Da gibt es ein sehr gutes Google-Interview von ihm auf YouTube. Das ist sehr unterhaltsam. Er erzählt es auch ein bisschen lustiger als ich. Ich bin aber mehr sachlich und faktisch. Deswegen gibt es dann noch zu erzählen, dass dann Cary Elwes mit dem gebrochenen Zeh dann die Set-Medic oder die Set-Nurse gerufen hat. Und die Frau habe ich mir tatsächlich auch mal rausgeschrieben, weil auch hier so ein kleiner Exkurs zum Thema Set-Medic. Es gibt ja quasi bei Filmdreharbeiten immer eine Person, die sich um so kleine Wehwehchen kümmert, so wie so eine kleine Krankenschwester. Irgendwie, wenn mal einer ein Pflaster braucht oder wenn mal einer Kopfschmerzen hat und so weiter und so fort. In Deutschland ist das nicht so üblich. Wir haben das nur bei, wenn sehr viele Menschen am Set sind, wenn wir so große Komparsentage haben, dann ist das Pflicht. Ansonsten haben wir das nicht, sonst musst du dich selbst medikamentieren. Naja, auf jeden Fall die Dame, die das bei dem Film The Princess Bride gemacht hat, ist Lee Chin Tai. Und diese Frau, ich habe die ja mal gegoogelt einfach aus Interesse, hat auch bei Indiana Jones 3 und bei Henry dem 5. auch Set Nurse gemacht. Finde ich irgendwie so sehr bewundernswert. Das sind auch meistens immer Leute, die mit dem Film auch sich auskennen, weil es sind ja zwei Welten, die da aufeinander prallen. Also ein Mediziner und ein Filmset, das passt eigentlich nicht so gut zueinander. Also sie in der Geschichte von Cary Elwes erzählt ja auch, dass ihm die Set Nurse, also die gute Lee Chin, ihm gesagt hat, naja, ist gebrochen, also du musst zum Arzt gehen. Ne? Und er so, ja, aber geht ja nicht, ich habe jetzt noch die Szene zu drehen. So, ja, es hit, aber ändert nichts an der Tatsache, dass du den gebrochenen Zeh hast, du musst zum Arzt. Und dann sagt er, ja, nee, ich mach das, aber kannst du das nicht irgendwie fixen? Und dann hat sie ihm das auch irgendwie gefixt und so eine Schiene gebaut, eine kleine mit Stöcken.
Mit aus Ästen,
ja. Ja, aus Stöcken so und dann ging es wieder und dann hat er so gehumpelt und hat sich nichts anmerken lassen. Und das ist auch meistens so, dass so ein Set-Medic echt nur eingreift oder versucht einfach nur Sachen zu richten, wie so ein Kfz-Ti, weißt du, der dann so am Set sagt, ja gut, die Karre fährt nicht mehr, jetzt musst du halt hinten noch zweimal irgendwie den Auspuff raushauen und dann geht er wieder.
Ja, laut Cary Elwes soll ja dann die Set-Wester dann gesagt haben, als er rausgegangen ist, soll sie noch zu einem Kollegen gesagt haben, anscheinend ist er auch noch auf den Kopf gefallen.
Ja, genau, richtig, ja. Das ist sehr lustig irgendwie und die scheint ja schon bei mehreren Filmen dabei gewesen zu sein. Also Set-Medic ist auch ein harter Beruf irgendwie am Filmset. Also das ist 99% am Set-Catering zu stehen und das Kaffee leer zu trinken. Und die Set-Medics, die diesen Podcast jetzt hören, wissen auch genau, wer ich damit meine, weil wegen denen muss ich dann immer einen neuen Kaffee organisieren lassen, weil immer, da gibt es so zwei, drei Kollegen, die standen dann da immer und man hat halt echt nur alle drei Tage mal irgendwas. Also es gibt Tage, da passiert immer hunderte Sachen und dann gibt es halt so zwei, drei Wochen passiert halt gar nichts und dann haben halt Set-Medics nichts zu tun. Das sind auch meistens immer die Opfer, wenn Streiche gespielt werden.
Okay.
Ja, ich habe mir selbst mal von einem sehr guten Maskenbildner, ach, den habe ich im letzten Mal ja auch erwähnt, Markus Michael, der hat mir mal so ein blutendes, rausgerissenes Auge geschminkt. Und damit haben wir dann auch mal einen Set-Medic erschrocken, irgendwie, der so ein Mittagsschläfchen gemacht hat. Dann stand ich da mit so einem blutenden Auge irgendwie an seinem Wagen, habe geklopft und gesagt, mir tu, ich habe ganz schlimm Augenweh und so. Und
das ist ja gemein.
Ja, der liebe Fritz sei gegrüßt, falls er zuhört. Na gut, kleiner Exkurs deswegen, also Cary Elwes war verletzt und musste dann auch beichten gehen und für Rob Reiner war das eigentlich kein so großes Problem und dann hat man halt, so wie man das halt ist oder so wie man das halt macht beim Film, da hat man sich dann so an die Gegebenheiten angepasst, also deswegen sitzt er da auch und belastet sein Bein nicht und dann hat man ihm natürlich aber auch das Fechten, das Training des Fechtens ein bisschen vereinfacht, dass er nur den Oberkörper trainieren muss und so weiter und so fort. Also ein kleiner Unfall, der da passiert ist, mit großer Auswirkung, aber man findet immer einen Weg, wie man dann eine Lösung dafür findet.
Mhm.
So, springen wir zur Geschichte zurück.
Also er wirft dann Buttercup keine Treue vor. Sie geht halt noch davon aus, dass er der Roberts ist. Und dann stößt sie, als der Humperdinck in der Entfernung auftaucht und der Roberts hinguckt, stößt sie ihm den Abhang runter und wünscht ihm den Tod und er ruft dann seinen Spruch, wodurch sie dann erkennt, dass es Wesley ist.
Ihr sollt auch sterben, es ist mir gleich.
Ach, wie ihr wünscht.
Mein liebster Wesley, was habe ich nur getan?
Und sie springt dann hinterher.
ja,
den Abhang hinunterrollen. Und sehr schön ist, wenn du da mal Pausestell machst, dann siehst du, dass Buttercup da von einem Mann gedoubelt wird, der sogar einen schönen Schnauzer hat.
Richtig.
Dass die halt nicht wenigstens den Schnauzer abrasieren.
Ja, ne? Also auch lieblos. Ja, wir sind auf jeden Fall, wenn sie unten angekommen sind, auf dem direkten Weg in den Feuersumpf.
Ja, das beste Setting überhaupt, meiner Meinung nach, in dem Film.
Es ist cool, auf jeden Fall. Also, da sind schon einige gute Dinge drin. Jetzt hat er natürlich auch keine Maske mehr auf und das Liebespaar ist wieder zusammen. Jetzt müssen sie bloß noch aus der misslichen Lage der Verfolgung rauskommen.
Ja, also zuerst fragt er erstmal, warum sie nicht auf ihn gewartet hat.
Du warst tot.
Der Tod kann die wahre Liebe nicht beenden. Er kann sie nur vorübergehend aufhalten.
Ich werde nie wieder daran zweifeln.
Dazu wird es nie wieder einen Anlass geben.
Ach nein, nein, bitte.
Was hast du? Was ist los?
Die küssen ja schon wieder.
Wir denken heute immer noch so, oder?
Ja, ich finde auch immer, boah, jetzt halt auf rumzuknutschen.
Wir wollen in den Feuersumpf.
Ja. Und ja, die beiden rennen dann auch in den Feuersumpf. Obwohl sie ja meint, das überleben wir nie. Und er darauf antwortet:
Das überleben wir nie.
Unsinn, das sagst du nur, weil es noch keiner vor uns überlebt hat.
Das bringt auf jeden Fall Vertrauen.
Mhm.
Der Feuersumpf heißt Feuersumpf, weil dort unvermindert oder naja, mit kurzem Vorspiel Feuerbälle aus dem Boden rausschießen. Was ja so gerne mal passiert in Sümpfen, wenn sich Gärgas entzündet. Aber auch ein ziemlich cooles Set und das haben wir auch irgendwie ganz gut gemacht. Es gibt auch so ein Klicken, was dann immer kommt und so vorwarnt, dass jetzt gleich irgendwie eine Feuerexplosion kommt. Und er steht doch mal ganz kurz in Flammen, ne?
Sie. Ihr Kleid.
Als Kleid. Das Kleid fängt an zu brennen, genau.
Und diese Szene mussten sie ja sogar nochmal drehen, weil bei dem Dreh war William Goldman mit am Set und der war halt ein Riesenfan von diesem Set, von dem Feuersumpf. Eigentlich kannte er ja, was passiert. Er hat ja immerhin das Drehbuch selber geschrieben. Aber dann, als dann ihr Kleid angefangen hat zu brennen, hat er dann geschrien, ihr Kleid brennt. Und hat damit die ganze Aufnahme ruiniert, weil er so im
Er war captured. Genau. Er war gefangen in der Szene, ja. Ja, das ist immer toll, wenn man das dann nochmal, das Kostüm dann nochmal wechseln darf und dann nochmal gefährlich wird und so weiter und so fort. Da bedankt man sich bei Leuten, die nicht an sich halten können. Sie streifen jetzt aber sehr galant durch diesen Sumpf und er hebt sich auch immer mal wieder wo drüber und er hat so sein, man merkt so, er weiß, wo er hingehen möchte. Er hat einen Weg vor Augen und die unterhalten sich auf jeden Fall und...
Und wie du weißt, bin ich Roberts.
Aber wie ist das denn möglich? Er treibt schon seit 20 Jahren sein Unwesen und du hast mich doch erst vor 5 Jahren verlassen.
Manchmal wundere ich mich selbst darüber, wie das Leben so spielt. Weißt du, was ich dir vorhin von diesem Bitter erzählt habe, war die Wahrheit. Das hat Roberts beeindruckt. Genauso wie meine Beschreibung deiner Schönheit. Schließlich fasste Roberts einen Entschluss. Er sagte, Wesley, ich hatte nie einen Diener. Heute Abend kannst du es versuchen. Wahrscheinlich bringe ich dich morgen früh um. Das hat er 3 Jahre lang gesagt.
Und dass er die Rolle des bösen Piraten von dem Alten geerbt hat. Und während er das so erzählt, bricht Buttercup im Treibsand ein und sinkt so richtig schön ab. Wesley reagiert sofort, schlägt eine Liane ab, ne, mit seinem Dolch.
Schwert.
Natürlich. Und springt direkt mutig hinterher und zieht sie beide raus. Da sind die eine ganz schöne Zeit unter dem Sand.
Ja, und man sieht dann schon das erste Mal eine RVAG vorbeilaufen.
Ja, das sind...
Ratten von außergewöhnlicher Größe.
Großartig, ja.
Und das sind Typen in Gummianzügen.
Das sieht man aber auch.
Ja, aber ich finde, es sieht trotzdem gut aus.
Auf jeden Fall. Hast du auch die Sache gelesen, dass es an einem Drehtag zu Schwierigkeiten gab mit einer Ratte?
Weil der Typ im Knast saß. Weil
sie gesagt hat, er würde eine Ratte spielen. Ja, ja.
Der war wohl am Hotel oder was, hat er was getrunken und wollte dann zum Set fahren. Und dann wurde er angehalten und dann haben sie ihn in die Ausnüchterungszelle gepackt, weil sie ihm nicht geglaubt haben, dass er halt als Schauspieler, Stuntman eine Ratte spielt.
Richtig. Die Geschichte war zu abstrus. Das hat ihm dann auch eine weitere Nacht in der Zelle gesichert.
Das war ein gewisser Danny Blackner und der sollte diese Szene mit Wesley, wo er mit der Ratte kämpft, spielen.
Und auch, ja, das ist ein ganz guter Kampf irgendwie und wird aufgelöst durch die Feuerbälle, die aus dem Boden kommen.
Ja, er sticht sie ja dann noch in das kokelnde Fleisch hinein.
Genau, er finalisiert sie.
Und damit haben sie dann den Feuersumpf überstanden, kommen dann raus, aber der liebe Prinz Humperdinck ist dann auf einmal vor Ort und
macht dem großen Glück erstmal ein Ende.
Genau.
Jetzt kommt Buttercup, opfert sich für ihren geliebten Wesley.
Versprecht ihr mir, dass ihr ihm nichts antun werdet?
Was war das? Was war das?
Wenn wir uns ergeben und ich mit euch zurückkehre, versprecht ihr dann, dass ihr diesem Mann nichts antut?
Möge ich 1000 Jahre leben und nie wieder auf Jagd gehen.
Er ist Matrose auf dem Piratenschiff Revenge. Versprecht, dass ihr ihn dorthin zurückbringen werdet.
Ich schwöre, so wird es geschehen.
Da ist ja der Prinz auch sehr überrascht, weil er weiß ja nicht, dass das der Wesley ist. Der geht ja immer noch davon aus, dass sie eigentlich geführt worden ist. Und dass sie dann auf einmal ihm bittet, dass doch dieser dann verschont werden soll, das überrascht ihn dann doch sehr. Und dann sagt er leise zu seinem Kompagnon, den Grafen Ruger.
Rugen, oder?
Rugen, genau. Ja.
Sobald wir außer Sicht sind, bringt ihr ihn nach Florin zurück und werft ihn in die Höhle der Verzweiflung. Ich schwöre, so wird es geschehen.
Dieser Rugen, der ja dann gespielt wird von einem gewissen Christopher Guest.
Richtig.
Verheiratet mit Jamie Lee Curtis.
Ist er?
Ja, schon seit Ewigkeiten. Dürfte man vielleicht noch vorkommen. Er hat auch bei Spinal Tap halt mitgespielt gehabt. Ist ein Schauspieler, der eigentlich bei sehr vielen Rob Reiner-Filmen mitgespielt hat.
Und ja, lustigerweise hat er 6 Finger.
Ja, hat er wirklich 6 Finger, der Schauspieler? Nee,
ich mach nur Witz. Also
okay. Siehst du mal, wie du mich verwirren kannst.
Ja, 6 Finger. Aber er spielt den 6-fingerigen Mann, den Inigo Montoya gesucht hat. Also wissen genau. Wir jetzt, da ist doch ein größeres Komplott am Werk.
Wesley ist sofort klar, dass das mit dem, dass er zum Schiff gebracht wird, halt nicht der Wahrheit entspricht. Er sagt halt...
Wir sind Männer der Tat. Lügen passen nicht zu unsereinem.
Ein guter Ausspruch, Sir.
Daraufhin schlägt ihn dann der Graf K.O. Und hier wollte ich dann nochmal darauf zurückkommen, weil ich hatte es ja vorhin erwähnt, bei dem, wenn dann der Inigo K.O. geschlagen wird. Da sieht man ja, wie er hinten dran vorbeischlägt, wenn man das in Zeitlupe sich anguckt. Hier war es so, da hatte dann der Cary Elves zum Christopher Guest gesagt, er soll richtig zuschlagen. Und das hat dann darin geendet, dass dann die Produktion für den Tag damit geendet hat, dass Elves ins Krankenhaus musste.
Ja, er hat da richtig zugeschlagen. Ja.
Ja,
das geht oft mal schief, irgendwie, denen sagen. Das gibt so oft, dass dann so übermotivierte Schauspieler sagen: so, ja, komm, es gibt mir mal richtig eine. Und dann kriegen sie richtig eine. Und dann fängt die Heulerei an. Und dann stehe ich da immer und denke mir, meine Güte, ey. Aber das ist so ein bisschen gepaart Adrenalin mit Übermut. Mhm. Das kommt schon mal vor. Aber das hatte ja unser Lehrer Cary Elves halt auch bereut, glaube ich.
Ja, wahrscheinlich schon.
Genau, aber nachdem er aus dem Krankenhaus wieder ist und zu sich gekommen ist, erwacht er in der Höhle.
Der Verzweiflung.
Der Verzweiflung. Habe ich jetzt hier, ich habe nur die Höhle hingeschrieben, aber wir hatten ja gerade so einen schönen Namen. Die Höhle der Verzweiflung. Und dort herrscht ein Albino-Wesen mit starken Herpes.
Ja, gespielt von Mel Smith. Mel Smith ist halt so ein typischer englischer Darsteller, den kennt man auch. Also bei Mr. Bean hat er Folgen, hat er Regie geführt. Ich glaube, der hat da auch bei einigen mitgespielt, soweit ich mich erinnere.
Ich glaube auch, ja.
Bei European Vacation hat er mitgespielt. Da hat er den Hotelmanager gespielt, falls du dich erinnern solltest.
Ja, der ist mir leider nicht mehr. Ich liebe den...
Willy Milovich.
Mit Wally... Ja. Ja, auch den. Nee, ich bin da eher bei Wally World. Den mit den European fand ich irgendwie...
Ah, okay.
Den habe ich noch nicht so oft gesehen.
Ja, aber ist halt auch eher halt so ein englischer Seriendarsteller.
Das Gesicht kennt man auf jeden Fall, ja.
Der Typ hat halt auch eine geile Fresse. Also das ist schon... Ist aber auch schon 2013 mit 60 Jahren verstorben, leider.
Okay. Auf jeden Fall säubert er unseren lieben Wesley und putzt ihn ein wenig.
Der fragt halt, warum er sich denn um ihn kümmert, wenn sie ihn ja eh wahrscheinlich umbringen wollen.
Der Prinz und der Graf bestehen darauf, dass alle gesund sind, bevor sie zerbrochen werden.
Ich soll also gefoltert werden. Mit der Folter werde ich fertig. Glaubst du mir etwa nicht?
Du hast den Feuersumpf überlebt, du musst sehr tapfer sein. Aber niemand übersteht die Maschine.
Wir sind bei Buttercup, die äußerst niedergeschlagen ist. Sie wird vermählt. Jetzt ist es soweit. Der alte König ist gestorben. Sie ist jetzt Königin. Jetzt kommt es nochmal zu einem Break.
Moment mal, Opa. Das hast du falsch gelesen. Sie heiratet nicht den Humperding, sie heiratet Wesley. Ich bin ganz sicher. Nach allem, was Wesley für sie getan hat, wenn sie ihn dann nicht heiratet, das wäre nicht fair.
Tja, wer sagt, dass das Leben fair ist? Wo steht das geschrieben? Das Leben ist nicht immer fair.
Du bringst die Geschichte völlig durcheinander, sag ich dir. Jetzt erzähl sie richtig.
Ja, der Enkel ist entsetzt.
Ja, was ist denn jetzt passiert? Irgendwie so, gerade eben wird er noch gefoltert, aber jetzt sofort Hochzeit, König stirbt, jetzt ist sie Königin. Er ist irgendwie nicht zufrieden, denn er ist ganz klar im Team Wesley mittlerweile.
Der arme Junge, 8 Jahre alt oder so, liegt da todkrank im Bett. Und dann erzählt der Großvater irgendwas von, das Leben ist nicht fair.
Ja, das stimmt. Wobei der Junge, wir haben ja schon gesagt.
Ja, der hat nichts.
Betrügt. Ist ein Betrüger. Ja, König Humperdinck stellt seine Königin Buttercup vor. Und eine alte Frau Boot, habe ich mir aufgeschrieben.
In den Credits, The Ancient Boer heißt sie. Gespielt von einer Marguerite Mason. Keine Ahnung, wer das ist, kannte ich jetzt nicht.
Ja, sehr gut. Aber die ist auf jeden Fall sehr gut. Und sie beschimpft sie als Abfall. Und dann stellt sich heraus, das alles Erlebte gerade war nur ein Traum.
Habe ich dir nicht gesagt, dass sie nie diesen ekligen Humperding heiratet?
Ja, du bist sehr gescheit. Jetzt halt die Klappe.
Wir sehen Buttercup, geht zu Humperding und sie sagt Humperding, sie liebt Wesley und dass sie ihn nicht heiraten will.
Ich schlage ein Geschäft vor. Ihr werdet 4 Kopien eines Briefes schreiben. Ich verschicke sie mit meinen 4 schnellsten Schiffen in alle 4 Himmelsrichtungen. Der grausame Pirat Roberts ist zu dieser Zeit immer in der Nähe von Florin. Wir werden die weiße Flagge hissen und eure Botschaft überreichen. Wenn Wesley euch will, so habt ihr meinen Segen. Wenn nicht, dann betrachtet mich bitte als Alternative zum Selbstmord. Abgemacht.
Aber auch hier ist ein Betrüger im Spiel.
Ja.
Jetzt kommt nämlich raus, dass Humperdinck Vezzini engagiert hat, um den Krieg auszulösen.
Genau, weil Humperdinck ist jetzt mit dem Graf unterwegs zu dem Versteck, wo der Wesley untergebracht ist. Und da erzählt er ihm den Plan zum ersten Mal. Jetzt wissen wir erst, dass Humperdinck eigentlich der Bösewicht ist.
Genau.
Er hat ja seinen Plan jetzt auch etwas verändert, weil das hat ja mit Vezzini nicht geklappt.
Aber als ich Vezzini anheuerte, um sie an unserem Verlobungstag ermorden zu lassen, fand ich das clever. Aber es wird umso rührender sein, wenn ich sie in unserer Hochzeitsnacht erwürge. Wenn wir Gilda dafür die Schuld zuschieben, wird sich die Nation empören und verlangen, dass wir den Krieg erklären.
Kommt ihr auch mit in die Höhle?
Ihr wisst, wie gern ich euch bei der Arbeit zusehe. Aber ich muss den 500. Jahrestag meines Landes planen, meine Hochzeit vorbereiten, meine Frau ermorden und Gilda dafür die Schuld zuschieben. Ich bin völlig im Stress.
Ihr müsst euch ausruhen. Wenn ihr eure Gesundheit verliert, verliert ihr alles.
Sein großer Plan ist eigentlich, dass er Krieg mit Gilda haben will.
Richtig. Wer nicht?
Warum, wird nicht gesagt. Der Graf geht dann halt runter in die Kammer, um dann Wesley zu inspizieren, um dann halt auch so das erste Mal seine Maschine an ihm zu testen. Denn er schreibt gerade ein Buch über Schmerz.
Was ja großartig ist, ja.
Und Wesley soll da sein Versuchskaninchen sein, weil er hat da das Prinzip der Saugpumpe umfunktioniert, um Menschen damit Lebenszeit zu entziehen.
Ich finde auch, dass die Maschine aussieht wie ein elektrischer Stuhl gepaart mit einer Muttermilchpumpe.
Ja.
Mit Wasser angetrieben.
Also der Richard Holland hat gesagt, dass das halt auch das größte Problem war, dass sie halt diese Gummipfropfen da geklebt sind. Da haben sie dann halt Masking Tape, wahrscheinlich so eine Art Gafferband für die Maske dann benutzt, um das dann festzukleben.
Das klingt schmerzhaft.
Ja.
Also es ist eine Maschine, die das Leben aus einem heraussaugt.
Genau, und er saugt ihm halt jetzt ein Jahr Lebenszeit ab und fragt ihn dann, wie er sich fühlt.
Genau.
Und Wesley jammert einfach nur.
Er hat große Schmerzen, ja. Jetzt habe ich mir aufgeschrieben, dass Humperding den Diebeswald vom Brutaltrupp stürmen lässt. Das kommt jetzt auch auf einmal so aus dem Nichts, ne?
Der Zwangsvollstrecker, das ist dieser rothaarige Typ, der auch der Torwächter ist, den ruft er zu sich. Er will ja, dass die Ermordung der Prinzessin dem Staate Gilda in die Schuhe schieben. Und deswegen sagt er jetzt zu seinem Zwangsvollstrecker, dass der Diebeswald von Gilda infiltriert worden ist. Und deswegen soll der geräumt werden, damit er jetzt schon mal sozusagen erste Beweise dann dafür legt.
Ja, vom Brutaltrupp.
Vom Brutaltrupp, genau. Schöner Titel und ich finde es auch toll, dass du vor deiner Burg oder was auch immer einen Diebeswald hast.
Ja.
Und die Leute da drinnen leben lässt.
Das stimmt.
Das ist halt, ja.
Naja, es ist ein Ablenkungsmanöver, ne? Soll die Leute einfach so ein bisschen damit beschäftigen, damit die nicht mitbekommen, was hier Prinz Humperding für Machenschaften.
Genau, und der kann halt sagen, guckt hier, die Gildaner waren schon im Diebeswald und jetzt haben sie heute Nacht dann sogar noch die Braut umgebracht.
Und jetzt passiert Folgendes, dass im Diebeswald einem Spanier Probleme macht, der ziemlich angetrunken ist.
Inigo Montoya.
Genau.
Der vollsoffen da ist und erzählt, dass Vezzini gesagt hat, wenn was schief geht, dann sollen sie zum Ausgangspunkt zurückgehen und der Ausgangspunkt, also dort, wo sie den Auftrag bekommen haben, war halt hier in dieser Hütte.
Richtig.
Und dann der Typ, der von dem Brutaltrupp ist, der ruft dann einen zu sich, sagt, er soll ihm helfen mit dem Typen. Und dieser Typ ist halt fetzig.
Unser vermisster großer Riese.
Ja, Inigo schaut so glücklich, als er ihn sieht. Erstmal, da siehst du mal echt den großen Größenunterschied, wenn er dann seine Hand in die Hand von Andrew the Giant reinlegt, der Potemkin.
Ja.
Du siehst die Hand nicht mehr, die ist einfach weg.
Ja, ist unfassbar.
Ja, und dann grinst ihn halt Inigo an, fetzig haut dann erstmal den anderen Brutaltrupp-Typen um und fängt dann an, Inigo wieder gesund zu pflegen mit einer schönen Gemüsesuppe und Kopfbädern aus heißem und kaltem Wasser.
Genau, er pflegt ihn. Unsere beiden sind wieder vereint, ne? Unsere beiden Anti-Helden.
Ja.
Und sie wissen, sie brauchen den Mann in Schwarz. Ne? Sie wollen den ihren Verfolger, der sie besiegt hat, den wollen sie nehmen, um was zu machen?
Ja, weil Fetzig, ich weiß nicht, woher er es weiß, aber er hat rausgefunden, dass der Graf Ruben der sechsfingerige Mann ist, den Inigo sucht.
Richtig. Und um den zu erwischen, brauchen sie den Mann in Schwarz.
Weil das Burgtor wird von 30 Leuten bewacht.
Richtig.
Inigo fragt dann, wie viele Fetzig schafft. Er meint, er wird so 10 schaffen. Dann muss Inigo erstmal an den Fingern abzählen. Und kommt dann auf 20 Leute für ihn und das ist zu viel. Und deswegen brauchen sie die Klugheit des Mannes in Schwarz.
Er besiegte dich mit Kraft, du Großer. Er besiegte mich mit seiner Klinge. Er muss besser gedacht haben als Vizini. Und ein Mann, der das kann, der plant meinen Schlossangriff doch wie nichts. Gehen wir.
Wohin?
Natürlich den Mann in Schwarz suchen.
Aber du weißt doch nicht, wo er ist.
Halt mich nicht mit Kleinigkeiten auf. Nach 20 Jahren findet die Seele meines Vaters endlich Frieden. Es wird Blut fließen. Heute Nacht!
Und jetzt sind wir wieder bei Buttercup und die erwischt den König beim Lügen.
Er redet wieder über die Hochzeit und dass sie nach der Hochzeit halt dann mit allen Schiffen der Marder auslaufen werden zu ihrer Hochzeitsreise. Und sie meint doch aber nicht die 4 schnellsten Schiffe. Und er rafft es erstmal nicht.
Ihr habt die Schiffe nicht weggeschickt. Ihr braucht nicht zu lügen. Das macht nichts. Wesley wird trotzdem meinetwegen zurückkehren.
Ihr seid töricht.
Ja, ich bin töricht. Dass ich nicht schon eher gesehen habe, was für ein Feigling ihr seid mit einem Herzen voller Angst.
Solche Dinge würde ich nicht sagen, wenn ich an eurer Stelle wäre.
Wieso nicht? Ihr könnt mir nicht schaden. Wesley und ich sind vereint durch das Band der Liebe. Und die könnt ihr niemals finden. Auch nicht mit 1000 Bluthunden. Und die könnt ihr nicht zerbrechen. Auch nicht mit 1000 Schwertern. Und wenn ich sage, dass ihr ein Feigling seid, dann nur deshalb, weil ihr der schleimigste Schwächling seid, der hier auf der Erde rumgekrochen ist.
Auf jeden Fall bringt er sie in ihr Zimmer und er stürmt dann in das Versteck, wo Wesley ist und schmeißt die Maschine an und zwar auf voller Stärke mit 50 Jahren.
Und die Schreie gehen durchs ganze Land. Alle hören jetzt die Schreie von unserem Wesley und Montoya und der Riese gehen jetzt den Schrei nach. Sie hören die auch und dann finden sie das Albino-Wesen.
Sie lauern erstmal dem Albino auf, genau, hauen ihm auf den Kopf, um das Gedächtnis ein bisschen in die Sprünge zu bringen. Das springt halt nur ein bisschen zu weit weg. Und dann betet halt Inigo zu seinem Vater, dass er ihm das doch mit seinem Schwert führen soll.
So eine Art Wünschelrute.
Und diese Szene mussten sie auch sehr häufig drehen, hat er mal in einem Interview gesagt, weil das haben sie in der Nähe vom Heathrow Airport gedreht und da sind andauernd Flugzeuge über die Landschaft geflogen.
Ja.
Und das ist ja eigentlich eine sehr ruhige Szene, wo er so leise zu seinem Vater betet und das war, ja.
Ja, der Flugverkehr hat auch mich schon viele Tage meines Lebens gekostet. Ja. Da muss man immer warten und mittlerweile gibt es aber so ganz coole so Flug-Apps, wo man so Flugradar, wo man sehen kann, wo die Flugzeuge sind. Wenn das mal wieder der Fall ist, dass es wirklich ganz leise sein muss und man auch die Flugzeuge nicht hören darf. Und dann gucken wir immer so, ob eins im Anflug ist und dann, ob es sich lohnt, überhaupt den Ton anzuschmeißen. Irgendwie das so. So weit sind wir mittlerweile. Das hatte man aber damals, 1986, leider noch nicht.
Auf jeden Fall gehen sie dann runter in die Höhle, finden Wesley dort tot vor. Auch eine sehr schöne Nebengeschichte, die William Goldman erzählt hat, also der Autor, als er das Buch geschrieben hat, hatte er eigentlich gar nicht vorgehabt, dass Wesley bei dieser Folterszene stirbt. Als er dann halt den Text geschrieben hat und dann irgendwie da geschrieben hat, dass er da tot da liegt, meint er, sei er aufgestanden und mit Tränen in den Augen aus dem Zimmer gerannt.
Oh Gott. Wie, was? Wesley ist tot?
Opa, Opa, Moment, warte. Was hat Fetzig gemeint mit er ist tot? Ich meine, er hat doch nicht gemeint tot. Wesley tut doch nur so, oder?
Der Junge ist ganz aufgeregt. Und jetzt gibt der Junge auch zu, dass es ihm wieder gut geht.
Weißt du, du bist sehr krank gewesen. Du nimmst die Geschichte ziemlich ernst. Ich glaube, wir sollten jetzt lieber aufhören.
Nein, es geht mir gut. Es geht mir gut. Setz dich wieder hin.
Dass er nur betrogen hat die ganze Zeit.
Ja, ja, ja.
Er macht rein Tisch. Wir sind wieder in der Geschichte.
Genau, die beiden, Inigo und Fetzig, nehmen halt den toten Wesley mit und gehen zum Wundermax, um sich ein Wunder zu kaufen.
Auf Englisch Miracle Max. Warum? Er ist ein Zauberer, ne? Ein Magier oder ein...
Ja, ein Alchemist. Wundermax heißt er halt einfach hier.
Gespielt von dem wunderbaren Billy Crystal.
Ja.
Einer Spezialmaske, sodass man ihn nicht direkt erkennt. Was habe ich ja vorhin schon erwähnt, mit einem Kollegen, den er bei Saturday Night Live dabei hatte, der eben da auch schon immer die Masken gemacht hat und in andere Charaktere verwandelt hat, der hat ihm dann jetzt auch diese Maske für Miracle Max gemacht. Und neben ihm spielt Carol Kane, die Frau von ihm, Valerie. Und die beiden sind so ein, wie sagt man dazu? Ja, so ein Hexer, so, das ist so wie Hänsel und Gretel, oder?
Ja, also ich würde es dann eher so in die alchemistische Richtung
Alchemisten.
Sehen. Aber ich finde ja auch, den schönsten Spruch ist, da ist auch einer meiner Lieblingssprüche, ist ja, wenn sie beim Wundermax anklopfen.
Verschwindet oder ich rufe den Brutaltrupp.
Ich bin vom Brutaltrupp.
Ihr seid der Brutaltrupp.
Ich habe das auch nicht gerafft, ne, dass das Billy Crystal ist. Das ist mir auch erst...
Beim ersten Mal nicht, nee, damals nicht.
Aber das ist mir auch erst später aufgefallen. Und das ist ja auch so, dass das in Amerika so mit das Beliebteste an dem ganzen Film ist. Und das ist bei mir so durchgerutscht, bin ich ganz ehrlich. Ich habe das auf Deutsch, in der deutschen Version ist mir das nie so aufgefallen. Ich glaube, das hat ja auch damit zu tun, dass halt Billy Crystal und Carol Kane in Amerika nochmal eine ganz andere Liga sind. Ne? Also das ist ja, war ja damals schon sehr, sehr bekannte Comedians, alle beide. Ja. Und deswegen haben die das, glaube ich, auch so abgefeiert, weil das ist schon lustig, keine Frage. Also ich finde, alle schreiben über diese Szene und über dieses Cameo von ihm. Es ist cool, aber so, ich finde es jetzt halt nicht so mega, mega gut. Weißt du, was ich meine?
Oh, ich finde schon sehr lustig.
Ja,
aber... Also es ist ja so, dass Rob Reiner ja bei den Szenen rausgegangen ist, weil er nicht mehr konnte vor Lachen wegen Billy Crystal. Und Billy Crystal, die viele von den Sachen, die er da sagt, die sind ja nicht im Drehbuch, sondern das ist ja, das durfte er dann frei seinen Text selber aufsagen. Deswegen gibt es ja auch dieses mit diesem Sandwich.
Ja, Kleiner, wahre Liebe ist das Größte, was es auf der Welt gibt. Abgesehen von einem HST, ein Hammelsalat-Tomaten-Sandwich, wo der Hammel ganz mager ist und die Tomate ganz reif. Das ist so erfrischend, das mag ich.
Aber wie gesagt, A ist an mir vorbeigegangen, dass es Billy Crystal ist. Und das kann ja auch dazu führen, dass man es dann nicht ganz so hypt. Aber das ist in Amerika, glaube ich, ist das die Szene des Films. Habe ich so das Gefühl.
Puh.
Wenn ich so die ganzen Rezensionen oder die ganzen Trivia-Sachen gehen ja eigentlich immer nur um diese Szene.
Oh, das weiß ich jetzt nicht.
Na gut.
Aber machen wir weiter.
Richtig.
Sie brauchen jetzt halt ein Wunder vom Wundermaxe, haben aber nicht genügend Geld. Und deswegen versucht ja erstmal Inigo mit so einer scheinheiligen Geschichte von wegen, dass der Wesley eine kranke Frau hätte und die Kinder würden verhungern. Das glaubt der Wundermaxe aber natürlich nicht, weil das ist auch ziemlich schlecht gelogen.
Und dann kommt der Blasebalg, oder?
Und dann will halt der Wundermaxe mal den Wesley selber befragen, warum er denn leben muss.
Naja, ich werde ihn fragen.
Er ist tot, er kann nicht reden.
Hört euch den Besserwisser an. Ja, es verhält sich nämlich so, dass euer Freund hier nur zum größten Teil tot ist. Es besteht ein großer Unterschied zwischen zum größten Teil tot und ganz tot. Bitte öffne seinen Mund. Also, zum größten Teil tot ist fast schon lebendig. Tja, ganz tot. Also mit einem, der ganz tot ist, kann man eigentlich nur noch eins machen.
Und das wäre?
Seine Sachen durchwühlen und nach Kleingeld suchen.
Und dann pumpt er ihm halt mit Blasebalg die Lunge auf, drückt drauf, damit halt dann er sagt, was der Grund ist. Und Wesley sagt halt, wenn man genau hinhört, wahre Liebe.
Wahre Liebe.
Das glaubt der Wundermax aber nicht. Er meint, ich betrüge, würde er verstehen. Und dann kommt seine Frau rein.
Lügner! Lügner! Hau ab, du Hexe!
Ich bin keine Hexe, ich bin eine Frau!
Und wirft ihm dann halt vor, dass, weil er hat früher für den Humperdinck gearbeitet, dass seitdem er gefeuert worden von ihm ist, dass er nichts mehr auf die Reihe kriegt. Ja, und dann kriegen sie den Wundermax dazu, diese Pille zu machen, die wiederbeleben soll, weil sie damit Humperdinck viel Schmerzen zufügen können.
Und damit ist er dann auch einverstanden.
Ja.
Nennen sie es nicht sogar Praline?
Wunderpille, dank der Schokoladenschicht rutscht sie besser.
Spricht wieder für eine Praline, egal.
Aber es soll erst nach 15 Minuten wirksam sein und
richtig,
man soll danach eine Stunde lang nicht schwimmen gehen.
Ja, das ist gut. Das ist gut. Denn es handelt sich ja hier auch um ein Wunder, denn es ist ja nicht umsonst der Wundermax.
Genau. Und sie meinen dann ja auch noch, wenn sie jetzt die Burg bestürmen, dann brauchen sie auch noch ein Wunder.
Richtig. Und Wesley kann jetzt wieder reden, aber er kann sich nicht bewegen. Und deswegen ist es ein bisschen wie bei Weekend at Bernie's, also immer Ärger mit Bernie, dass wir so einen, so jemanden haben, der sich nicht bewegen kann.
Also sie sind dann oben auf diesen Zinnen, betrachten das Burgtor, das jetzt sogar von 60 Mann bewacht wird, stopfen ihm die Pille rein. Daraufhin erwacht Wesley, kann erstmal eigentlich nur den Kopf bewegen.
Genau, aber ich finde, das ist aber auch mit eine, also ich habe ja gerade so ein bisschen gesagt, dass mir die Möbelmax-Nummer da nicht so ganz, also die, wie gesagt, die ist mir nicht so hängen geblieben, aber ich fand die Szene mit am besten. Das ist eine meiner Lieblingsszenen, wenn er da mit dem Kopf und sich unterhält mit den beiden und er gar nicht in der Lage ist, seinen Körper zu bewegen. Und das ist echt, und das war mir ja vorhin auch gesagt, dass Carrie Elves echt so ein komödiantisches Talent hat. Das hat mir super gut gefallen. Das haben sie auch echt gut gedreht und man hat im Hintergrund immer diese Burg im Blick und diese Komparserie mit den Soldaten, die da warten. Also diese ganze Szenerie, finde ich, ist da super inszeniert.
Ja, auf jeden Fall hackten sie nun einen Plan aus, weil Wesley meint, dass 30 Leute eigentlich zu viel sind in seinem Zustand. Wenn er Zeit hätte, würde ihm was einfallen, wenn er doch nur eine Schubkarre hätte. Da wird sie dann wieder erwähnt. Und dann fragt halt Inigo, wo sie denn die Schubkarre vom Albino haben. Dann sagt Fetzig, auf dem Albino. Und dann bräuchte er nur noch einen Katastrophenmantel und den hat Fetzig per Zufall natürlich auch, weil der Wundermaxi ihm den geschenkt hat, weil er ihm so gut gepasst hat.
Ja, was ist der Katastrophenmantel?
Ich habe keine Ahnung.
Ich auch nicht. Ich habe es mir auch hier aufgeschrieben. Was ist der Katastrophenmantel?
Ein Mantel, der halt brennen kann, wie man nachher feststellt.
Richtig. Ja, aber schön, also man hat auch sehr viele so diese, die Begrifflichkeiten in dem Film sind echt gut, die sind auch ins Deutsche gut übersetzt, also ne, so gibt ja jetzt mehrere, ne, die Höhle und wir haben auch schon über die Namen der Rollen gesprochen und so, das ist schon.
Ja, ich bin nur froh, dass sie Buttercup auf Englisch gelassen haben.
Buttertasse.
Buttertasse wäre schon ziemlich daneben.
Ich habe auch eigentlich schon die ganze Zeit drauf gewartet, dass du mit Buttercup was anderes verbindest, weil wir beide ja auch nochmal eine ganz andere Beziehung zu dem Thema Buttercup haben, oder?
Also ich denke da immer nur an Buttermaker, an die Bären sind los, oder was meinst du?
Meinst du, also die drei Amigos, My Little Buttercup?
Ach so, ja, okay, na, ja, natürlich, ja.
Hey, ja, okay. Hey, guckt euch die zwei Süßen an. Den sollten wir vielleicht auch mal hier besprechen, den Film.
Ja, auf jeden Fall.
Zurück zum Wesley, ja. Zum Katastrophenmantel.
Und wir sind dann bei der Hochzeitszeremonie von Buttercup.
Ja, Nacht ist eingebrochen, es ist dunkel geworden draußen und jetzt geht's zur Hochzeit.
Und dann kommt der Priester, der im Englischen auch tausendmal besser ist als im Deutschen, leider.
Das stimmt tatsächlich. Der ist im Deutschen wirklich nicht gut, aber er hat auch ein tierisches Problem mit Tagessonne.
Ja.
Der ist unfassbar blass. Ja, und draußen vor der Kirche beginnt ein Tumult.
Genau, weil jetzt hier kommt, er kündigt sich an, der grausame Pirat Roberts, und zwar ist das Fetzig in dem Katastrophenmantel, der auf dem Karren von Inigo geschoben wird, der auch noch Wesley auf den Rücken hat. Also der muss richtig ackern, der arme Inigo. Fetzig hält halt eine Sprache, dass er halt der grausame Pirat Roberts ist und alle werden sterben. Und dann zünden sie auch noch den Katastrophenmantel an, der steht in Flammen und die ganzen Torwachen fliehen halt.
Richtig, und dann Gott sei Dank haben sie auch einen Riesen dabei, der das Torgitter auch öffnen kann, das Fallgitter öffnen kann, aber es sind zu spät, sie sind vermählt.
Genau, also ja, weil der Humperdinck sagt,
Mann und Frau, sagt endlich Mann und Frau.
Mann und Frau.
Und jetzt kommen wir eigentlich so zum Höhepunkt des Films, zum Action-Höhepunkt.
Ja.
Die Erstürmung der Burg.
Richtig, okay, wir sind im Finale, der Sechsfingermann, unser Graf Rugen. Steht jetzt Montoya gegenüber und der Kampf beginnt. Und auf der anderen Seite steht der Riese mit dem Wesley in einem Gang, also dem Sack Wesley habe ich aufgeschrieben, weil der kann sich ja immer noch nicht bewegen. Er trägt ihn so ein bisschen so.
Zuerst ist es so, dass halt der Rugen mit vier Wachen ankommt und dann ihn befiehlt, dass sie den Riesen und den schwarzen Mann töten sollen und den Spanier halt zur Befragung übrig lassen. Inigo tötet die vier Wachen mit einem Streich eigentlich. Dann stehen sich die beiden gegenüber und Rugen haut ab. Inigo verfolgt ihm und Fetzig hat halt hier den Wesley im Arm.
Richtig, der wie so ein Sack an ihm hängt.
Genau. Inigo verfolgt den Rugen durch die Gänge der Burg. Der rennt durch eine Tür und verschließt die Tür hinter sich und Inigo kommt halt durch die Tür nicht durch. Springt da immer dagegen und ruft dann halt Fetzig nach Hilfe. Fetzig nimmt daraufhin dann den Wesley und hängt ihn so in eine Ritterrüstung rein.
Das war echt ein gutes Bild.
Ja. Und geht dann Inigo hinterher und haut dann einfach mit einem ganz einfachen Schlag die Tür auf, wo sich Inigo vorher halt die ganze Zeit dran abgemüht hat. Danach geht's erstmal wieder zurück zur Lady Buttercup.
Oder Buttertasse.
Buttertasse, ja, die von den Eltern von Humperdinck zum Zimmer geführt wird.
Ihr seid immer so gut zu mir gewesen und ich werde euch nie mehr wiedersehen, weil ich mich umbringen werde, sobald wir die Hochzeitssuite erreichen.
Wird das aber schön, hm? Sie hat mich geküsst.
Der rafft gar nichts, der Typ.
Nee, er ist ja auch uralt, so wie er aussieht. Auf jeden Fall, Fetzig ist wieder zurück an der Stelle, wo er Wesley eingehängt hat, aber Wesley ist weg und Fetzig schaut sich verduttert um. Währenddessen verfolgt Inigo weiterhin den Graf durch die ganze Burg, sie rennt durch so eine Speisekammer und sowas und dann sieht man, wie der Graf einen Dolch aus seinem Schuh zieht, durch eine Tür läuft und als Inigo hinterherkommt, wirft er ihm den Dolch in den Bauch.
Schwere Verletzung.
Und Inigo entschuldigt sich bei seinem Vater, dass er versagt hat. Und der Graf macht sich lustig.
Du musst der kleine spanische Bengel sein, dem ich vor vielen Jahren eine Lehre erteilt habe. Es ist einfach unglaublich. Da hast du mich dein ganzes Leben lang verfolgt, nur um jetzt zu versagen.
Das ist wohl das Böseste, was ich je gehört habe. Wie wundervoll.
Ja, der dunkle Moment der Geschichte jetzt. Ja. Jetzt sind wir gerade die Burg gestürmt und sah eigentlich ganz gut aus. Jetzt kommt der dunkle Moment. Ja.
Genau, Buttercup geht auch in ihr Zimmer und holt einen Dolch hervor, um sich dann selber zu erdolchen.
Ja, jetzt wird es gerade dramatisch, ne? Und ja. Montoya stirbt, Buttercup stirbt. Und was ist mit Wesley?
Der liegt auf dem Bett bei Buttercup und meint, also so aus dem Off, sagt er:
Auf dieser Welt ist ein vollkommener Busen Mangelware. Es wäre ein Jammer, ihn zu beschädigen.
Und da hat er 100% recht.
Und sie springt dann aufs Bett und küsst ihn. Und was fehlt hier?
Kondome?
Nein, der Enkel, der sich beschwert wegen dem Küssen.
Ach so, ich habe aber gerade tatsächlich in meinem Kopf auch gedacht, ey, warum küssen die schon wieder? Naja, okay, alles klar. Ja, der vergessen. Aber jetzt gefällt es ihm ja vielleicht, dem Betrüger.
Ja, also er ist halt schon so in der Geschichte drin, dass sich ihn das nicht mehr stört. Wir schneiden wieder zurück zu
Inigo Montoya.
Er zieht den Dolch aus seinem Bauch raus und der Graf bewundert erstmal die Willensstärke, die er hat.
Er kriegt nochmal eine zweite Luft.
Ja, und will halt Inigo erstechen, sticht halt zweimal zu. Inigo schafft es mit dem Schwert zwar die Klinge abzulenken, aber nicht ganz. Wird halt einmal in der Schulter, ich glaube ist es die seine linke Schulter und den rechten Oberarm getroffen, wo er dann auch stark blutet. Aber er fängt dann an, seinen Spruch aufzusagen.
Hallo. Mein Name ist Inigo Montoya. Du hast meinen Vater getötet. Jetzt bist du des Todes. Hallo. Mein Name ist Inigo Montoya. Du hast meinen Vater getötet. Jetzt bist du des Todes. Hallo! Mein Name ist Inigo Montoya, du hast meinen Vater getötet, jetzt bist du des Todes.
Hör auf, das zu sagen!
Da hat dann auch Potemkin in einem Interview mal gesagt, dass der diese Szene, also diesen Kampf gegen den Grafen, sein Vater ist wohl, ich weiß nicht, nicht allzu lange vor den Dreharbeiten an Krebs gestorben. Bei dieser Szene, da hat er sich vorgestellt, dass halt der Graf sozusagen der Krebs ist, den er da bekämpft.
Oh, ja.
Und er hat dann auch sozusagen, also das erzählt er, dass er dann sozusagen auch seinen Frieden dann nochmal dann gefunden hat, also mit durch die Dreharbeiten.
Okay.
Ja, und also er wird halt jedes Mal kräftiger und dann verursacht er halt beim Grafen genau die gleichen Wunden, die auch er hat. Also er verwundet ihn auch in der Schulter am Oberarm, gibt ihm auch diese beiden Schmisse, die er von früher, als er ein Kind hatte. Und die finale Verwundung, womit er dann den Grafen tötet, weil der Graf bietet ihm halt um Gnade und fragt ihn halt, was er haben will, damit er ihn am Leben lässt.
Biete mir alles, was ich verlange.
Alles, was du willst.
Ich will meinen Vater wieder haben, du Mistkerl.
Und er sticht ihn dann mit dem Schwert genau an der gleichen Stelle, wo er auch vorher vom Grafen, von dem Dolch getroffen worden ist.
Ja, ich finde auch, dass der Film auch davon geprägt ist, also weil dieses Zitat von ihm oder dieser Satz, ne, ja, Montoya, du bist jetzt auch des Todes, der ja 150 Mal kommt, gefühlt in dem Film.
Der ist gar nicht so häufig, glaube ich, nur 6 oder 7 Mal.
Ja, genau, aber es kommt einem immer so vor und es gibt ja so mehrere Sachen, dass ja. So dauernd immer alles so wiederholt wird, aber das gibt dir natürlich auch eine total gute Bindung zu den Figuren und du weißt auch schon, was es kommt und was dann da also emotional auch dran hängt. Das finde ich irgendwie einen ganz cleveren Schachzug. Eigentlich auch gerade jetzt hier mit dem Tod von dem Grafen irgendwie richtig gut. Ja, also sind fast alle Bösewichte besiegt, oder? Fehlt nur noch einer.
Humperdinck, der im Zimmer dann steht bei Wesley und bei Buttertasse. Die beiden haben gerade darüber geredet, ob sie nun verheiratet sind oder nicht. Und Wesley sagt halt, sie sind nicht verheiratet, weil sie ja niemals gesagt hat, ja, ich will.
Wenn du es nicht gesagt hast, ist es auch nicht passiert.
Meint ihr nicht auch, Eure Hoheit?
Eine technische Panne, die schnell korrigiert werden wird.
Aber Wesley bedroht ihn dann und sagt, es geht nicht bis zum Tod, sondern bis zum Schmerz.
Bis zum Schmerz bedeutet, ihr verliert zuerst eure Füße unterhalb der Knöchel, dann eure Hände an den Gelenken, als nächstes eure Nase.
Und dann meine Zunge, nehme ich an. Ich habe euch zu schnell getötet beim letzten Mal. Ein Fehler, den ich heute Abend nicht wiederholen werde.
Ich bin noch nicht fertig. Als nächstes verliert ihr euer linkes Auge, gefolgt von eurem rechten.
Und dann meine Ohren. Ich verstehe schon. Lasst uns endlich anfangen.
Falsch! Eure Ohren werdet ihr behalten und ich sage euch warum. Jeder Schrei von jedem Kind, das eure Hässlichkeit sieht, soll euch in Erinnerung bleiben. Jedes Baby, das weint bei eurem Anblick, jede Frau, die ausschreit, oh Gott, was ist das für ein Ungeheuer, wird widerhallen in euren perfekten Ohren. Das bedeutet bis zum Schmerz. Das bedeutet, ich lasse euch in eurer Qual zurück. Für immer und ewig sollt ihr euch in eurem Wahnsinnselend wälzen.
Genau. Aber er betrügt ihn ja auch ein bisschen, ne?
Ja, also er lässt es offen, ob er denn nun sich bewegen kann oder nicht. Dann steht Wesley auf, richtet das Schwert Richtung Humperdinck und sagt, er soll sich setzen. Und dann sieht man halt, was der Humperdinck dann doch für ein Schisser ist.
Er gibt nämlich aufgibt.
Und sich auf den Stuhl setzt und sich fesseln lässt von Buttercup, Buttercup.
Da ist es. Das kriegst du nie wieder raus.
Buttercup.
Buttertasse.
Und Inigo kommt dann rein und sagt dann auch zu Buttercup hier, sie soll sich doch um Wesley kümmern, weil er noch nicht ganz fit wieder ist. Und Happerding so, ah ja, ich hab's doch gesagt. Hat sich zwar verloren, aber naja.
Und wie es sich für ein gutes Ende gehört, findet der Riese jetzt auch noch 4 wunderschöne weiße Schimmel. Mhm. Sie springen aus dem Fenster, die anderen, und sie reiten in die Freiheit.
Ja, also da mussten sie auch ein bisschen tricksen, weil natürlich Andrew the Giant wegen seinem Rücken die Robin Wright nicht fangen konnte. Das wurde dann auch mit Seilen gemacht. Hier gibt es auch noch eine Deleted Scene. Ich weiß nicht, ob man die irgendwo sehen kann. Ich habe nur davon gelesen, dass es die geben sollte oder dass sie gedreht worden ist. Und die fand ich auch sehr schön. Und zwar ist das, dass man dann am Fenster von dem Jungen die Leute auf den Pferden vorbeireiten sieht. Und das hatten sie wohl gedreht in einer Scheune irgendwie von Bluescreen oder sowas, keine Ahnung. Auf jeden Fall, weil der Andrew the Giant zu schwer war für ein Pferd, den konnten sie halt auf kein Pferd setzen, mussten sie da dann auch mit Seilwinden und sowas arbeiten und haben den halt an Seilwinden hochgezogen. Das Problem war aber bloß, dass er vorher gerade eine neue Lieferung an Wein gekriegt hatte, oh Gott, die er komplett weggesoffen hat. Und dann hing er da, die haben die Szene gedreht und dann haben sie mit Nebel gearbeitet, das dann also in diese Scheune wo sie gedreht haben, reingeblasen worden ist. Und dann war alles fertig und sie haben die Pferde rausgeführt und Rob Rayner meint halt, er stand dann halt vor der Scheune, hat da reingeguckt, der Boden war voller Nebel, an Seilwinden hing da dieser Riese, volltrunken.
Es klingt ja so ein bisschen so, als ob sich die Dreharbeiten alle schön geredet haben, weil so mit Alkohol am Set habe ich ja auch schon ein paar Mal erzählt, habe ich auch schon so meine Erfahrungen gemacht. Also ja, so 12 Flaschen Wein reinschütten ist natürlich auch.
Ja, aber der Typ, das ist halt, wenn, das ist halt.
Wenn du eine Leber hast wie 5, dann kannst du durch 5 teilen. Ja. Ja, gut. Naja, Alkohol und Arbeit ist auch immer so zwei paar Dinge.
Ja.
Aber gut.
Man reitet in den Sonnenuntergang, der Großvater liest noch vor.
Seit der Erfindung des Kusses hat es 5 Küsse gegeben, die als die leidenschaftlichsten, die reinsten eingestuft wurden. Dieser aber hat sie alle überflügelt. Ende.
Ja, und von den 5, ich bin auch immer interessiert, was denn die anderen 4 großen Küsse der Geschichte sind.
Es ist ja auch so, dass diese Szene auch häufiger gedreht werden musste, diese Kussszene am Schluss, weil sich Robin Wright und Carrie Elves häufiger haben einfallen lassen, warum diese Szene so nicht funktioniert hat, damit sie sich nochmal küssen konnten.
Mhm.
Ja.
Also da knistert es auch ordentlich, ne?
Ja, ja.
Na gut. Aber das kann ich mir gut vorstellen.
Und dann ist der Opa beendet die Geschichte. Der Enkel fragt, ob der Opa am nächsten Tag nochmal vorbeikommen wird, um ihm nochmal die Geschichte vorzulesen.
Wie ihr wünscht.
Das ist die einzige Szene, die nicht in England gedreht worden ist.
Richtig.
Das wurde nochmal in Los Angeles, also nur dieser eine Satz, dieses Wie ihr wünscht, wurde in Los Angeles nochmal nachgedreht.
Ich glaube, die Idee ist dann auch erst am Schneidetisch gekommen, ne?
Ich weiß es nicht, ob sie nicht zufrieden damit waren, aber was anderes gesagt hat, das weiß ich jetzt leider nicht.
Na gut, jetzt endet ein schöner, langer Film mit einem Happy End, wie ich das auch für ein Märchen gehört. Aber es ist ja sowieso die Frage, also was für ein Genre dieser Film eigentlich ist, ne? Und wir haben es ja am Anfang schon mal so erwähnt, dass der Film so ein bisschen Marketingprobleme hatte. Du sagst es, er hat gar kein Marketing, aber sie sind ja mit einem Poster rausgegangen, was halt den Jungen mit dem Großvater zeigt in dem Bett irgendwie und das natürlich nach einem eher Kinderfilm aussieht. So haben sie ihn aber gar nicht gedreht, sondern es sollte ja auch eher so ein Abenteuerfilm sein, also eine Mischung aus Fantasy-Film und Mantel- und Degen-Film, ne, wenn ich es richtig verstanden habe. Also auf jeden Fall nicht für Kinder eigentlich erstmal vorgesehen, oder?
Nö, aber für mich ist das ein Familienfilm.
Absolut, genau das Ding.
Das ist ein Film, der für jede Generation funktioniert.
Bin ich vollkommen deiner Meinung. Also das habe ich ja vorhin auch gesagt, ne? Bei uns war es ja auch, als wir den geguckt haben, war die ganze Familie irgendwie glücklich. So jeder hatte so seinen Teil. Und ich glaube, dass das auch die große Magie dieses Films ist, dass er halt für jeden was dabei hat und das auch in einer gewissen Art auch anders erzählt, als das jetzt andere Filme gemacht haben. Der hat auch keine Längen, dieser Film hat halt einfach, der läuft wirklich gut durch und bei bestimmten Szenen bremst der gut, also ich finde auch Rob Reiner hat ein gutes Timing-Gefühl, ne? Der stoppt mal Geschichten, also er kann natürlich dieses Mittel dieser Randgeschichte mit dem Opa und dem Enkel natürlich gut benutzen dafür, aber er kann es mal bremsen, mal beschleunigen und so kommt dann auch so eine Geschichte auf ein gutes Tempo. Ja, du hast vollkommen recht, aber das war ja trotzdem damals ein Problem, was für ein Genre dieser Film ist, ne? Weil dann bewirbst du das, das war vielleicht auch kein geschickter Marketingmanager mit dabei und schwuppdiwupp, blödes Plakat gemacht und schon gehen die Leute nicht ins Kino und du hast halt nicht so einen durchschlagenden Erfolg, ne?
In den 80ern hattest du halt auch Filme, da hattest du Fantasy-Filme, das waren Fantasy-Filme. Hattest du Mantel- und Degen-Filme, das waren halt Mantel- und Degen-Filme. Da irgendwie so eine Mischung aus diesen verschiedenen, also Fantasy, Action, Mantel und Degen, dann noch diese ironische Comedy, wo man das eigene Thema dann noch ab und zu mal auf die Schippe nimmt. Dann diese Vermischung zwischen Fantasy-Sachen wie diese schreienden Aale, aber dann auch wieder reale Sachen wie Grönland oder Australien. Das war halt, ja, das gab es so in der Zeit eigentlich gar nicht, so, wenn ich mich zurückerinnere. Also das war halt irgendwie schon so ein bisschen vielleicht seiner Zeit auch voraus. Weil was man halt auch merkt, dass der Film halt heutzutage auch immer noch funktioniert.
Ich finde ja fast das Faszinierendste an dem Ding ist, dass man am Anfang nicht genau wusste, was hat man da eigentlich gedreht oder wie bewerbe ich das Ganze, ne? Und dann ging das ein bisschen schief, aber dieser Film hat dir dann auch ein bisschen Glück gehabt, dass halt VHS sich jemand durchgesetzt hat und dass natürlich durch das funktionierende VHS, also der Videothekenmarkt oder sagen wir mal das Home-Video, mega an Größe gewonnen hat, ne? Also es war ja bei uns dann auch irgendwie ein Thema, hast du ja auch schon oft erzählt, ne? Was war das großartig, wenn wir in die Videothek gefahren sind und uns einen Film aussuchen durften und dann waren natürlich solche Filme total begehrt und der Film ist ja auch dadurch gewachsen, dass er ein guter Film ist und dass die Leute gesagt haben, wow, guck mal hier, ich habe da letzte Woche einen geilen Film gesehen und der basiert ja total auf Weiterempfehlungen. Das wirst du ja auch immer bei unseren Aktuellen gefragt, irgendwie würden sie diesen Film weiterempfehlen? Und ich glaube, dass der sehr, sehr hohe Quoten hatte bei diesem Feature weiterempfehlen und dadurch auch so ein Siegeszug dann war. Und die gesagt haben, hier, leih dir mal den Film aus. Und das ist ja das auch, die Erfolgsgeschichte startete ja erst in den Videotheken mit dem Film und der ist dazu zu einem Kultfilm geworden und jeder kennt ihn und mittlerweile läuft er regelmäßig im Fernsehen und...
Ja, aber in Deutschland ist das immer noch ein bisschen was anderes. Also wenn er bei uns im Fernsehen läuft, dann läuft er halt so im 14, 15 Uhr Mittagsprogramm. Den wirst du nicht im 20.15 Uhr im Hauptslot bei den Fernsehsendern sehen.
Da gebe ich dir recht, genau. In Deutschland ist er nicht ganz da, wo in Amerika ist. Ne? Also da ist es ja ein absoluter Megakultfilm. Aber wie ich ja auch sagte, natürlich hat das auch mit den Leuten zu tun, die diesen Film gemacht haben oder auch in dem Film auftauchen, die ja in Deutschland nicht ganz so große Stars sind. Wenn wir den Film jetzt wieder verfilmen würden mit Peter Alexander. Und wen habe ich jetzt vor kurzem gesehen bei der Silvesterfeier? Wer war denn da nochmal auf der Bühne, wo ich mir gedacht habe, was, der lebt noch? Peter Kraus. Weißt du, also, wenn wir unsere Big Five mal wieder rausholen würden, so, dann wäre der Film wahrscheinlich auch bei uns irgendwie erfolgreicher. Nee, Spaß beiseite.
Ich weiß nicht.
Spaß beiseite. Nee, es geht, also ich glaube, dass er in Amerika natürlich deswegen so erfolgreich war, weil Billy Crystal hat, glaube ich, wirklich einen ganz anderen Stellenwert da drüben, als wir den hier bei uns haben. Also der hat irgendwie, wie viel oft hat er die Oscars moderiert? Zigmal, ne? Und der ist natürlich da drüben ganz jemand anders. Aber natürlich die Leute, die den Film gut gemacht haben oder da mitspielen, ist klar, aber dieses ganze Gesamtkonzept von dem Film hat halt einfach funktioniert und das sieht man ja auch immer wieder. Und wenn so ein, ne, das haben wir ja schon oft gesagt, wenn so ein Film so viele gute Zutaten hat, wie ein guter Eintopf, dann ist das natürlich auch ein Gericht, was vielen Leuten schmeckt und was natürlich dann auch irgendwie erfolgreich wird.
Der Film wurde auch bei der Actor Screenwriter Guild, soweit ich mich jetzt erinnere, war es Platz 83 oder irgendwas mit 80 halt von den besten Drehbüchern aller Zeiten gewählt.
Ja.
Also weil das Drehbuch ist halt auch einfach toll. Also ich kenne Leute, die das Buch gelesen haben, bevor sie den Film gesehen haben und dann gesagt haben, der Film hat ihnen nicht gefallen. Das ist halt immer so, ich weiß es halt nicht, weil das Buch habe ich nie gelesen. Ich habe auch, nachdem ich den Film gesehen habe, hatte ich nie das Bedürfnis gehabt, das Buch zu lesen. Das habe ich bei manchen Filmen, wo ich dann sage, da würde ich jetzt doch schon mal gerne das Buch lesen, wo da die Unterschiede sind oder sowas. Aber das ist bei dem Film gar nicht der Fall gewesen. Ja, wollen wir eigentlich schon zum Fazit dann gehen?
Ja,
oder?
Wir sind doch fertig mit dem Film.
Für mich ist das halt ein Meisterwerk. Du merkst halt, dass die Chemie zwischen den Schauspielern passt. Was man auch merkt, dass die hier einen Märchen- bzw. einen Fantasy-Film gemacht haben und das auch mit einer Ernsthaftigkeit rangegangen sind. Also manchmal habe ich so das Gefühl, wenn du so manche Fantasy-Filme aus der Zeit oder sowas siehst, da haben dann die Schauspieler mitgemacht, haben sich gedacht, naja, okay, was ist denn das hier für ein Schrott, den ich hier drehe? Hauptsache, es bringt Geld. Aber hier merkst du halt, die sind mit so einer Hingabe dabei, dass dann halt die beiden Schwertkämpfer der Elves und der Patinkin halt sich dann auch da monatelang dann auf diesen Schwertkampf vorbereiten und so. Also du merkst halt, dass da mit einer Hingabe an diesen Film herangegangen wird. Ja, man kann dem Film vielleicht ein bisschen vorwerfen, dass die Prinzessin Buttercup im Gegensatz zu den Charakteren ein bisschen verblasst, weil sie halt wirklich hauptsächlich die Damsel in Distress ist. Aber da muss man halt dann auch wiederum sagen, die anderen Charaktere sind aber auch halt verdammt gut ausgearbeitet. Wir haben hier einen 90-Minuten-Film, aber haben eine Anzahl von Charakteren, die so detailliert sind. Also wie gesagt, der Charakter von Inigo Montoya, diese Rachegeschichte, es ist ja auch dann am Schluss ein großartiger Satz, den er bringt, nachdem er dann sie an dem Fenster stehen und es haben es geschafft und sie wollen dann halt fliehen und Inigo Montoya meint dann halt, er weiß jetzt gar nicht, was er mit seinem Leben anfangen soll.
Ich war so lange im Rachegeschäft tätig. Und jetzt, wo es vorbei ist, habe ich keine Ahnung, was ich mit meinem Leben anfangen soll.
Es ist ein großartiger Satz. Okay, dass ihm dann angeboten wird, ein Pirat zu werden, ist jetzt vielleicht moralisch nicht ganz so positiv, aber naja. Aber auch alle Charaktere, auch bei dem Fetzig, bei diesem Riesen, da merkst du halt auch, das ist halt so dieser liebenswürdige Riese, aber mit seinen moralisch, also die ganzen Charaktere, die sind so schön ausgearbeitet und das in 90 Minuten, das finde ich großartig. Also
ich gebe dir da auch vollkommen recht, weil tatsächlich man glaubt auch, man hätte alles über die schon gehört, ne? Also es ist eine große Geschichte um jede Figur, also gerade um die Hauptfiguren. Auch Wesley, der ja Stalljunge, Pirat, hin und her, also man weiß sehr viele Details von ihnen und das hat mir auch gut gefallen, dass die Figuren auch sich auch immer treu bleiben. Also sie sind auch du hast recht, auch liebenswürdig und böse ist böse und klein ist klein irgendwie so. Da wird auch nicht mehr drum aufgeblasen, als es sein muss. Und das finde ich auch sehr konsequent.
Man hätte da auch sehr schnell in die Falle tappen können, dass man wirklich alle Charaktere absolut stereotypisch darstellt. Mhm. Aber sie arbeiten schon mit den Stereotypen, dass man hier hat den Farmerjunge, der dann zum Held wird, den spanischen Schwertkämpfer, der auf Rache aus ist, die Prinzessin, die gerettet werden muss und so weiter. Aber sie schaffen es dann, diese Stereotypen so knapp, also dann trotzdem denen noch die Tiefe zu geben, dass sie halt nicht dann in diese Falle hineintappen, dass man dann nur mit Stereotypen dann arbeitet.
Du hast vollkommen recht. Und das ist aber auch tatsächlich das, warum der Film dann auch was für alle ist, ne? Also ja, für die Familie. Und da bist du natürlich immer auf der Suche, solche Filme zu entwickeln, dass jeder was davon hat, der das guckt, ja? Und ist ja vollkommen klar. Ich meine, ich habe jetzt wirklich die Schule der magischen Tiere gemacht und ich weiß genau, das ist echt was für 6- bis 10-Jährige, so. Ne? Mhm. So, die Eltern, die da mit da reingehen müssen, werden sich da aus dem Film rausgehen, werden sagen, ah, ich hab's fürs Kind gemacht. Ja? Die werden da nicht so viel Spaß dran haben. Das ist einfach so ein Ding, das ist halt das, ich weiß gar nicht, wie ich es erklären soll, ne? Also, das ist halt echt ein Film für kleine Kinder. So.
Das ist halt ein Film für sein Zielpublikum.
Genau, absolut. Und auch nicht verwerflich oder so, ganz im Gegenteil. Aber was jetzt dieser Film dann auch wirklich schafft, ist, dass der wirklich für alle was dabei hat. Dass das auch spannend ist für jemanden und dass du hast vorhin das Wort zeitlos benutzt irgendwie. Das ist auch total hier wieder gegeben. Ne? Das ist ein, den kannst du in 20 Jahren noch gucken, den Film, und wirst trotzdem dran Spaß haben. Und auch wenn die Tricks jetzt nicht so Avengers-mäßig oder Marvel-mäßig irgendwie super, super krass sind, sie werden auch in 20 Jahren noch funktionieren. Und es sind so viele, da haben wir gar nicht drüber gesprochen, so viele wunderschöne Made-Paintings auch da drin. Das funktioniert immer wieder und immer wieder und deswegen macht der Film auch Spaß. Und es ist ein Märchen, man muss es auch als das annehmen, also so sehe ich es dann halt auch, ne? Mhm. Und man muss sich dann davon auch verzaubern lassen. Also ganz im Ganzen wissen wir, dass der Film nicht umsonst so hoch gelobt ist. Ich habe aber auch jetzt gelesen, bei IMDb ist er auch in den Top 250, aber nur auf Platz 240 oder sowas, ne?
248 ist er da.
Genau, also gerade noch in dieser Liste drin. Aber das sind so viele Crap-Filme da drüber, wo ich mir denke so, hä? Der ist doch deutlich besser als die Avengers-Filme oder so, aber...
Ja, aber auf diese IMDb-Wertung kannst du eh nichts geben.
Oh, ich, manchmal finde ich, trifft die schon, egal, anyway, das Ding ist aber auch, ne, haben wir auch schon gesagt, Filme sind ja für jeden auch anders. Und du hast natürlich auch, wir haben ja jetzt auch gemerkt, auch in der Vorbesprechung oder Nachbesprechung, dass der Film dir ja zum Beispiel viel mehr bedeutet, als er mir bedeutet. Ich mag den total gerne und ich finde, es ist ein richtig klasse Film und es ist auch ein Film, wo ich mich echt drauf freue, den meinen Kindern zu zeigen. Aber du bist ja noch, bist ja Feuer und Flamme für den Film, ne? Du liebst den ja wirklich abgöttisch.
Ja, der Film gehört zu meinen absoluten Lieblingsfilmen. Also ich hatte es, glaube ich, damals, als wir uns bei unserer Vorstellungsfolge, hatte ich gesagt, das wäre mein Lieblingsfilm. Das war dann, das wechselt bei mir immer so ein bisschen, je nach Stimmung und Tageslaune. Aber es ist auf jeden Fall einer der Filme, der in den Top 10 auf jeden Fall ist.
Bei mir in den Top 100. Auf Wiederhören. Das war's mit den Reminiszenten. Ja, komm, jetzt bringen wir das Ding noch ordentlich zu Ende und dann ist es auch wieder gut für ein halbes Jahr, oder? Die nächste Folge wird nicht so lange dauern. Das kann ich versprechen, Emil. So, ich habe jetzt ein bisschen.
Oh, versprich frei. Mal nichts lieber.
Ich habe jetzt wieder ein bisschen frei und vielleicht schaffe
ich. Vielleicht habe ich ja dann einfach mal keine Zeit.
Ja, okay. Das wäre eine gute Retourkutsche. Nee. Wir wollen den Film aber noch ordentlich zu Ende bringen. Da haben wir auch gesagt, der Erfolg kam jetzt erst mit der Zeit und ist heute ein Kultfilm weltweit, würde ich sogar sagen. Ne? Natürlich ist in Amerika mega gehypt. Also da, wenn die zusammenkommen, also da hat man jetzt halt gerade wieder sehen können, diese Vanity Fair Reunion, da ist wirklich Mann und Maus mit dabei und dann schafft es das auch irgendwie ins Hauptfernsehprogramm, wenn die Leute sich wieder treffen. Das zeigt, was für einen Stellenwert das da drüben hat. Wir haben ja immer so schöne Dinge, die damit zu tun haben, was man so alles kaufen kann von dem Film. Wir haben ja beide auch rausgefunden über die Recherche, dass es ein wunderbares Buch von Carrie Elves gibt. Und zwar genau. As You Wish heißt das Buch. Und es ist ein Making-of-Buch von dem Film.
Genau, wo er über die Dreharbeiten schreibt. Das Traurige ist halt, dass es das nicht auf Deutsch gibt. Also mir ist es selber egal, aber Es gibt es halt nur auf Englisch und ich glaube auf Französisch war es das andere. Also nur auf zwei Sprachen.
Ja, aber das ist okay. Also ja, klar. Ja. Ne, es ist schade, dass es in Deutschland nicht rausgekommen ist, aber ich glaube, so ein richtiger Cineast liest sich das auch auf Englisch durch. Das finde ich irgendwie so auch der interessanteste Artikel, den ich auch so gefunden habe. Es gibt bestimmt diverse Spielzeugfiguren und sowas, wie immer.
Also ich weiß, dass in den letzten Jahren auch sogar dann noch Brettspiele mit dem Thema rausgekommen sind. Ja,
richtig. Hast du mal eins gespielt?
Nee, ich wollte es mir mal eigentlich bestellen, aber ich habe es bisher immer noch nicht gemacht. Aber was man vielleicht noch erwähnen sollte, es gab ja 2019 dann sogar noch Gerüchte, dass man ein Remake machen wollte.
Musical, oder?
Nee, ein richtiges Remake, ein Film-Remake. Musical war auch im Gespräch, das war schon etwas früher im Gespräch. Aber 2019 hieß es dann, hatte Norman Lear in einem Variety-Interview wohl mal darüber gesprochen, dass sie dran sind, ein Remake zu machen mit sehr bekannten Persönlichkeiten. Aber er kann da noch nichts dazu sagen.
Eddie Murphy als Prinz Humperdinck.
Auf jeden Fall wollten sie halt Princess Bride nochmal neu verfilmen und da war halt aber dann die Reaktion in den sozialen Medien von den Fans extrem. Also die sind da beinahe ausgerastet.
Ja.
Weil, wie gesagt, der Film ist zeitlos, den musst du nicht nachmachen. Den kannst du heutzutage immer noch so gucken. Warum musst du da was neu drehen? Kauft euch einfach den Film aus der Zeit damals.
Absolut. Ich glaube, da gab es ja keine zwei Meinungen dann. Man versucht ja immer wieder irgendwas zu remaken, keine Ahnung. Das ist ja auch so ein bisschen eine Last.
Ja, aber bei manchen Sachen habe ich auch nichts dagegen, wenn du sagst, okay, wir machen da einen modernen Blick auf diese Geschichte oder sowas. Oder wir versuchen das dann mal aus einem anderen Blickwinkel zu erzählen. Aber das funktioniert bei Princess Bride meiner Meinung nach einfach nicht.
Stell dir das vor, aus der Sicht des Prinzen. Er wurde betrogen.
Ja, wahrscheinlich ist es dann so, dann am Schluss taucht dann die Armee von Gilda auf und gibt eine große Schlacht.
Ja, das wäre noch das Beste. Oh, schön. Und dann kommt Thanos noch dazu. Und ansonsten, gibt es noch irgendwas, was du zu diesem Film dazufügen möchtest, lieber Sebastian? Weil das ist ja auch, wenn es dein Top 10 ist.
Ja, anschauen.
Richtig.
Egal, auch wenn ihr ihn schon gesehen habt, nochmal anschauen.
Wir müssen noch kurz sagen, diesen Film gibt es aktuell, glaube ich, nirgendwo zu streamen. Ne? Den muss man sich dann kaufen auf DVD.
Wenn du bei Amazon Prime den Stars-Channel hast.
Okay, aber der muss ja auch extra nochmal bezahlen, ne?
Genau.
Ja, aber es gehört eigentlich sowieso in jede DVD-Blu-ray-Sammlung.
Da gibt es auch eine wunderschöne Ultimate Edition von Turbine. Da ist dann eine 4K-Version dabei, eine Blu-ray ist da mit drin und zwei DVDs. Da hast du dann zum Beispiel auch ein 48-seitiges Booklet, wo dann auch die Entstehungsgeschichte sind so ein bisschen beleuchtet werden und mit massig an Extras auf den Scheiben. Das ist eine wirklich schöne Version. Ich glaube, die ist auf 2000 Stück limitiert.
Und ich habe eine davon.
Ja, aber ich glaube, bei einem großen Onlinehandel gibt es die noch zu kaufen.
Sehr gut. Ich habe dem Film auch leider nichts mehr zuzufügen, weil ich glaube, wir haben jetzt auch schon genug gesagt. Ich kann jetzt eigentlich nur noch darauf verweisen, dass wir uns sehr darauf freuen, auf Kommentare und nochmal tausend Dank sagen an diese Nachrichten, die uns so erreichen. Die sind bis jetzt noch alle positiv. Es sind auch ab und zu mal Kritikpunkte dabei, die versuchen wir ernst zu nehmen. Und ansonsten, ja, kommt mit uns in Dialog und schreibt uns mal, wie euch die Folge gefallen hat oder ob sie euch nicht gefallen hat oder was für Filme ihr gerne auch mal besprochen haben möchtet. Einfach so. Wir haben zwar unseren Plan eh schon für die nächsten 3 Jahre gemacht, ne? Das heißt also, wir nehmen da keine Rücksicht drauf, aber es würde uns mal interessieren, was sind so eure Lieblingsfilme? Wir freuen uns über jede Nachricht und wenn es euch richtig rumreißt und ihr richtig Bock habt, dann gebt uns auch noch eine gute Bewertung auf der Plattform, auf der ihr uns genießen dürft und dann freuen wir uns darüber. Und empfehlt uns weiter, wenn euch das gut gefallen hat. Dann, Sebastian, freue ich mich auf die nächste Folge.
Ich mich auch. Ich wünsche allen eine gute Zeit. Bleibt gesund und bleibt uns hold. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss, bis bald.